Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Kai und nicht Olaf Bleich, denn unser Kölschi Jack hat gestern an Karneval den Hesselhoff rausgelassen und ist dementsprechend ein bisschen verkatert. Hallo Olaf.
Moin, moin, alles gut.
Aber was war natürlich unser Dreier-Stable ohne unseren dritten Mann im Bunde, den Roman Reigns zu unserem Seth Rollins und Dean Ambrose, David, Portalleiter bei MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Hallo.
Ich hasse euch.
Und das vollkommen zu Recht.
Wir haben uns an diesem schönen Freitagabend versammelt, um über Authority-Figuren in der Wrestling-Welt zu reden, GMs, Commissioner etc., wie Hedwig sagen würde. Ich habe letztens Split gesehen, war richtig geil. Aber nochmal zurück zu euch, ihr wart nämlich diese Woche bei WWE Live in Düsseldorf, oder?
Genau, im ISS-Dome waren wir. Schönen Gruß an die Kollegen von 2K, die uns da Tickets spendiert haben. Ja, nee, wir haben uns das da angeschaut. Übrigens, danke für dieses Intro, bevor ich es halt vergesse. Ne? Mal so die andere Rolle hier eingenommen, dass ich mal die Fragen beantworte. Das ist auch mal ganz lustig. Und mal vorgestellt werde. Das fühlt sich merkwürdig an. Aber zurück zur Live-Veranstaltung. Nee, da waren wir im ISS-Dome, David und ich. Es war eine furchtbare Fahrt mit bei furchtbar beschissenem Wetter dahin. Ich habe 2 Stunden von Köln bis nach Düsseldorf gebraucht.
Moment. Es war für dich eine furchtbare Fahrt. Ich war derjenige, der im Parkhaus über 1 Stunde gewartet hat.
Ja, wenn du auch so früh da bist.
Ja. Pünktlich.
Ja. Aber ansonsten, wie hat dir der Event gefallen?
Ich fand, das war bislang meine beste WWE-House-Show, weil, was man sagen muss, die Halle, erstmal war die Halle sehr schön und die Crowd hatte richtig Bock. Also da, das ist das Thema, ja, was wir immer haben, was eine Crowd ausmachen kann. Und die Matches ist natürlich alles sehr vorsichtig, die Moves ausgeführt und Co. Und eigentlich auch nichts Beeindruckendes an sich, was man sehen kann, aber diese Crowd hat halt dafür gesorgt, dass du halt richtig Spaß hattest. Bis auf einer, der halt die ganze Zeit genervt hat, zumindest mich. aber es war halt einfach
wirklich Tell me more. Die Crowd.
Ja, es war halt einer, der war zig Reihen hinter uns, der hat die ganze Zeit immer gerufen. Es war so laut, dass selbst die Wrestler im Ring den gehört haben. Die haben dann den Fehler gemacht, zu ihm zu zeigen. Und er hat das dann die ganze Wrestling-Sendung über die ganze Zeit gemacht. Also während der ganzen Show. In jedem Match hat er geschantet. Meistens irgendwie sehr smarkig geschantet. Hauptsache gegen den Mainstream und so. Ja, das war ein bisschen nervig, aber die Crowd selber war halt wirklich sehr gut. Es war eigentlich in keinem Match irgendwie mal richtig leise. Es wurden verschiedene Chants angestimmt und du hast einfach gemerkt, da waren Leute, die hatten Bock. Und dadurch, dass die Bock hatten, hat es dir super viel mehr Spaß gemacht, als halt sonst ich es meistens bei Hausschuss habe, wo es halt teilweise wirklich sehr ruhig sein kann. Und hier war es halt nicht so. Also das war eine Crowd, da hätte auch eine War-Sendung viel besser ausgesehen, als wie wir es momentan im Fernsehen haben.
Ja, nee, die Leute sind wirklich da hingekommen, wollten Spaß haben. Und das hat man bei House-Shows echt nicht immer. Also ich war ja auch jetzt schon, letztes Jahr war ich auf House-Shows. Da hast du doch wirklich mal so Veranstaltungen dabei, wo die Leute dann wirklich auf ihren Händen sitzen und gar nicht weder applaudieren, noch rufen und noch sonst irgendwas. Aber die hatten wirklich, die hatten Lust auf WWE einfach da an dem Tag. Ich habe die Frage, wie voll die Halle gewesen ist.
Wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich war jetzt ja nicht dabei und ich wollte fragen, wie viele Leute waren da? Also weil wenn ihr jetzt sagt, die Stimmung war relativ gut. Also wie groß war die Crowd?
Das ist halt schwierig zu sagen. Ich habe geschätzt so 3.000 bis 4.000, würde ich mal sagen. Also der Oberrang war komplett abgehängt. Im Unterrang, wo wir saßen, da waren auch noch jede Menge Plätze frei. Aber der Innenraum war voll. Das finde ich ja immer das Krasseste, weil die Innenraumkarten sind ja schweineteuer. Die kosten irgendwie, ich glaube, 160 Euro oder sowas. Also so um den Dreh. Und da war es voll. Und da kam auch die Stimmung her tatsächlich. Und das hat man halt eben nicht immer. Damit kann ich auch vielleicht schon mal ganz galant zu einer ersten Frage überleiten, weil uns hat nämlich der, wer war denn das? Ich glaube, der Tobias hatte uns geschrieben, der René hat uns geschrieben, ob es eine gute Idee ist, dass WWE so kurzfristig nochmal mit dem Raw-Kader nach Oberhausen gekommen ist oder ob das ein Fehler ist.
Inwiefern kurzfristig?
Ja, die letzte Tour ist ja gerade mal ein Dreivierteljahr her. Also es ist ja schon so, dass du dann nochmal dieselben Kader nochmal rüberschickst. Und die Match-Ansetzungen teilweise auch ähnlich waren. Ist halt die Frage, ob man sich zweimal dieselben Leute angucken will, wenn du genau weißt, dass du mehrere Roster hast. Ne? Und deswegen fragt der René hier, mal wieder an Deutschland-Tour der WWE, meint ihr, dass es ein Fehler ist, jetzt schon wieder hier auf Tour zu gehen? Also ich sag mal, wenn ich mir die Zuschauerzahlen angeguckt habe und auch gerade bei den Eintrittspreisen, die da verlangt werden, glaube ich, das ist ein guter Paycheck für WWE.
Also
sage ich jetzt mal.
Also ich würde aber nicht sagen, dass es ein Fehler ist. Also aus der Hinsicht, ich glaube auch nicht, dass jeder Fan zu jeder Hausshow geht. Also ich bin auch mega Wrestling-Fan, aber ich gehe trotzdem nicht bei jeder Tour zu jeder Show. Und die sind halt auch noch in verschiedenen Städten. Und ich glaube, das ist halt schon so, dass zum Beispiel die jetzt bei der Show dabei waren, das sind ganz andere Leute gewesen, die bei der anderen Show vom Dreivierteljahr dabei waren. Deswegen glaube ich nicht, dass es halt stört.
Was ich sagen muss, ist, was ich jetzt gemerkt habe, zum Beispiel, hier, ich spiele ja dieses WWE Supercard und da habe ich halt auch so eine Gruppe und einer der Typen, der war nämlich gestern in Nürnberg und ich habe dann immer gesagt, er soll halt so Bilder schicken, weil der hatte einen relativ guten Platz, also ziemlich am Ende der Rampe und deswegen konnte er halt
Ja.
gut sehen, wie Leute reinkamen und auch die Matches ziemlich gut sehen, habe ich gesagt, er soll mal ab und zu Bilder schicken und ich habe halt gemerkt, dass ich einfach, guck mal, wenn ich jetzt Raw oder SmackDown gucke, skippe ich auch teilweise irgendwie ein Sami Zayn-Match oder sowas, weil du halt einfach weißt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so besonders, weil das ist halt nur Raw oder SmackDown, da wird halt eh nichts passieren. Aber ich habe mich am Handy erwischt, wie ich bei kompletten Scheiß-Matches, wo da irgendwie so ein Sin Cara reinkam, der übrigens mit Düsseldorf-Trikot reinkam bei euch, habe ich gesehen.
Ja.
Also, dass ich, also, wenn ich da wäre, ich hätte halt Bock auf so ein, auch auf ein Sin Cara-Match, einfach nur, weil ich nicht zwingend da bin für die Wrestler, sondern auch einfach nur um dieses Erlebnis. Ich glaube, auch so ein ganz normales Jobber-Match macht einfach da viel mehr Bock, weil du da bist und so die Stimmung hast,
Darf ich da
glaube
jetzt
ich. Das war ja wirklich
reingrätschen?
so.
Ja, genau. Ich wollte mich auch gerade auf David verweisen, dem ja, glaube ich, ein Eight-Man-Tag-Team-Match am besten gefallen hat am Abend.
Ja, also das war ausgerechnet ein Jobber-Match. Aber das war auch von der Crowd her, also die Jungs, die halt da waren, das war was ich, Golden Tooth war dabei, Sin Cara,
Shining Stars, glaube ich, ne?
genau, Shining Stars, Curtis Axel als Babyface, das fand ich auch sehr
Curtis Axel
witzig.
wurde gefeiert wie sonst was, aber das war halt, das war richtig cool. Also komischerweise war das wirklich das unterhaltsamste Match für mich, weil erstmal die acht, die haben halt richtig Spaß gehabt. Das hast du denen auch angemerkt. Die haben halt nicht nur gewrestelt, sondern halt auch für Stimmung gesorgt, unterschiedlich. Es gab ein bisschen Comedy und Co. Und die Crowd ging richtig gut mit. Also in Axel, Curtis Axel, der wurde so abgefeiert, das war super. Dann hat er einen auf Hulk Hogan gemacht und Co. Und die ganze Halle stände dann nur Axelmania und sowas. Und das war halt wirklich ein richtig geiles, unterhaltsames Match. Das war jetzt halt natürlich nicht so, wo man sagt, oh, wie spannend, der Sieger war dir eigentlich total egal. Aber das war halt, ja, wie soll man sagen, einfach kurzweiliger Spaß. Du hast dich zurückgelehnt und du wurdest richtig gut unterhalten.
Das meinte ich
Und die
halt.
gute Nachricht für Kai ist eigentlich auch, dass Titus O'Neil niemand auf den Mund geküsst hat.
Alter, ich würde nicht in der ersten Reihe sitzen, ne? Ich sag,
Ich
ich würde
hab's
nicht in
dir
der
doch
ersten Reihe
gesagt, dass er
sitzen.
daran denken wird. Ich hab's dir gesagt, als Titus rauskam, habe ich gesagt, hier, pass auf, Kai hat jetzt bestimmt wieder Schiss, dass irgendwie da irgendwelche Küsse verteilt.
Und ich würde 160 € bezahlen für eine Karte in der ersten Reihe. Titus kommt raus, ich würde nach hinten rennen. Ich würde mich oben hinsetzen, wo abgehangen ist, ne? Also, puh,
Ich glaube auch nicht,
da
dass er
hätte ich
dich küssen
Angst.
möchte.
Du weißt nicht, ne? Mein Tongue-Game ist strong. Frag
Ach
Titus.
du Gott.
Also, nee, aber auf
Das
jeden
war
Fall.
gar nicht so gemeint. Warte, das war gar nicht so
Oh wei, oh wei.
gemeint.
Aber generell, ich glaube, bei House Show hat halt mehrere Aspekte, warum du hingehst. Du gehst halt hin, erstmal, um die Big Names zu sehen. Aber auch, selbst ein Undercarter ist halt irgendwie interessant für dich auch mal zu sehen, weil du die halt erstmals real siehst oftmals. Im Publikum siehst du ganz viele Kiddies, weißt du, und die sind total aus den Häuschen, hängen da so, oh, guck mal, Sin Cara, der ist so cool und Co. Und du als Smark denkst natürlich, ja, warum das denn? Aber das ist halt was anderes, ob die Leute da unten im Fernsehen siehst oder plötzlich die an dir vorbeigehen. Und
Ja, und vor allem auch so Leute, gerade sowas wie ein Big Show oder ein Braun Strowman, die wirken halt auch live einfach mal richtig gut. Also sowas siehst du halt nicht immer und da ist WWE einfach, was ihre Charaktere angeht und was die Darstellungsweise angeht, eben auch jeder anderen europäischen Liga halt eben überlegen. Ne? Und ja, also mein persönliches Highlight eigentlich, mir hat Braun Strowman gegen Sami Zayn echt sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch den Main Event mit Owens und Reigns gut und auch vor allem, wie wir sie dann nochmal Chris Jericho damit reingeholt haben. Das hat auch Spaß gemacht. Also er kam dann ja vorher rein mit auf Krücken und mit Halskraus. Ich habe das ja bei Facebook gepostet. Und hat dann da auch die super mega Babyface-Promo gehalten. Ne? Und
also
jetzt
mehr
auch.
Babyface ging wirklich nicht. Also das war Sheep Pops, es war einfach nur Babyface-Schablone F, aber das war halt eigentlich lustig.
Eben, er hat ja auch die ganze Zeit gegrinst wie ein Honigkuchenpferd dabei und so. Also, das war schon ganz witzig. Und offensichtlich ist jetzt die List of Jericho ja auch nichts mehr Negatives, wo du drauf kommst, weil du ein Stupid Idiot bist, sondern die List of Jericho ist anscheinend jetzt sowas wie, ich weiß es nicht, die Gästeliste für den coolsten Club der Stadt oder sowas, weil Düsseldorf wurde dann auch gefragt, ob Düsseldorf auf die List of Jericho will, und ich stelle mir das jetzt wie so eine VIP-Liste vor auf einmal.
Wobei, Alter, ihr seid auf der fucking List of Jericho, wie geil ist das bitte?
Nee, weil dann kam der Eingriff von Kevin Owens, aber generell muss man echt sagen, wie Olaf sagt, es gibt halt echt auch Wrestler, die sind total imposant. Big Show fand ich halt ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen schade, ich habe den erstmals live gesehen, der kam zum Ring, ein Schlag und ging wieder raus, sofort.
Genau, Bordell ist abgefertigt.
Also das war richtig schnell Geld verdienen, aber Strowman ist wirklich ohne Scheiß, den fand ich richtig imposant. Das ist ein Tier, wenn du den live siehst, im Fernsehen kommt der schon heftig rüber, aber live die Statur, dem möchtest du nicht nachts begegnen.
Oder nur auf deiner Seite auf jeden Fall.
Ja, wenn er auf meiner Seite ist, dann möchte ich jedem anderen begegnen. Kein Problem. Das war echt richtig beeindruckend. Dann gegen
andere
Wrestler denkst du so, ach, habe ich mir irgendwie größer vorgestellt oder so. Also,
das hast du bei Rusev ja gesagt, dass Rusev irgendwie eben im Fernsehen breiter wirkt.
Also Rusev fand ich total irgendwie, also jetzt nicht, dass er schmächtig wirkt oder so, aber du achtest ja weniger auf die Größenverhältnisse, wenn du im Fernsehen guckst, und der war halt wirklich nicht sehr groß. Wobei man sagen muss, Lana sieht aber real besser aus als im Fernsehen.
Ich fand hier Jinder Mahal vom Körperbau her extrem krass. Also das war...
Oh, was? Der war übel, ey, das war eine Muskelmaschine, das geht gar nicht.
Ja, unfassbar. Ich habe, wenn das im Fernsehen ist, man da ja wahrscheinlich auch einfach schon so abgestumpft, aber wenn du live siehst, denkst du so, alter Schwede, ey, also kein Gramm Fett am Körper, unglaublich definiert, also echt nicht verkehrt.
Ich habe gerade mega Bock, ne? Ich will, nächstes Mal komme ich auf jeden Fall mit, ist mir egal. Nächstes Mal kaufe ich mir eine Karte, ich sag's euch, ich habe so Bock da drauf, ne?
Es war auch lustig,
einfach mal das zu erleben.
Verpasst, dass Seamus getanzt hat.
Also
er hat eigentlich einen Hüftschwung gemacht. Er war zwar nicht jugendfrei, aber sah lustig aus.
Das stimmt. Das hatte mir der, ich glaube, der Stefan noch auf Facebook hat er noch ein kurzes Video gepostet unter den Entrance, den ich da bei Facebook geteilt
habe. Was ein bisschen doof war im Übrigen als Anmerkung, die Show fing extrem spät an.
Wie lange ging das eigentlich? Muss ich gleich mal sagen.
War eigentlich geplant, Einlass 17:30 und Start 19 Uhr. Und ich hing die ganze Zeit halt im Parkhaus, weil ich habe auf Olaf gewartet, weil Olaf sich halt dachte, ich fahre mal so spät los, dass ich voll in den Stau reinfahre.
Weil das kann.
Ja, und ich stand halt da und ich konnte halt die Halle sehen, weil das Parkhaus direkt daneben ist. Und ich sah halt nur, wie diese Menschenmenge um die komplette Halle rumging. Und diese Schlange wurde immer länger. Da kam es irgendwie jetzt zu einer zweiten Schlange. Und Olaf so, ja, scheiße, wird immer später. Und ich schrieb den irgendwann kurz vor 19 Uhr so, für ihn, ja, die sind immer noch nicht offen, die Türen. Weil die standen immer noch. Das heißt, ich fing die Show anderthalb Stunden später an. Also beziehungsweise der Einlass. Dadurch waren die Leute auch viel später drin. Um 19.30 Uhr ging es dann los. Somit fehlte eigentlich eine halbe Stunde, und das hast du auch gemerkt, weil um Punkt 22 Uhr war Ende und zwischendrin gibt es halt eine ganz kurze Pause.
10 Minuten ungefähr?
Genau, aber diese 30 Minuten, ja, die wurden anscheinend von den Matchzeiten weggenommen, weil die Matches waren wirklich extrem kurz. Das war eigentlich so zack, 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 alles ganz schnell hintereinander rausgedonnert.
Du hattest auch keine Spielereien dazwischen. Die machen ja auch manchmal so kleine Späße mit den Zuschauern oder sonst irgendwas, weißt du, verschenken irgendwelche T-Shirts oder sonst was. Da fehlte halt schon was. Genauso auch wie bei den, selbst bei den etwas längeren Matches, mal in Anführungsstrichen, weil kein Kampf war wirklich lang, war es ja auch so, zum Beispiel bei den Tag-Team-Matches, da gab es keine zweite Hot-Tag-Phase. Es gab meistens einen Hot-Tag und dann wurde aufgeräumt, da war der Kampf meistens auch vorbei. Also das fand ich halt auch ein bisschen schade. Die Show war insgesamt echt spaßig und war echt lustig, aber sie hat sich halt so ein bisschen hektisch und gerusht angefühlt, wie man so schön sagt.
Ist halt die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel Innenraum irgendwie 180 Euro pro Person ausgibst, am besten mit Kind, Frau da bist, also dreimal, und dann hast du halt eine Show, die halt wirklich deutlich kürzer ist als erwartet.
Ja.
Das dann, also ich fand es halt sehr unterhaltsam. Ich würde aber halt nicht, muss ich ehrlich sein, so viel Geld ausgeben. Man kann das genauso gut in der Wrestling-Show als Tipp, bei meiner persönlichen Meinung, man kann sich immer Oberrangkarten holen. Man sieht mehr als genug. Meistens ist so viel Platz, dass man dann später noch unten kann. Aber es reicht vollkommen. Es ist besser, als im Innenraum ganz hinten zu sitzen, wo du echt nichts sehen kannst, weil die Leute teilweise auf den Stühlen stehen.
Ja, wir haben jetzt, obwohl wir im Unterrang saßen, wir saßen erste Reihe Unterrang, hatten eigentlich optimalen Blick zum Ring, und trotzdem gab es dann Leute, die sich dann in der letzten Reihe im Innenraum auf den Stuhl gestellt haben, sodass ich zum Beispiel Seamus Hüftschwung gar nicht sehen konnte.
Direkt runterschuppen.
Ja, das ging ja nicht.
Das ging ja nicht.
Zu 10 Meter Abstand.
Genau. Stuhl werfen. Dazwischen stand Security. Ja, genau. Irgendwas werfen. Hauptsache was werfen. Ja. Ja, nee, aber ansonsten, das kann man machen, aber ich finde halt die Eintrittspreise sind
das einfach... Das wollte ich halt schon mal sagen, ich würde schon wirklich so oft gehen, weil, ganz ehrlich, ist halt auch eine Liebe, ne? Aber also der Preis ist halt schon echt krass, wenn du jetzt überlegst. Also klar, die müssen halt auch den Ring aufbauen und alles. Aber so 180 € halt für eine popelige Hausshow, wo du halt weißt, du kriegst eigentlich, also du kriegst ja eigentlich nichts geboten, was jetzt außergewöhnlich ist, sage ich jetzt mal. Also du weißt, okay, da wird halt nie ein Titelwechsel stattfinden, außer jetzt vor 20 Jahren, ne? Klar werden auch Finn Balor und Samoa Joe, aber halt vom Prinzip her weißt du, da wird kein Titelwechsel stattfinden. Da ist halt nur ein bisschen so irgendwelche zufälligen, lustigen Sachen, die halt mal passieren. Aber eigentlich ist es ja nichts Besonderes, sondern du gehst da halt nur hin, um die mal zu sehen, um halt das Feeling zu haben. Und dafür 180 € ist schon teilweise sehr, sehr viel Geld, finde ich.
Ja, du musst auch noch beachten, die Wrestling-Matches sind halt so, es gab zum Beispiel, das letzte Match war halt No Holds Barred und da wurde halt ein Stuhl genommen, die Chair-Shots waren halt so, dass es eher ein Streicheln war. Also alle Moves sind halt natürlich, weil es eine Hausshow ist, sehr, sehr vorsichtig und ohne Impact und Co. Außer Strowman, der hat das gut gemacht.
Ja, Strowman und Zayn halt.
Genau, also da darfst du halt auch nichts erwarten. Du gehst halt wirklich nicht hin, um geiles Wrestling zu sehen, sondern halt einfach wirklich, wie du halt sagst, die Leute zu sehen und das Feeling zu haben. Und die WWE, man muss ja auch noch sagen, nicht nur die Eintrittspreise sind meiner Meinung nach halt ein bisschen zu hoch, sondern halt auch, dann hast du noch Merchandise-Stand, wo die
Das
T-Shirts.
wollte ich noch sagen. Ich habe nämlich extra eingefragt aus der Supercard-Gruppe, wie teuer sind die T-Shirts? Weil ich dachte mir, ey, die T-Shirts kosten doch da bestimmt im Shop irgendwie teilweise 20 oder sowas, dann kosten die doch da 15 oder wenn nicht sogar 10 irgendwelche billigen Shirts.
Nee, kosten noch mehr.
Ja, das ist, ich dachte mir, Alter, halt so ein, die Shirts sind jetzt auch nicht so die besten, ne? Und dafür, also ich habe gehört, 30 € sollen die kosten.
Genau,
30 Euro,
ja,
ja,
30
genau.
Euro. Und dann musst du dir noch vorstellen,
Das
dann
ist
ist es auch noch
krass.
vom Timing her auch noch so doof gewesen. Also ich bin halt ein Rauchen gegangen in der Halbzeitpause da quasi, Olaf übt drin. Und dann gehst du halt an diesem Merchandise-Stand vorbei, wo eine Schlange davor war von bestimmt 200 Leuten, also wirklich total eng gedrückt. Dahinter sind nur drei Verkäufer. Die sind am Hetzen und dann heißt es plötzlich, dann hörst du plötzlich die Musik von Bailey, dass es plötzlich wieder weitergeht. Und die halbe Haufen der Leute, die da echt bestimmt jetzt 15 Minuten lang anstanden, ganz schnell umgedreht, schnell zurück, war auch nicht gerade so klug gemacht. Also es ist echt, ja, Geldmaschine. Also Service ist schon ein bisschen anders, sagen wir mal so. Aber es macht trotzdem Spaß, aber ich würde halt, man muss sich bewusst sein, wenn man da hingeht, man geht zum Beispiel mit einem Kind hin, da kannst du davon ausgehen, dass das Kind unbedingt ein T-Shirt möchte oder irgendwas Accessoire wie ein Einhorn-Dingsbums für die Stirn oder sonst was. Und das
Einhornpenis.
Einhornpenis, genau. Und das kostet alles ein Schweinegeld. Also
Und es ist
deswegen,
halt
also man braucht
billige
sich halt,
Scheiße eigentlich.
ja, natürlich, aber man muss sich halt nicht wundern. Ich meine, beim Konzert zum Beispiel in derselben Halle wären wahrscheinlich irgendwie 15.000, 17.000 gewesen, viel weniger Eintritt. Aber die WWE macht es halt andersherum. Deswegen ist es eigentlich nicht schlimm, dass halt zum Beispiel, ich hätte das hier auf 4.500 geschätzt, Leute da hingehen. Aber wenn du das dann mit den Eintrittspreisen hochrechnest, plus halt Merchandise, die Bühne, die ist deutlich günstiger als bei jedem Konzert eine Bühne, die machen da richtig Reibach. Also selbst wenn
Ja,
so wenig
eben.
Leute kommen, das ist ein richtig dickes Plusgeschäft.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass. Da, guck mal, die haben jetzt innerhalb von einer Woche, haben die. Wie viel sind das jetzt? Vier? Drei
Vier,
Events?
vier.
Vier Events? Da werden die schon genug Geld mit verdienen. Ich meine, die haben wahrscheinlich schon mal mehr damit verdient, aber nichtsdestotrotz, wenn sie es nicht, wenn WWE es nicht bereut haben, dann nochmal die Tour hier nach Deutschland zu
Ich
bringen.
glaube
Ich
aber
hoffe halt, ja.
auch, dass halt da, wo ihr jetzt wart, halt gerade Düsseldorf, dass auch da am größten ist. Also jetzt zum Beispiel gestern, irgendwie, wenn das irgendwo in Nürnberg ist, oder ich glaube, heute ist eine noch kleinere Stadt der letzte.
Regensburg ist
Ja,
heute.
Regensburg. Also es ist halt auch kein Düsseldorf, ne?
Ja, wobei Düsseldorf war ein
Nö.
bisschen doof wegen Karneval, direkt am nächsten Tag. Das war nicht so klug gelegt. Generell ist natürlich noch die Frage, was die WWE als effektiver ansieht. Also ich persönlich würde natürlich denken, Moment, wenn man jetzt die Preise senkt, dann hast du halt die Halle voller. Also so wie zum Beispiel damals, als ich halt bei den WWE-Shows war, da waren deutlich mehr Leute da, weil ich war auch schon mal in einer Show in Köln, wo, glaube ich, 10.000 ungefähr da waren. Das war halt schon deutlich voller. Da waren die Preise auch deutlich niedriger. Nur halt, das ist dann immer die Frage auch, wie hoch ist die Nachfrage überhaupt? Und beim WWE-Publikum ist schon ein sehr treues Publikum, was auch sehr interessiert ist.
Das stimmt,
Und
definitiv.
wenn es halt klein ist, dann macht es halt gar keinen Sinn, die Preise niedriger zu machen. Dahingehend verstehe ich die WWE schon, wenn die halt sich sagen, wenn wir die Preise billiger machen, kommen vielleicht nur 500 Leute mehr, aber das Minus ist deutlich größer. Es ist natürlich schade. Also ich persönlich hätte mir das jetzt nicht leisten können. Die Sitzplätze waren super. Auch vielen Dank an 2K da. Aber ich hätte es mir persönlich nicht leisten können. Das war zu teuer. Und wenn ich dann halt sehe, da waren halt echt auch Familien wirklich mit Vater, am besten noch ein, zwei Kumpels mit, plus dann da noch drei Kiddies, also wirklich in solchen Konstellationen, dann rechnest du das hoch. Dafür kann.
500 € dabei
Ja,
irgendwie, wenn
also
du da mit der
dafür,
Familie
da
hingehst.
kannst du eigentlich einen schönen Ausflug sonst machen für.
Und dann auch T-Shirts und dann auch hier ein bisschen was essen oder so, ne? Da bist
Genau.
du mal locker deine
Also
600 Euro los.
ja, ich vergleiche das ja immer mit, also für mich als Wrestling-Fan, ich gucke mir das auch gerne an da. Also so ist es jetzt nicht, aber es ist halt eben, wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt schon ein bisschen schwierig. Du gehst halt dann, im Endeffekt gehst du dahin, um deine Stars zu sehen, um die wirklich mal zu erleben. Und das ist auch geil. Also dafür lohnt sich das dann auch. Aber für mich als Wrestling-Fan ist das immer wieder so ein bisschen ernüchternd, weil du halt einfach vieles siehst, was. Die arbeiten da schon ein bisschen softer, als sie das
Ein bisschen.
in den Shows tun, ne? Also, wenn selbst die Kendo-Stick-Schläge nicht knallen, dann ist das halt schon ein bisschen merkwürdig. Und deswegen, also ich bin da immer der Meinung, wenn man Wrestling sehen will, dann holst du dir am besten Tickets zu von irgendeiner europäischen Liga. Wenn du halt diese Spektakel haben willst und diese großen Charaktere sehen willst, dann musst du halt in sauren Apfel beißen und WWE schauen. Also ich freue mich dann auch jetzt dann im März dann auch auf das Karat. Da habe ich dann 3 Tage Wrestling für 100 Euro.
Ja, das
So.
ist halt die, aber wenn ich jetzt gerade so überlege, kannst du auch vom Prinzip her sagen, da nimmst du dir auch einfach lieber einen Tag raus oder also Spaß, dann vielleicht noch ein bisschen mehr und dann fliegst du zu Raw nach London.
Oder so,
Also
oder so, ja.
da hast du, nein, aber jetzt mal wirklich vom Prinzip her, ich glaube, viel, viel teurer wird das nicht sein, weil es gibt ja auch diese absolut Billigflüge und das Erlebnis ist, glaube ich, dann 10-mal so groß. Also,
Ja, kommt
das
auch
ist
auf
durchaus
auf
möglich.
die Crowd natürlich auch an, aber generell ist es
Ja,
halt,
aber London ist halt sowieso,
du
ist halt
kannst eigentlich
krass.
vergleichen mit so auch Konzerten. Beim Konzert ist es halt auch so, willst du Madonna sehen auf einem Madonna-Konzert, okay, da zahlst du halt dreistellig. Hast dann aber auch nur eine 90-Minuten-Show, was eigentlich eine Katastrophe ist. Aber dann siehst du Madonna einfach mal. Oder halt, du sagst, nee, ich möchte lieber eine lange Show, keine Ahnung, gehst zu den Ärzten hin, zahlst 35 €, hast eine 3,5 bis 4 Stunden-Show. Das ist halt immer die Frage, was du möchtest oder warum. Also die Intention, wie halt Olaf schon sagt, wenn du Wrestling sehen willst, also wegen der Wrestling-Matches, dann gehst du auf jeden Fall zu WXW und Co. Wenn du halt einfach diese Star-Power einmal sehen möchtest, so dieses Gefühl, ach, jetzt habe ich sie einmal live gesehen. Dann gehst du zur WWE.
Ja,
Ja,
eben.
das ist ja auch einfach ein Erlebnis. Das kann man halt einfach nicht anders sagen. Ich habe selbst, ich meine, ich war jetzt echt schon auf vielen Wrestling-Veranstaltungen in meinem Leben.
Ich nicht.
Aber das ist halt wirklich so. Auch als ich dann immer näher zum ISS-Turm gekommen bin, habe ich halt gemerkt, so, boah, du hast gerade richtig Bock auf Wrestling. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine Hausshow von WWE ist. Aber ich habe da gerade richtig Bock drauf. Und dann war dieses Kribbeln wieder da. Und allein auch um das dann zu erleben, ist das halt dann eben schon echt
Das
nett.
habe ich
Und
ja sogar über die Bilder gemerkt, die ich halt gesehen habe.
Ja, eben.
Obwohl es halt eine Hausshow ist.
Da kommt dann halt der Fanboy dann irgendwie dann auch wieder durch. Und das ist ja auch schön.
Ja,
Also es ist
eben.
ja auch schön, dass du da nicht nur hingehst und sagst so, ja, ist halt eine blöde Hausshow, ne? Und da gehst du einfach hin, hast deinen Spaß und gut ist, ne? Also ich fand's schön, mir hat Spaß gemacht und
Aber hier nochmal
mal
das Lob
sehen.
an die Crowd, ohne Scheiß. Also die Crowd war
Die hat viel dazu
bärenstark. Also
beigetragen.
das, ja, vor
Absolut.
allen Dingen, die sind halt aus dem Grund, warum wir auch hingegangen sind, halt hingegangen. Die hatten einfach Bock. Und das ist so wichtig.
Ja.
Und da ist auch immer ein bisschen ein Daumendrücken angesagt, weil du weißt halt nie, wie die Crowd vorher ist. Ein Kollege von mir war halt in München, der hat halt gesagt, da hast du nichts gehört. Das war Totenstille.
Ich habe aber mal
Ja.
gehört, dass München eine der größten Scheißstädte sein soll für alles Mögliche.
Ja,
Also,
das ist normal. Das ist auch bei
das ganz,
Konzerten.
ganz häufig, egal ob Konzerte oder was auch immer in München ist, dass München richtig, richtig schlechte Crowds haben soll.
Ja. Ja, ich glaube, die sind halt generell ein bisschen zurückhaltender,
Wollte ich
um
gerade
es
sagen,
auch
also
zu
ich
sagen.
glaube, am besten dürfte bei Wrestling eigentlich fast immer der Pott sein, oder?
Ja, der Pott ist auch sowieso
Hamburg,
am besten.
Hamburg, Hamburg
Oder
ist
Hamburg.
sehr populär,
Ah,
was gerade was die
WXW ist da
WXW
krass,
immer
ne?
sehr.
Ja, genau.
Ja,
Aber ich
genau.
würde halt nicht Richtung Süden gehen, sag einfach mal so rum.
Ja,
Es ist wie im
nee,
Fußball, bei
ja.
Bayern München ist auch weniger los als bei
Schalke, weil halt Schalke einfach
Wolfsburg
mega
oder
geil
so.
ist zum Beispiel. Schalke
Oh
eine bessere
Gott.
Mannschaft.
Oh mein
Und
Gott. Jetzt muss ich das Thema wechseln. Direkt 5 Abonnenten verloren hier.
direkt
Und mich
12
auch noch.
dazu.
Ich gehe jetzt offline.
Direkt fliegen Steine. Kritisch.
Ja, aber sowas von.
Ah.
Ja, Kai, wollen wir mal zu der nächsten Rubrik überleiten, wenn wir jetzt hier schon lang und breit
Ja,
über unser Live-Erlebnis
hast du
erzählt
nicht gesagt, unser guter Freund Tobias hat uns noch eine Frage geschickt?
haben wir doch schon beantwortet. Das war die Sache mit dem
Jetzt
Fehler.
war vor allen Dingen nicht Tobias, es war René.
Wollte
Es
ich
war
gerade
René,
sagen. Ja,
genau.
aber dann hast du doch. Ich dachte, einer von Tobias wird auch noch kommen, dachte ich jetzt.
Wir haben noch jede Menge Fragen, aber normal, ich leite das doch immer so gekonnt ein, mit da und da erreicht ihr
Ja,
uns.
mach mal.
Mensch, Herr Moderator.
Ja, hör mal, du sprichst dir die Fragen an, ne? Passt mal auf, weißt du, jetzt kommt hier so ein verkaterter Typ von gestern, ne? Fängt schon mit Fragen an, sagt Tobias, René, Tobias, René, René, Tobias, Tobias, René. Und jetzt muss ich mir noch anhören. So, pass auf.
Aber Moment, wir müssen aber erst noch kurz. Nein, jetzt müssen wir kurz reingrätschen.
Fragen@headlock.de. Da schreibt ihr alle Fragen hin. Tobias schreibt wieder einen Roman. Geiler Typ. Schreibt mehr als 50 Shades of Grey. Also, Tobias, gerade du. Geiler Typ. Und alle anderen schreiben auch
Fragen. Ja, aber es gibt auch noch Twitter, es gibt noch Facebook und es gibt noch die Webseite selber. Und generell muss man auch mal anmerken, dass Olaf gestern wirklich gesoffen hat. Und der hat sich zugrunde gesoffen. Und
also kein Scheiß komplett. was wollt ihr denn?
Um wie viel Uhr warst du zu Hause?
Um 2.
Ja, und das werktags, Jungs. Ne? Mach das mal.
Yeah. Mach, genau. Nee. Gibt's keine geile Geschichte irgendwie, dass du irgendwie einen kaputtgeschlagen hast und dann hast du irgendwie dem diesen Braun Strowman-Slam gegeben oder so?
Nee, es war eigentlich ein relativ friedliches Karnevalsfest mit Freunden. Also war jetzt nichts Gravierendes
passiert. Wart ihr draußen oder zu Hause?
Wir haben es traditionell immer so, dass wir vorher gemeinsam alle frühstücken. Da gab es dann, wie immer, jede Menge Mettbrötchen und alles, was dazu gehört. Und Wosch.
Das war ja auch Mettwoch.
Nee, es war Donnerstag.
Ich kann sagen, es war Donnerstag.
Nee, und danach wollten wir in die Südstadt gehen in Köln. Und da wollten wir zunächst in die Lotta gehen, was halt eigentlich so ein ganz cooler, ja, so Bar, Kneipe, Club ist, wo so ein bisschen rockiger angehaucht, so ein bisschen alternativer. Das Problem war, da standen wir eine Stunde vor uns, hat sich nichts bewegt. So gar nichts. Wir standen die Stunde lang fast an derselben Stelle.
Fast wie bei der Hausshow, wa? Oh, Entschuldigung.
Ja, so ungefähr. und ja, dann sind wir hinterher in eine andere Kneipe gegangen und haben da dann gefeiert. Das war dann ein bisschen uriger, da waren wir die letzten Jahre auch, aber es war eigentlich auch immer ganz nett.
So, aber da ist kurz zwei Sachen. Erstmal die Frage, als was bist du gegangen?
Damit das als wir hatten ja das Motto David Hasselhoff. Und wir hatten also zwei Mädels von uns haben sich als David Hasselhoff verkleidet und ich bin als Sharknado-Typ gegangen. Ich hatte eine David Hasselhoff-Maske auf und hatte ein Hai-Kostüm, wo es so aussieht, als würde der Hai dich fressen, so von unten hoch.
So, und ich finde, merken gerade alle.
Moment.
Das, ja, du erst.
Ich finde, das darf nicht sein. Und in diesem Sinne rufe ich jetzt mal alle Zuhörer auf. Ihr schreibt bitte bei den Kommentaren hin, als was sich Olaf, und zwar als welchen Wrestler, sich Olaf im nächsten Jahr verkleiden soll.
Ja!
Das wird er dann auch machen. Und wir posten das dann auch entsprechend bei uns. Also bitte Vorschläge raushauen. Es ist erlaubt. Er wird sich wirklich authentisch anziehen, ankleiden, verkleiden, wie auch immer, das verspreche ich.
Genau. Also, und vor allem, ich weiß aber, dass die Leute, mit denen ich immer feiern gehe, dass die teilweise auch diesen Podcast hören. Ich hoffe, die haben bis hier durchgehalten. Dann wisst ihr,
Stella Twins.
Unser Gruppenthema nächste Woche ist, nächstes Jahr ist Wrestling dann offiziell.
Das ist ja geil.
Also, siehst du, unsere User helfen dir jetzt einfach.
Auch also Vorschläge kommen unter den Facebook-Beitrag, ja, ne? Würde ich sagen.
Oder auch an überall dahin, wo sie es hinhaben wollen.
Mail und wir sammeln die. Und falls sehr viele kommen, machen wir ein Voting auf die Facebook-Seite. Auf jeden Fall, wir sorgen dafür. Nächstes Jahr.
Niki Bella, ich hab Bock.
Votet alle für Niki Bella, dann muss das wirklich machen.
Ist mir auch ich dachte, ich gehe als Hornswoggle oder so.
Nein, Jax. Das ist mir jetzt egal. Es ist auch egal, welches Wetter es ist. Olaf wird so gehen, das versprechen wir euch. Und wenn wir ihn dahin prügeln.
Wirklich?
Dann kommt ihr erstmal nach Köln. Ja,
das schaffen. Das ist voll nicht weit von Wuppertal und Essen.
Das ist richtig.
Das ist nicht wirklich eine Drohung.
Ja, wirklich. So.
So, ja, Fragen. Es kamen viele Fragen rein, ne? Aber Olaf hat die alle gesammelt.
Genau, wir haben ja auch unter anderem, habe ich ja total intelligent letzte Woche den Hashtag AskHeadlock bei Twitter gestartet. Und ich habe natürlich dann letzte Woche total verpeilt, dann drauf zu gucken vor der Sendung. Sorry an Dominik, ich hab's verpeilt, aber jetzt haben wir deine Fragen hier mit dabei. Und zwar die Frage von letzter Woche war, Lucha Underground goes Netflix, steigert diese Kooperation euer Interesse an dem Produkt? Von wegen bequeme und legale Abrufbarkeit und ist vielleicht auch dieser Schritt, dass Lucha Underground bei Netflix erscheint, auch für WWE irgendwie, ein Anreiz, eine Motivation, dann doch mal schneller die Weeklies in die ins Network zu bringen?
Nein.
Ja, also, nein. Ja, das Problem ist, Lucha Underground läuft in Deutschland ja nicht bei Netflix. Das läuft jetzt nur in den USA bei Netflix, sondern hier in Deutschland läuft es, glaube ich, bei Sky.
Aber,
oder bei
warte. Ja.
Was denn?
Kam jetzt nicht irgendwie so ein Gesetzentwurf oder so ein Kram raus oder irgendwie, also irgendwas wurde ja diskutiert, dass Netflix nicht unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Ländern anbieten soll, sondern dass es einheitlich gemacht werden soll.
Ah, du willst das ganzen Film auf Französisch und so weiter, meinst du?
Nein, aber dass es jetzt nicht Sachen gibt, die man nur in Amerika abrufen kann, das habe ich letztens bei Spiegel gelesen. Ja, ist auch Spiegel.
Er kann lesen?
Wahnsinn, er kann lesen.
Nee, deswegen, also, hab ich mal gehört.
Hätte ich nichts gegen. Also, ich finde es halt immer sehr lustig, wenn ich halt da unterwegs bin. Du hast halt da wirklich eine andere Bibliothek quasi, ja, eben, ein anderes Angebot von Land zu Land. Also, für mich hat das unter anderem den Vorteil gehabt, dass ich die The Walking Dead schon früher gucken konnte, weil ich da halt irgendwie in Kanada war. Also eine Zeit lang.
Still waiting for Staffel 7?
Ja. Ja, da musst du jetzt ja wahrscheinlich wieder bis Ende des Jahres warten, bis das hier in Deutschland rauskommt. Ja,
aber komm jetzt mal wieder zurück zu Lucha
Underground. Genau, ich wollte auch gerade sagen, also lass mal wieder zurück zu Lucha Underground. Ich fände es geil, wenn Lucha Underground bei Netflix laufen würde. Einfach, ich habe Netflix, ich würde es mir super gerne anschauen und man muss sich dann, ja, das wäre halt der legale, einfache Weg, um es mal so zu sagen. Ne? Und Sky ist mir ehrlich gesagt zu teuer, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie viel es im Monat kostet, ich glaube, es sind 30
ich
Euro.
Ich bin Sky-Kunde, ich zahle meine 60 Euro, ich bin so ein Idiot.
Hä, was? Das du kannst doch halt kündigen und dann immer neu machen.
Ja, ich habe ja jetzt schon gekündigt, aber die Säcke melden sich nicht. Falls ein Sky-Mitarbeiter zuhört, meldet euch endlich, meine Kündigung ist nicht bald abgelaufen.
Ja, aber das ist mir einfach zu teuer. Ich habe Amazon und Netflix, ich bin jetzt kein Fußballfan, der sich da jede Woche die Bundesliga anschaut. Insofern, ja, ne, gibt es da bei mir relativ wenig Anreiz, Sky zu abonnieren. Netflix fände ich super cool.
Aber jetzt mal ganz, also jetzt mal komplett ehrlich gesprochen, als ob jemand, der jetzt Bock auf Lucha Underground hätte, das nicht jetzt eh schon gucken würde, egal wo. Und als ob jetzt Netflix, also jetzt nur weil es auf Netflix läuft, sagt einer, oh ja, okay, jetzt ist es nicht mehr illegal, jetzt gucke ich das. Also weil die meisten Leute, die ja Lucha Underground gucken, sind halt eher so in Richtung Smarks. Und die würden es halt auch sowieso gucken, egal ob es jetzt auf Netflix, auf Amazon oder auf keine Ahnung wo läuft.
Und natürlich sprechen wir uns gegen illegale Streams aus, wir würden das auch nie benutzen.
Genau. Aber ansonsten, glaubt ihr, dass WWE da ein Auge drauf hat und dass das eine Motivation sein könnte, da irgendwie seine Weeklies schneller reinzustellen?
Ja, das ist halt ein Grund. Darüber haben wir ja schon tausendmal geredet, aber die haben ja halt ihre dummen Fernsehdeals, was halt komplett kontraproduktiv für alle Network-Subscriber ist, besonders jetzt in Deutschland.
Ja, das Schlimme ist halt wirklich, dass dieser amerikanische TV-Deal die ganze Welt beeinflusst bei denen. Ja. Dass es halt nicht nur so ist. Eigentlich könnten die auch so machen, okay, wir haben den amerikanischen Deal, weil die ausländischen TV-Quoten, die sind ja so gering, die jucken die ja nicht. Da hätten sie auch genauso gut sagen können, okay, für alle anderen machen wir das. Das wäre aber wieder nicht gleichberechtigt, also geht das nicht. Und stattdessen haben wir dann jetzt bei ProSieben Max und Co. Die Sachen bei uns. Und ich glaube auch, solange das zum Beispiel bei ProSieben Max läuft, dürften die das selbst bei uns gar nicht anmelden oder anbieten.
Das ist auch das Problem, weil ich denke, vom Prinzip her lohnt sich das Network eigentlich gar nicht. Ich nutze das nämlich eigentlich immer nur einmal im Monat. Und zwar fürs Pay-Per-View.
Da bist du aber mit einer der Einzige. Also ich finde die Datenbank, die ist schon echt...
Ja,
die
natürlich.
Kugel auch jedem, den ich das zeige, ist ohne Scheiß. Also man kann ja bei WWE viel sagen. Bei Hausschuh ziehen sie das Geld echt aus den Taschen und machen den Todgeweihten irgendwie pleite. Das ist gar kein Problem. Aber bei dem Network muss man wirklich sagen, der Preis ist der Hammer für das, was du kriegst, weil du bist ja nicht gebunden. Das ist wie bei Netflix. Es gibt genauso gut viele Leute, die holen sich Netflix für eine Serie und sonst gucken sie es halt nie. Aber du hast so viele Möglichkeiten, gerade als Wrestling-Fan, ich denke mal, bei den Zuhörern sind halt auch viele Wrestling-Fans, du kannst halt alles wiedererleben, gerade die alten Sachen, so wie unser Thema heute, das ist so toll und auch die neuen Sachen, die halt kommen, also die machen halt wirklich, ist nicht nur ihre Weeklies, sondern die Sendung, egal ob zum Beispiel die von Mick Foley, also wie heißt die?
Holy Foley.
Ja, Holy Foley. Echt super unterhaltsam, Zeichentrickserie, die kommt, Total Divas.
Die Dokus allein,
ich gerade sagen, WWE 24 und so. Das am besten, diese ganzen Dokus.
Ja, aber auch NXT hast du noch mit dabei und 205 Live, gut, ist nicht ganz so mega interessant ja, gut, aktuell, dann. Aber trotzdem.
Du hast aber auch noch diese DVD-Vorschauen. Also du kannst zum Beispiel, wenn eine DVD rauskommt, keine Ahnung, zum Undertaker, gibt es meistens dann eine First-Look-Situation hier, dass du zum Beispiel 45 Minuten lang davon schon mal gucken kannst und Co. Also es gibt halt wirklich im Network so viele Sachen, da kann man nicht sagen, das lohnt sich nicht.
Genau, also ich finde das auch, das rentiert sich halt schon. Es wäre halt einfach super, ich wäre auch absolut dafür bereit, nochmal 3-4 Euro extra zu bezahlen, wenn die sagen würden, komm, wir hauen die Weeklies mit.
Ja. Vor allen Dingen, so ein Spezialpaket. Das Interessante, was ich mich da immer frage, wenn sie das machen würden, ob nicht dadurch vielleicht die Fanbase auch vom Network viel größer werden könnte und auch generell das Interesse der User auch viel größer wieder. Weil man muss halt einfach mal auch realistisch sehen, den Fernseher einzuschalten, das gehört für viele nicht mehr zum Alltag dazu. Früher war das normal, dass um 20.15 Uhr war das die Fernsehzeit. Mittlerweile 20.15 Uhr, wer schaltet da jetzt immer den Receiver
Ich
an?
glaube aber, in Amerika ist das noch was ganz anderes als in Deutschland.
Ich weiß es nicht. Dafür sind die
Aha.
Waitings einfach auch extrem niedrig. Muss man halt auch sagen. Wir haben ja letztes Thema Waitings gehabt. Ein Zweier-Waiting und 1, so und so Waiting, das ist nicht viel.
Ja.
Nee, aber ich glaube, es ist halt da, nach wie vor so für Sponsoren und so, ist es, glaube ich, halt schon wichtig, dass du da noch immer im Fernsehen gut
Du machst
vertreten
halt
bist.
so
Das ist
viel
so
Geld
ein
durch
wie
die
die.
Werbung, ne?
Ja, ich glaube, das ist so ein
Ja.
bisschen wie die Printmagazine hierzulande, die halt auch fürs Marketing genutzt werden. Aber lesen tut es eh kaum noch jemand. Und aber es ist halt da, es ist halt gut für das Profilieren. Und so ist es vielleicht im Fernsehen dann auch. Aber in
Genau.
Wahrheit, die richtigen Fans, das siehst du ja auch auf YouTube. Also die YouTube-Dinger werden ja teilweise öfter geguckt, als die Einschaltquoten haben.
Ja, klar. Absolut. Ist ja auch weltweit dann erreichbar und so. Ja, sollen wir zur nächsten Frage rüberspringen?
Spring rüber.
Ja, von wem?
Springen wir. Immer noch von Dominik. Dominik hat drei Fragen via Twitter
Der
eingeschickt. Das war
Dodo,
jetzt gerade
ey,
die
der
erste.
Dodo.
Und da kommt jetzt leider auch gleich die zweite hinterher. Und zwar ist das, wie steht ihr zu Cody Rhodes und ist euer Interesse an für seine Person wieder gestiegen, seitdem ihr in den Indies unterwegs ist?
Da kann ich mir schon die
So.
Antworten denken.
Also ich bin ja großer Indies-Fan. Ich gucke ja jede Show. Ich gucke über CZW, nachdem letztens sich einer aufgeregt hat, dass ich das als Scheiße bezeichnet habe, gucke ich jetzt auch wirklich jede Folge intensiv. Ich gucke jede Folge Lucha Underground. WXW gucke ich auch jede Folge.
Du hast
Ich
auch deine
gucke,
Ausbildung gekündigt, deswegen, damit du das
genau,
mehr
weil ich
Zeit
jetzt
hast.
halt
Genau.
Vollzeit gucken kann. TNA verfolge ich, also TNA ist ja auch kleiner geworden, ziehe ich auch mal zu Indies, gucke ich das auch dauerhaft. New Japan gucke ich jetzt quasi,
Also du hast
hole
keine
ich alle
Ahnung, sag's doch
nach.
einfach.
Und ja.
Sag's doch einfach.
Nee, also, ach, Cody Rhodes war mir auch schon damals egal. Also, der ist halt ein guter Wrestler, aber für mich hatte der irgendwie nie so einen Charakter, wo ich sage, Mann, auf den habe ich jetzt aber richtig Bock.
Ja, ich schließe mich Kai an und Olaf wird es sagen, vorhin so. Ja, ich finde den schon interessant, ich verfolge das gerne. Ich finde auch generell, dass er Potenzial hat. Na, na, na. So,
Olaf
Olaf,
wird das Gleiche sagen wie ich, nur dass er es nicht ironisch meint.
du. Nein, nein, Olaf wird den interessant finden und er verfolgt das ja auch, weil Olaf ja irgendwie gefühlt die alle Wrestling-Ligen auswendig kennt. Das ist unglaublich.
Das stimmt gar nicht, das stimmt gar
Größter
nicht, aber.
CZW-Fan.
Aber ich gucke halt schon noch so ein bisschen hier links und rechts, was halt da so passiert. Cody Rhodes TNA Run habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verfolgt, weil ich aktuell TNA auch nur sehr, sehr beiläufig verfolge. Ansonsten hat er diverse Dream Matches ja halt bestritten, weißt du, gegen Kurt Angle. Der kommt jetzt dann demnächst im März, kommt dann nach Deutschland zum 16 Carat. Insofern bin ich da schon gespannt drauf. Aber es ist jetzt nicht so, als ob ich deswegen scharf auf bestimmte Indie-Veranstaltungen wäre, weil Cody Rhodes dabei ist. Also ich mochte ihn auch. Ich mochte ihn vor allem bei WWE, als er halt diese Phantom of the Opera-Geschichte gehabt hat, mit der Gesichtsmaske, wo er da halt komplett durchgedreht
Fand ich
ist.
auch
Das
cool.
mochte ich extrem gerne, weil ich finde, da hat man auch gemerkt, dass er daran gewachsen ist. Ja, jetzt so die Indie-Matches, die ich von ihm gesehen habe, waren alle gut. Also ich habe, glaube ich, einmal gegen Angle, glaube ich glaube, gegen Hero hat er auch einmal gekämpft. Das war alles gut und macht Spaß und so, aber ich bin jetzt kein Indie-Cody Rhodes-Fan deswegen und beobachte ihn jetzt nicht mehr, weil er in Indies ist und so. Also ich glaube, er wäre bei WWE weiterhin besser
Aber man kann ja
aufgehoben.
bei Cody Rhodes
Aber
eigentlich zwei Sachen sagen. Also erstmal, dass WWE ihn eigentlich durch die Gimmicks zerstört hat. Weil alles, was er gemacht hat, hat er ja auch eigentlich gut gemacht. Auch Legacy, er ist ja eigentlich mit seinen Aufgaben gewachsen. Er hat auch alles immer, wie soll ich sagen, er ist so ein Arbeitnehmer, der alles zur Zufriedenheit erfüllt. Aber man muss halt auch sagen, Cody Rhodes ist keiner, der auf den Poster kommt und du einfach sagst, oh, der hat es oder der kommt in die Halle und dann sagst du, oh, das fehlte ihm einfach immer. Und das war auch, glaube
Legacy
ich,
war geil.
Legacy war cool, aber das ist trotzdem halt so. Cody Rhodes, ich weiß nicht, der hat halt einfach nicht
Der
diesen
war
It-Faktor,
langweilig, ne?
weißt du?
Der
So ein
hatte.
Roman Reigns ist auch langweilig, aber den siehst du trotzdem als, selbst wenn du den nicht
Ja.
magst, einfach an, der
Der ist
hat halt
krass, okay, da
irgendwas.
ist halt Roman Reigns. Und da ist so, ja, okay, da ist halt Cody Rhodes. Also so ging es halt mir zumindest
Ja,
immer,
Cody
ne?
Rhodes ist so quasi
Ja.
wie in der Schule, weißt du? Derjenige, der immer so seine Zweien geschrieben hat, der ruhig in der Klasse war, nicht sehr sonderlich auffallend, aber auch immer gute Leistung gemacht, aber das war es dann auch schon. Du warst halt
Ja.
nie, das ist nicht derjenige, der auf die Partys eingeladen wurde.
Ja, also ich weiß nicht, also ich mag Cody Rhodes schon ganz gerne im Ring sehen und so, aber ich stimme euch dazu, er ist jetzt nicht unbedingt jemand, der WrestleMania wahrscheinlich geheadlined hätte oder sonst irgendwas. Also da fehlt einfach noch ein bisschen was. Und um mir auf die Frage zurückzukommen, also bei mir hat es jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich irgendwie interessierter an Cody Rhodes bin, weil er in Indies unterwegs ist. Also ich finde es interessant, dass er unterwegs da ist und dass er verschiedene große Matches da bestreitet und offensichtlich auch Leute, also Zuschauer dazu bewegt, zu den Veranstaltungen zu kommen. Ich gehöre da jetzt nicht zu. Also ich würde mir jetzt nicht wegen Cody Rhodes ein Ticket kaufen. Muss man so ganz klar zu
Tut uns
sagen.
leid, Dominik.
Ja, schade. Also, ne?
Du gelaufen.
Aber genauso kann mich der gute Herr Rhodes natürlich dann auch Lügen strafen. Vielleicht haut er mich dann auch beim Karat vollkommen vom Hocker, wenn ich den jetzt mal live
Und er
sehe
küsst dich auf den
in
Mund.
die Flair.
Das wäre
Das
geil.
würde mich auch umhauen. Das würde mich auch umhauen. So, nächste Frage vom Dominik. Wird der WWE UK-Roster in NXT aufgehen? Was bedeutet das für den Titel? Passt das WWE UK-Roster zu NXT? Wir werden ja aktuell, sind ja Leute wie Tyler Bate, Pete Dunne, Trent Seven, werden ja aktuell im NXT-Roster ja, aufgebaut und eingesetzt. Macht das Sinn und tut das dem Titel gut? Das wäre ja quasi sowas wie ein zweiter kleiner Titel im NXT-Gewand. Was sagt ihr dazu? Kai lasse ich jetzt mal raus, weil der verfolgt ja NXT nicht. David ist auch nicht so
Das
mega
stimmt gar nicht. Ich
NXT-mäßig
lese immer, was
unterwegs.
passiert.
Ich wollte gerade auch sagen, NXT gucke ich schon ab und an. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nach dem Cruiserweight-Debakel jetzt auch nicht so die große Motivation habe oder große Hoffnung, was UK ja jetzt angeht. Ich mag auch generell keinen Titel, der halt auf ein Land oder ein Kontinent begrenzt ist, zumindest von Erscheinung her. Es wird denen nicht schaden. Ich finde das auch nicht verkehrt. Es ist ja wrestlerisch, machen die ja gute Arbeit und so weiter. Und es ist auch für NXT vielleicht auch nicht verkehrt, einen zweiten kleinen Titel zu haben. Nur halt, ich würde den halt wirklich eher wie Intercontinental, also eher so einen allgemeinen Titel halt dann lieber sehen. Da macht das für mich auch Sinn. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass der UK-Ding ein Mega-Hit wird. Das wird halt wirklich eher eine Sendung sein, die wahrscheinlich im Ausland vielleicht 1% der Leute gucken und die anderen 99%, die einschalten. Das werden alles halt Briten sein.
Ja, also ich sehe es halt irgendwie als ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass WWE nicht so genau weiß, wo sie mit dem UK-Title hinwollen. Also, die haben dieses Turnier gemacht, so, ja, schön, jetzt haben wir auf einmal einen Schlag Engländer quasi gesigned und ja, was machen wir mit denen? Also, okay, dann bringen wir sie erstmal rüber in die USA und lassen die da halt trainieren und bringen die sozusagen auf unser Format, sagen wir es mal so. Ne? Also, die lernen dann, wie sie da umgehen können, die kriegen erste Storylines, kriegen erste Matches, können sich präsentieren. Zugleich frage ich mich halt so, wozu brauche ich denn dann den UK-Title
Das ist ja
da
das, was ich meine.
dazwischen?
Das ist ja,
Also,
und
ja,
dann
eben.
lieber den aberkennen oder umwandeln. Es gab ja schon mal was.
Ja, aber umwandeln ist furchtbar. Das ist so wie bei
Ja.
TNA, wo sie auch 70 Mal den einen Titel da umbenannt haben.
Aber zumindest
Das
einmal.
finde
Aber
ich furchtbar.
dieser Titel, der ist halt einfach total sinnlos. Also, sorry, ist halt so. Das ist so, als wenn du jetzt sagen
Der
würdest.
war halt.
Bitte?
Nee, der war halt für diesen Moment war der halt gut. Also für dieses Turnier war der halt super. Aber wenn sie jetzt den jetzt irgendwie da mitschleppen, quasi, der hat ja noch keine Wertigkeit. Das ist halt irgendwie das Problem. Der baut auf diesem Turnier auf. Aber ansonsten hat es WWE bis jetzt noch nicht geschafft, mir zu erklären als Zuschauer, warum das alles so toll ist und warum ich jetzt auf einmal das gut finden soll, was die Jungs da im Ring abliefern und warum die mich interessieren
Ja, aber vor
sollten.
allen Dingen
Klar.
ist auch logisch, dieser Titel, der war ja für die Show. Es ging ja darum, hier der beste britische Wrestler. Aber von der Logik her ist es ja auch eigentlich Banane, weil eigentlich hätten sie eine Trophäe geben müssen. Eine Trophäe hätte Sinn gemacht. So, okay,
Ja, sehe
hast
ich
die
auch
Trophäe
so.
bekommen, Ende aus. Aber ein Titel, den musst du ja verteidigen. So, aber die
Genau.
Titelbezeichnung grenzt das ja, das Teilnehmerfeld ja eigentlich schon ein, wer sich überhaupt da drum kloppen kann. Also das heißt, es kann ja kein Ami sich jetzt drum kloppen. Wobei früher haben sie auch bei den European Title, das ist ja auch irgendwann aufgedröselt, aber dadurch entwertest du die Titel ja nochmals und machst den Namen ja noch bescheuerter und
Ja, gut, ist
sinnfreier.
doch bei United
Ja.
States nicht anders oder bei Intercontinental
Ja,
ungefähr.
der Intercontinental ist ja okay. Das ist ja so interkontinental, das ist noch irgendwo okay, das ist so weltweit für mich, oder? Aber US ist schon schwierig, aber selbst da machen sie es halbwegs richtig, zumindest in Storylines, wenn mal ein Ausländer dazukommt, okay. Aber britisch, da hast du ja auch nicht in der Crowd, jetzt in der Reaktion, wenn es irgendwie ein Russe kommt, dieses Standardbild, Russe gegen Ami, okay, jetzt kommt dann zum Beispiel ein Russe gegen Brite und dann hängt das amerikanische Publikum so, ja und? Soll die doch Briten platt machen? Das ist halt so, ja, ich finde halt, das macht das Ganze ein bisschen belanglos, diese Bezeichnung. Die hätten niemals einen Titel machen dürfen in der Richtung.
Ja, ich finde es auch aktuell ein bisschen merkwürdig, wie sie das da aufdröseln wollen. Und mal schauen, wie das
Die Sache
weitergeht.
ist, warte, lass mir einmal kurz was sagen. Und zwar jetzt gerade in
Okay.
Bezug, dass die jetzt bei NXT sind. Ich bin dann halt auch teilweise eher noch so ein Fan einer dieser berühmten Bandwagoner. Also ich bin halt eher so einer, der dann sagt, oh, Shinsuke Nakamura, den kannte ich vorher nicht, aber den finden viele geil. Und dann gucke ich mir den halt auch eher an. Und dann merke ich so, ah, okay, der ist dann doch schon cool. Dann springe ich halt eher auf diesen Shinsuke-Bandwagon auf. Genauso war das halt auch bei Bobby Roode jetzt und genauso war das dann auch bei AJ Styles bei mir. Aber so ein Tyler Bate oder sowas, da haben jetzt zwei Leute gesagt, oh, cool, was? Tyler Bate ist dabei, oder dieser Pete Dunne ist dabei. Es ist halt aber halt trotzdem im Vergleich zu den anderen drei, die ich vorher genannt habe, so eine kleine Fanbase, dass mir die Charaktere da auch wieder komplett egal sind, so wie es halt auch bei den Cruiserweights der Fall ist.
Ja. Ja, es ist, wie gesagt, ich habe das Gefühl, WWE weiß noch nicht so genau, wo sie dahin wollen und haben sich jetzt irgendwie was an Land gezogen, was eigentlich von der Qualität her gut ist, aber wo man noch nicht genau weiß, wohin. Das ist genauso wie mit den Cruiserweights. Das erinnert mich ganz stark daran, weißt du, jetzt hast du es auf einmal so, ne, hast es auf einmal und dann weißt du nicht genau, wohin
und damit. Und Peter hat krass unreine Haut, das finde ich richtig ekelhaft.
Da kann ich nichts für.
Ja, das ist doch, aber ja. Das, Alter, Mickey Rourke wird sich denken, Alter, guck mal sein Gesicht an. Ja.
Lass mal weitermachen. Ich habe übrigens natürlich gerade die Fragensteller durcheinander geschmissen, weil ich die Liste hier schlecht geordnet habe.
Weil du
das offen bist. Sondern weil ich einfach diese Woche nicht so viel Zeit hatte,
um die Karte zu sortieren. Ja, du musst ja trinken.
Der Tobias schreibt nämlich die nächste Frage, wie gesagt, lange Mail, und bezieht sich genauso wie der René auf den Auftritt von The Rock bei Raw war das hier diese Woche, wo er, The Rock hat ja CM Punk angerufen vor der Show und hat ihm was auf den Anruf beantwortet.
Nach der Show, weil der das Publikum halten wegen den Dreharbeiten für deren Film über Page, aber nicht mit Page gedreht wird, was noch besser ist. Und deswegen sollte das Publikum da sein, deswegen haben sie The Rock rausgeschickt.
Ja, also Tobias fragt, glaubst du, dass er ihn wirklich angerufen hat? Und falls es real war, glaubst du, dass es so mit Vince und Co. abgesprochen war? Und René geht in die ähnliche Richtung, schreibt hier, was meint ihr, war das ein reiner Fanservice von The Rock oder vielleicht ein eigenständiger Versuch, Rocky, CM Punk und WWE wieder näher zusammenzubringen?
Darf ich antworten? Es geht um CM Punk.
Ich wollte gerade auch. Mach du.
Also, hau rein. Erstmal, also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass der Headlock gehört hat und weil er halt weiß, dass ich den hasse, versucht hat, die Wogen zu glätten. Das ist meine Theorie erstmal. Die zweite Theorie, die halt unwahrscheinlicher ist, nein, ich glaube nämlich, dass das nicht abgesprochen war, weil The Rock ist ja bekannt dafür, dass er halt auch mal einfach off-script geht. Also wie halt damals als extra diese vier Typen da mit dem Macho Man und Hulk Hogan Kostüm aus der Kamera sich weggesetzt wurden, wo dann Rock seine Promo gehalten hat, aber extra zu ihm hingegangen ist. Gerade ja zu der Zeit, glaube ich, war das sogar noch, wo der eine im Hulk Hogan Kostüm war und gerade dieser Hulk Hogan Racist Kram auf dem Höhepunkt war. Rock ist halt bekannt für sowas. Ich bezweifle stark, dass es CM Punk wirklich angerufen hat, weil das wäre zu, also es wäre einfach, The Rock ist ja nicht dumm. Also das war schon Fanservice, aber er wird halt trotzdem nicht riskieren, dass ein CM Punk in einer WWE-Arena ans Telefon geht. Also das bezweifle ich einfach, das kann ich mir nicht vorstellen.
Da geht ich dazwischen und ich glaube doch, das war echt und ich kaufe den das auch wirklich ab, weil The Rock, ich glaube schon, dass The Rock so Eier hat und einfach auch so spontan ist, dass er einfach Punk anrufen. Hätte auch sein können, dass Punk auflegt, aber ich glaube, The Rock hätte damit umgehen können. Und ich gehe wirklich fest davon aus, dass der Anruf echt war. Ich persönlich fand auch die Aktion sehr gut. Also gerade auch
mega.
Darauf, so CM Punk und WWE ein bisschen zusammenzubringen. Vince soll ja richtig gekocht haben Backstage und sonst was.
Ja, kein Wunder.
Aber ich fand auch zum Beispiel bezeichnet, dass halt CM Punk darauf reagiert hat. Und zwar nicht assi oder auch nicht ignorant. Also er hätte es auch ignorieren können. Aber stattdessen kam halt ein positiver Tweet und halt auch, es gab auch eine Erklärung, wo man nicht rangegangen ist sogar. Ich glaube schon, dass es echt war. Ich glaube halt schon, The Rock ist jemand, der mischt schnell Realität mit Fanfiction, wenn er möchte. Und der hat halt schon die Eier, um das zu machen. Ich glaube auch schon, dass er die Telefonnummer von CM Punk noch gespeichert hat.
Ja, das auf jeden Fall, aber.
Also ich denke schon, dass es echt war und ich glaube wirklich, dass The Rock auch wirklich gehofft hat, dass Punk rangeht. Und dann wäre die Halle natürlich explodiert. Aber es war von Aufbau her, von auch dieses Animieren der Fans, von wegen so, hey, ich habe hier gerade so und so viele tausend Fans, die alle deinen Namen schänden und dann alle zeitgleich schänden den Namen. Ich glaube schon, dass so eine Kleinigkeit ein Comeback deutlich wahrscheinlicher macht. Oder zumindest, ja, vielleicht auch bei Punk mal wieder so ein bisschen Emotionen wieder hochholt, wegen Arsch. Weil er hört ja seinen Namen auch wieder. Er hört ja auch, hör mal, du bist immer noch irgendwo Teil, die Leute vermissen dich und so. Ich hoffe da halt, dass sich da schon ein bisschen bewegt. Heißt jetzt nicht, dass er zurückkommt, aber ich glaube schon, dass so eine Aktion förderlich ist.
Was ich aber auch.
Ja, aber es hat ja auch vor allem einen riesen Buzz kreiert im
Internet. Das war ja auch direkt wieder so überall, ne? Hier diese ganzen Led Bible und was weiß ich nicht alles und so. Also die ganzen riesigen Facebook-Seiten. Ja,
genau das. Aber das ist halt auch wichtig, ne? Und auf der einen Seite, The Rock weiß halt auch, wie man die Leute unterhält, ne? Und in dem Moment, was willst du Besseres machen, als die Leute mit sowas da bei Laune zu halten? Gerade wenn dann halt sowas Unwichtiges kommt wie ein Dreh danach, weißt du, wo dir eigentlich so denkst, kann ich auch direkt genauso gut nach Hause fahren, ne? Ich glaube aber auch, dass es echt war. Ich glaube auch, dass er ihn angerufen hat, und ich glaube einfach, dass The Rock das total egal ist. Ich glaube, in dem Moment ist er quasi ein Entertainer, und dem kann auch egal sein, ob Vince kocht und ob Triple H einen Handstand hinten macht, weil, sind wir ehrlich, braucht The Rock
Nein, The Rock
WWE?
ist bigger than life. Das ist genauso wie John Cena.
Hallo, er ist
Genau
bester
das,
verdienster
genau das.
Schauspieler der Welt. Er hat die
Sexiest man
genau deswegen
alive.
ist er, und die WWE braucht ja eher ihn. Deswegen ist das ja halt wirklich, dass er sich das als einziger komplett erlauben darf. Ich glaube, selbst ein Cena könnte sich nicht ganz so viel rausnehmen wie The Rock, weil das einfach dieser
Ich glaube, Cena
Menschenfaktor
wird
ist.
sowas, ich glaube, Cena wird sowas nicht
Nee,
machen,
er würde es
glaube
nicht
ich,
machen, aber
weil.
The Rock ist halt einfach, wie soll man sagen, der hat halt ein bisschen noch so die Attitude, das Attitude-Blut in den Adern. Von wegen so, ja,
Das ist
diese
aber doch wirklich, das ist
Spontanität.
aber wirklich so.
Aber das ist halt bei The Rock auch irgendwie das, wo er am sympathischsten und am besten ist, wenn er beim Ding ist.
Ja.
Weil wenn er diese geskripteten Promos hat, beziehungsweise du halt weißt, okay, jetzt hat er die vorgeschriebene Promo, finde ich ihn weniger unterhaltsam, als wenn er zum Beispiel zu diesen Hulk Hogan-Fans geht. Und da fand ich den so sympathisch. Und jetzt mit dem CM Punk-Ding, ich habe ihm das halt wirklich auch abgekauft. Ich glaube, das ist echt. Und das war so sympathisch auch, als er meinte, ey, ohne Scheiß, ich rufe den gerade an, ist kein Witz. Ah, scheiße, die
Ja.
Mailbox. Und dann, ach komm, lass mal drauf sprechen. Das war einfach, was Rock immer konnte und weshalb er auch so ein Star war. Der Typ weiß, was die Fans wollen. Er kriegt mit, wie er Stimmung aufbauen kann. Und er ist super spontan.
Was ich aber auch bei mir
Ja.
gemerkt habe, ist dann, so, also wir sind ja schon ziemlich smart, Mark, so wir drei, ne? Muss man einfach ganz ehrlich sagen. So, halt diese typischen Dirt-Sheet-Leser, die sagen so, ah ja, okay, der Move, aber hat man gehört, wie der das gecallt hat. Aber in dem Moment, wo ich gelesen habe, The Rock ruft CM Punk an, ich war komplett wieder im WWE-Fanboy-Modus drin. Und mein Kopf so, oh mein Gott, wa was, der ruft CM Punk an? Ich meine, was, wenn er jetzt zurückkommt? Und CM Punk, WWE, der war, was? Und ich war direkt wieder drauf, ne? Also, das schaltet bei mir dann alles sofort wieder aus. Da bin ich auch wieder. Das ist halt so wie wenn Rumble oder WrestleMania läuft, nur noch mal potenziert mit 100.
Ja, also ich war da, ohne Scheiß, ich war genau wie du, als ich das Video endlich gefunden habe, so, oh mein Gott, jetzt guckst du dir an, und ich habe richtig Atem angehalten, und ich war am Dauergrinsen. Und jetzt stell mal nur noch vor, er wäre auch noch rangegangen. Ey, ohne Scheiß.
Das dann beim nächsten
Das
Mal.
wäre so episch gewesen. So einfach so, was ich, Punk sitzt auf der Couch, so, ja, moin, was geht, Rock? So,
Ja.
richtig geil.
Ich mach gerade meinen Frühsport oder sowas.
Alter,
Diese
wie geil
Aktion,
das gewesen wäre.
was wir halt beim Attitude-Podcast ja auch hatten, gerade diese spontanen Aktionen, die so unerwartet kommen, die machen einfach irre Spaß. Das ist halt auch irgendwie das Mega-Kontrastprogramm jetzt gewesen zu der War-Sendung, die vorher war. Perfekt durchgeskriptet, auf jedes
Ja, wirklich.
und so. Und jetzt genau das Gegenteil, einfach von diese, wisst ihr was? Ich rufe den jetzt an. Na, scheiße, der ist nicht dran gegangen. Anstatt jetzt, das wäre ja eigentlich ein Botch so gesehen. Weißt du, ah, scheiße, er geht nicht ran. Aber trotzdem noch cool verkauft. Und das ist
Ja, aber
halt.
dann einfach noch,
Ja.
wie er eben auch also in dieser typischen Rock-Manier, wie er dann auch natürlich auf die Mailbox gesprochen hat.
Ja.
Also,
Super.
das war geil. Aber
Der kann
darf
das
ich noch eine
halt.
Sache
Aber.
anmerken, ganz kurz, wo wir gerade bei The Rock sind? Habt ihr SmackDown gesehen?
Nee, noch nicht.
Nein. Nein, beide nicht. Die Promo der Usos, besonders von dem, der mehr geredet hat und nicht so redet, also nicht so eine Stimme hat wie ein vierjähriges Mädchen, richtig geil. Also von einem, nein, die beste Uso-Promo, die ich bis jetzt je gesehen habe.
Hat er das so
Wirklich.
eine gute?
Ja, deswegen ja. Nein, aber also kein Spaß, die war richtig, richtig gut. Lohnt sich
So,
anzugucken.
apropos Götter am Mikrofon,
CM
ich
Punk?
habe die nächste Frage.
Achso, was eine Überleitung.
Naja, nicht ganz. Was eine Überleitung. Es geht um Carsten Schäfer. Carsten Schäfer hat ja diese Woche bekannt gegeben, dass er künftig nicht mehr die deutschen Weeklies kommentieren wird und soll ja angeblich in die USA gehen, um da die beiden neuen deutschen Kommentatoren einzuarbeiten. Deswegen fragt der Tobias, was sind eure Gedanken dazu, dass er sie einarbeiten soll, und was denkt ihr darüber, ja, an Carsten Schäfers Leistungen an sich? Also, wie hat euch Carsten
Carsten
Schäfer
Schäfer.
früher
Darf ich da
gefallen?
erstmal reingrätschen?
Wer zuerst? Ja, komm, grätsch mal.
Also,
Mal wie Frankfurt.
erst einmal,
Der Dauergrätscher hier.
ich muss zugeben, ich höre mir den deutschen Ton nicht gerne an. Aber was ich unter aller Sau fand, waren die Kommentare auf manchen Wrestling-Seiten unter dieser Meldung. Also, das war
Okay.
dermaßen
Was war
respektlos,
denn da?
Carsten. Ja, also, wo echt von wegen so, ja, wird mal Zeit, der Kerl kann eh nichts, so ein Spinner, bist teilweise beleidigend, weißt du, so, und endlich ist er weg, na, 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 was eigentlich
Dann halt.
total, ja, aber das ist so respektlos, weil ohne Scheiß, ohne Carsten Schäfer, wären wir alle vielleicht nicht mal richtige Wrestling-Fans geworden, wir alle haben diese Stimme gekannt. Und er hat so viel in Deutschland dafür getan, dass halt Wrestling groß wurde, er war die Stimme vom Wrestling, ohne Scheiß, ich glaube, selbst wenn meine bessere Hälfte oder meine Schwester diese Stimme hört, weiß sie sofort, ah, ey, das ist doch der vom Westing. Ja, das ist der. Also super Typ, der viel gemacht hat, wo man nicht groß genug sich verneigen kann. Was ich nicht abkann oder nie abkonnte, ist halt einfach dieses Verdeutschen von allen englischen Begriffen und dieses extrem markige. Aber da muss man wiederum sagen, das machen die Amis auch. Da hört es sich nur cooler an. Mm, aber ja. Im Grunde genommen machen es halt genauso. Die machen auch, wenn Undertaker kommt von mir, ja, da kommt der aus der Hölle, Nur im Deutschen klingt das halt einfach sehr bieder.
Doof.
Und ich finde halt schon sehr wichtig, dass er die anderen anlernt. Er hat schon ein Gefühl dafür, für Timing und so. Das stimmt schon alles. Nur halt, es war halt nie so eine Charisma-Bombe, wie es, Jerry Lawler und mit JBL, mit Jim Ross zusammen und Co. Das ist dann halt wieder was anderes. Das hast du halt auch nicht so oft. Ich finde, er ist, gerade wenn du jetzt vergleichst, die neuen Deutschen, die jetzt dazu kamen, wie die klingen, finde ich Carsten Schäfers Stimme schon deutlich angenehmer. Und ich denke halt schon, der wird das gut machen, dass er die anlernt. Ewig konnte das ist nicht mehr wichtig. Machen, aber ich, wie gesagt, vor dem Mann, ich ziehe den Hut, ich habe echt Respekt vor dem, ich habe den einmal beim SummerSlam Live-Event in Düsseldorf, war der Moderator, super netter Typ, auch bodenständig, der ist Wrestling-Fan durch und durch, das hast du halt gemerkt, und da sollte man echt mal ein bisschen die Füße stillhalten, was irgendwie Kommentare unterhalb der Gürtellinie ist, wenn das einen nicht passt, kann es der einen nicht passen, aber muss halt trotzdem nicht
irgendwie... Das hast du halt immer im Internet, ne?
Ja, aber mir ging das einfach auf den Sack, weil der Typ, wie lange hat er das jetzt gemacht? 30 Jahre, 35 Jahre?
So ungefähr. Also ich bin da auch so, mir geht es da ähnlich wie dir. Also ich sag auch, ich habe seit Jahren keinen deutschen Kommentar mehr gehört, weil ich finde auch einfach, dass es klingt einfach authentischer, wenn es zum Wrestling gehört, englischer Kommentar für mich. So ganz doof. Selbst bei der WXW höre ich mir meistens den deutschen Kommentar nicht an, sondern inzwischen gibt es ja gerade bei den großen Events englischen Kommentar, den höre ich mir dann oder schalte ich dann um. Aber Carsten Schäfer ist genauso, wie du gesagt hast. Carsten Schäfer hat uns eigentlich immer begleitet durch die ganze, gerade durch die Zeit, wo du halt Wrestling immer im Free-TV geschaut hast, was ja wirklich dann auch den kompletten 90er durch
Tele 5,
ist.
Tele 5, DSF.
RTL 2 und was weiß ich noch alles. Und der gehört einfach dazu. Und ich mochte seine Kommentarweise auch nicht immer. Und das ist aber auch ganz natürlich. Man kann auch nicht da jeden mögen. Und er hat halt seinen Stil gefahren. Und manche Sachen waren halt eben nicht so, dass es mir gefallen hätte. So what? Aber nichtsdestotrotz fand ich es doch ein bisschen schade, dass er jetzt dann quasi nicht mehr zu hören sein wird. Ich meine, er hat weiterhin einen Job bei WWE, offensichtlich. Das freut mich für ihn. Und es ist auch gut, dass er dann dafür zuständig ist, die beiden Neuen da einzuarbeiten, deren Namen ich schon wieder vergessen
habe. Mein Problem ist aber auch, halt um nochmal, natürlich bei mir auch, Carsten Schäfer, halt bei mir nochmal ein bisschen mehr Stimme der Kindheit, bei euch halt eher der Jugend.
Kindheit auch,
hallo. Ja, klar.
Also da war ich schon,
macht halt auch schon 7, 8,
9 und so.
Ja gut, er macht es halt auch schon seit 100 Jahren, ne? Aber er ist halt auch...
Können wir den mal rausschicken aus der Gruppe? Das
klappt. Diese beiläufige Beleidigung hier.
Gut, der macht es halt wirklich doch schon gefühlt seit 100 Jahren, Carsten Schäfer. Das war ja aber auch nicht negativ gemeint. Von daher, die Sache ist aber auch, wie David schon gesagt hat, dass Carsten Schäfer einfach unglaublich sympathisch ist. Also man mag ihn halt auch einfach von der Stimme her und jetzt sitzen da, also das wird, glaube ich, ganz schwer, diese Rolle zu füllen, weil jetzt sitzen da halt diese Siebenjährigen, die du irgendeinen Anzug angezogen hast, der den dreimal Nummern zu groß ist, die absolut unsympathisch sind. Also das ist jetzt auch nicht dieses okay, beleidigt wieder Leute, sondern
ich weiß schon, was du meinst.
So unsympathisch, die haben so eine Scheißstimme, die haben immer diese roten Bäckchen, Alter, weil die weiß, wie die Wand sind und dann das ist das Unangenehmste, wenn die auf die deutschen Kommentatoren schalten, finde ich. Weil bei Carsten Schäfer war immer noch so, Alter, da sitzt die Legende, das ist Carsten Schäfer. Und jetzt so, ah, okay, cool, die haben wieder irgendwelche Kinder aus dem Kinderparadies nicht abgeholt, lass die mal kurz nach England fliegen.
Also da muss ich auch mal eingrätschen, ich fand es da auch überraschend, also Nachwuchs ist klar, dass halt Jüngere nachschießen, aber ich meine, ihr wart doch bestimmt auch überrascht, dass die halt so jung sind, also als man die Kamera gesehen hat, als man dann die Stimme gehört hat, das war ja halt wirklich, man muss ja auch so sagen, ist auch bei Synchronstimmen und auch bei Sprechern generell, dass du halt eigentlich nicht Stimmen nimmst, die halt hoch sind, weil hoch ist immer ein gewisser Stressfaktor, deswegen sind da also zu wenig Frauen Fußballkommentatoren wegen der Stimme halt, und sobald halt eine Stimme hoch ist, wird es halt nach einer Zeit anstrengend und die waren aber schon sehr jung, als man die halt gesehen hat. Und dann halt die Stimme, stell mal vor, das musst du dann halt 3 Stunden hören.
Ja,
da können die ja nichts für. Also ich persönlich hätte halt eher gedacht, okay, dann holen sie dann irgendwelche Leute, die so Mitte 30 sind.
Der andere hier ist geil. Wie heißt der nochmal? Der hat so relativ kurz...
Olaf Bleich.
Ja, genau.
Genau, also WWE, nimm mal Olaf Bleich, der macht das bestimmt richtig gut.
Aber Warte mal ganz kurz. Dieser eine, der hat so kurze schwarze Haare, der ist auch ein bisschen breit, also nicht dicker, aber so breiter, ein bisschen trainierter. Oh, ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist aber auch schon ein bisschen älterer. Der hat immer mit, der hat,
Sebastian
ja,
Hackel.
genau. Von den Deutschen her hat der noch eine relativ coole Stimme eigentlich.
Ja, und der weiß natürlich, wovon er spricht, weil er früher auch Wrestler gewesen
Echt?
ist.
Guck mal,
Ja,
das
das
wusste ich
auch.
gar nicht.
Sebastian Sage ist auch unter anderem ein paar Mal bei der WXW aufgetreten und der war ein
Also,
guter
und
Wrestler.
seine Stimme ist, also ich würde es mir halt nie im Leben auf Deutsch anhören. Ne? Vorher höre ich irgendwie It's Friday 100 Mal. Aber der hat halt eine geile Stimme, die du dir auch gerne anhörst. Aber die anderen beiden, oder keine Ahnung, wer da noch sitzt, ah, also da, nee, hohe Stimme, bitte nein.
Wie siehst du denn das, Olaf, mit den
Ja.
hohen Stimmen und Jugend?
Ich habe mir die neuen deutschen Kommentatoren halt zweimal angehört und habe dann auch direkt wieder umgeschaltet. Generell bin ich eigentlich auch so der Meinung, dass du brauchst vor allem eine prägnante Stimme und die Stimme verändert sich ja im Verlauf des Lebens einfach auch. Und gerade Männerstimmen werden ja dann auch einfach nochmal ein bisschen dunkler irgendwie mit der Zeit. Und entsprechend, klar, ich fand Carsten Schäfers Stimme halt eben immer sehr prägnant und auch in der Ausdrucksweise, wie er halt da gewesen ist. Ich mochte auch die Kombination mit Günther Zapf
Das war
teilweise
richtig gut mit
ganz
Zapf.
gern. Ne, das hat halt Spaß gemacht, weil der Günther Zapf ja auch teilweise einfach so geredet hat, wie ihm gerade die Schnüss gewachsen ist. Das war halt eine gute Kombination. Aber grundsätzlich kommt es halt darauf an, dass eine Stimme einen Wiedererkennungswert hat und die hast du aber meistens noch nicht mit, keine Ahnung, Anfang 20, sondern die entwickelst du halt. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass die neuen Kommentatoren das jetzt schon oft gemacht hätten, irgendwie. Dass die sind halt wirklich ins kalte Wasser geworfen worden und die müssen jetzt erstmal
Die
lernen.
haben doch auch
Und
den Botch gemacht mit No Way Out in Elimination Chamber.
oh, hör auf, das war so geil. Oder in
ja.
die amerikanischen Kommentatoren eingeschritten sind.
So, oh, was?
Ja, das. Es ist halt schwierig. Und ich kann mir halt total vorstellen, dass du sitzt dann da und weißt genau, okay, jetzt sind wir gleich live on air und uns hören hier Millionen von Leuten. Es ist halt scheiße. Also da hat WWE sich auch selber mit ins Knie geschossen, in meinen
Also.
Augen, die da zu platzieren, weil die müssen jetzt eigentlich Aufbauarbeit
Also ich würde halt nicht
leisten.
besser au also ich würde es halt nicht besser machen, aber ich würde geiler aussehen dabei.
Ja, aber du würdest dir
Ach,
dabei
ja.
wahrscheinlich die Hose machen. Also nein, also es ist schon so, wie Olaf sagt, weißt du, die Kamera guckt auf dich und denkst dann so, oh Scheiße, jetzt ist es soweit. Und dann,
Es
mir
ist.
kommt es aber auch so vor, wie Olaf sagt, dass es halt echt, dass sie nicht wirklich vorbereitet waren, beziehungsweise nicht oft kommentiert hätten. Und ich verstehe halt nicht, warum die WWE das halt so rum gemacht hat. Die hätten eigentlich das so machen können. Es gibt ja auch noch diese anderen Tables von Russen und Co., die auch kommentieren. Dann hätte ich die erstmal eine Zeit lang dahin gesetzt, damit die sich so erstmal reinfinden und eine Routine reinkriegen. Und dann könnte man die vor die Kamera holen. Und jetzt war ja quasi, so, jetzt seid ihr da, zeigt euch mal. Und die denkt so, oh.
Ey, dieser japanische Russe, ich finde den immer voll geil, dieser Ivan Sokolov oder wie der heißt. Mag den voll.
Der ist super. Ich finde das immer cool, wenn die Japaner drankommen. So,
Mag ich
Chanasana!
immer. Oder dieser
Die gehen
kleine
da einfach
Dicke,
voll ab,
ey.
ey.
Lass
Entschuldigung,
mal nur auf Japanisch
aber
gucken.
Japanisch
So.
ist richtig geil. Die gehen voll ab. So.
Ja, absolut. Lass mal zur nächsten Frage kommen. Dominik hatte noch zwei weitere Fragen gestellt. Die eine haben wir schon beantwortet, das war die mit der Deutschland-Tour. Und dann gibt es noch eine Frage zu dem Turnier von WCPW. Die schiebe ich auf den Dienstag, weil dann nehmen wir die Karat-Sonderausgabe mit Tim Petrowski und dem Herrn Flöter auf. Und das sind dann die Experten, was auch die anderen Wrestler angeht, die du hier ansprichst. Und da werden wir dann ein bisschen darüber plaudern. Wir haben auch noch eine Mail, wir haben noch ganz viele Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt vielleicht auch ein paar gleich schieben. Ansonsten haben wir den Mammut-Podcast. Wir haben von Jan noch eine Doppelfrage zu Alexander Wolf
Also mach ich
bekommen.
irgendwann
Und
mal einen
zwar.
Fragen-Podcast, oder? Also wenn wir jetzt so viele haben in letzter
Ich
Zeit.
glaube, ein Fragen-Podcast würde aber nicht funktionieren.
Das können wir ja noch überlegen, ob wie wir das machen. Aber auf jeden Fall hat Jan noch geschrieben hier, Alexander Wolf, aktuell weakest link bei Sanity. Finden wir das gut?
Also ich sag mal
Und
so, Weakest Link by
am Mikro
Sanity.
durfte auch noch nicht.
Kann ich vielleicht
Ja.
erstmal Olaf die Frage zu
Ja,
Ende
ja.
vorlesen? Danke.
Ja. Ne, also er wird als weakest link bei Sanity dargestellt, am Mikrofon durfte auch noch nichts. Wie lange wird er wohl noch bei NXT zu sehen sein? Sprich, ist. Sie, denkt ihr, dass Alexander Wolf eine große Karriere bei NXT haben wird? Oder ja, ist er quasi Kanonenfutter und verschwindet dann irgendwann wieder? So, jetzt.
Weakest Link by
Kai.
Sanity ist nicht Alexander Wolf, sondern Nikki Cross. Ich mag sie nicht. Aber mir gefällt er eigentlich voll gut. Also
Es geht um die
gerade, ja, pass auf,
Darstellungsweise halt.
warte. Gerade in dieser Rolle, als der halt nicht redet, sondern einfach nur dieser Verrückte ist, der aber nicht übertritt. Also wir haben ja schon mal darüber geredet, dass er einfach nur, weil er vielleicht auch ein bisschen, weil das ungewohnt ist für ihn, noch nicht genau weiß, wie er jetzt sich am besten verkaufen soll. Aber an sich finde ich den eigentlich immer ziemlich gut so an der Seite von Eric Young und sowas. Also er wird jetzt nicht die Megakarriere haben. Es gibt aber auch einfach Leute, die werden nicht die Megakarriere haben. Das ist halt normal. Aber jetzt einfach
Genau,
so
muss auch nicht
ganz
jeder.
genau. Aber so einfach jetzt neben Eric Young in dem Stable mit dem Big Demo, weiß ich, keine Ahnung, wie der jetzt auch bei NXT heißt, finde ich eigentlich halt ziemlich gut. Klar, jetzt neben so einem Big Demo, der halt auch schon eine relativ große Fanbase mitbringt, geht er halt ein bisschen unter. Aber so, also für den Job, für den er jetzt eingeplant ist, das macht er eigentlich ziemlich gut, meiner Meinung nach.
Also ich glaube halt, dass WWE da ihn ganz clever eingesetzt hat. Weißt du, man sagt ja immer hier, hide the weaknesses und hier hebe die Stärken hervor. Also gedenglischt hier. Und das ist halt Axel Tischer ist halt kein großer Mic-Worker. Das war er gegen Ende seiner Zeit bei WXW, war er das so ein bisschen, der ist er besser geworden, aber es klang halt immer komisch. Ich weiß nicht, wie sein Englisch ist, aber ich glaube, man hat gut daran getan, dass er aktuell nicht spricht, sondern einfach nur. Der kann wrestlen, das sieht man. Und das kriegt man jedes Mal mit, wenn der halt im Ring steht. Und der kann halt verrückt gucken und verrückt sein. Und das passt aktuell. Klar, wie du gerade gesagt hast, neben Big Damo, deswegen fand ich diese alte Kombination mit dem Sawyer Fulton auch ein bisschen besser, weil Big Damo halt sehr imposant ist und auch viel, viel mehr Charisma einfach mitbringt. Also ein natürliches Charisma, was der einfach hat. Und dadurch sieht Alexander Wolf halt ein bisschen. Ja, ein bisschen kleiner und unwichtiger daneben aus. Ich denke aber, dass er sich da langfristig durchaus halten kann. Ich glaube nicht, dass er, wie du auch gerade gesagt hast, ich glaube nicht, dass er jetzt den mega riesen Singles-Push kriegen wird, auch auf Dauer. Ich glaube eher, dass er da halt eben im
Ist
Tag
halt
Team
so ein
agieren wird und.
Eric Rowan-Charakter, so jetzt mal ganz krass runtergebrochen eigentlich. Der so,
Aber ein besserer
ja,
Wrestler.
aber ich meine halt, der so in seinem Tag-Team halt gut funktioniert, aber alleine nicht und auch sein Mic-Work muss jetzt auch nicht zwingend hören, aber wenn man ihn gut einsetzt, ist seine Präsenz eigentlich für das, was er kann, perfekt in dem Sinne, dass man halt seine Talente gut ausspielen und seine Schwächen gut kaschieren
Genau
kann.
das. Genau das. Und er, Jan schreibt hier noch eine Zusatzfrage. Wie seht ihr die darstellerische Leistung der deutschen Wrestler? Natürlich werden sie nicht oder kaum in dieser Disziplin geschult, aber Talent muss man ja auch dieser Hinsicht mitbringen. Ja, also ich finde, dass ich da, wenn jetzt mal auf den Kollegen Axel Tischer bezogen, ich finde, dass der sich, was die Mimik und was seine Präsentation und so angeht, finde ich das absolut okay. Sage ich mal ganz ehrlich. Grundsätzlich ist bei Deutschen halt immer das Problem, dass Deutsch halt irgendwie doof klingt. Also gerade wenn du jetzt in deutschen Ligen bist und du guckst dir halt da die Promos an und so, man hat immer das Gefühl, du bist halt so ein bisschen beim
Oh,
Laienschauspieler. Beim Englischen vielleicht nicht.
ja, ich
Bitte?
habe nämlich,
Ist dir jetzt gerade
bist
einer
du,
abgegangen oder was ist los?
ja, ich so,
Ja.
oh, Deutsch.
Laienschauspiel, oh, Amateur! Du willst ja schon mal, was Kai macht, während wir reden.
Ja,
Das ist
schlimm, wenn
schlimm.
Olaf redet.
Oh Gott. Ja, verständlich.
Nein, ich habe nämlich auf unserer Facebook-Seite dieses Top 5 Momente von WXW geguckt, ne? Und da war ja diese Promo von Axel Dieter Junior
Ja.
auf Deutsch.
Ja.
Alter, das war das Unangenehmste, was ich jemals gesehen habe. Und ich habe schon sehr, sehr viele Videos gesehen. Dieses unserem Sport. Und ich so, nein, hör auf, sag das nicht.
Das,
Also,
ja, das. Ja, aber
Deutsch ist halt keine Promosprache irgendwie, finde ich.
Na, bei Deutsch ist einfach das
Ja.
Problem, wir sind so erzogen, ja, das klingt jetzt kritisch, ist aber nicht kritisch gemeint, dass wir eigentlich mit Englischen auch was Cooles verbinden und mit Amerika und Co. Und
Das
amerikanische
stimmt.
Sprache hört sich halt auch dadurch für uns anders an. Die Amis, für die ist das halt eigentlich so, wie wir eine deutsche Promo hören. Und ich glaube halt noch nicht mal, dass natürlich ein paar Wörter hören sich halt viel cooler an, wenn du halt einen englischen Begriff nimmst und ja, das hat Power. Und dann der deutsche Begriff dazu, was ist los? Weißt du, selbst wenn du sagst, was ich, Butterfly, und dann kommst Schmetterling, das ist halt. Ja, das ist
Let
halt für uns einfach, weil wir diese Sprache gewohnt sind, aber auch, wie gesagt, weil wir es einfach so erzogen sind durch die ganzen Medien und Co., dass halt Englisch irgendwie das Coole ist. Genau wie bei Musik, wenn du auf einem Konzert bist und da sprechen die auf Deutsch und denken so, jetzt die Hände hoch, ihr Idioten. Und dann die anderen so, hands up, Motherfucker und so.
ja, gut,
Das ist halt was
aber.
anderes. Ne? Es hat einfach, die englische Sprache hat für uns generell mehr Wucht und dadurch wirkt es halt auch imposanter oder weniger fremdschämenmäßig, als wenn man das auf Deutsch macht. Also
Ja, aber.
das ist halt immer die Frage, was man möchte. Also ich persönlich höre mir jetzt zum Beispiel auch Wrestling-Kommentatoren lieber auf Englisch an, obwohl die eins zu eins dieselben Begriffe eigentlich sagen, nur halt auf Englisch, weil sich das cooler anhört.
Aber ich finde, den Musikvergleich kann man da eigentlich nicht bringen. Also, weil es gibt halt auch irgendwie deutschen Rap oder die Ärzte oder keine Ahnung was, was halt auch nicht Fremdschämen ist oder so, ne?
Nein, aber es geht um Reden, wenn man redet, generell. Wenn man Ansagen macht und so, das hört sich im Deutschen immer anders an, weil halt die Wörter anders klingen. Genauso wie zum Beispiel Russisch klingt ja auch ganz anders. Russisch denkst du eigentlich so, wow, direkt so böse und so. Oder weißt du, Japanisch denkst du, was ist denn da los, wenn er abgeht? So, ja, das ist halt was anderes.
Der Rassismus-Podcast.
Nein, das hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit dem Klang der Sprache. Das ist einfach unterschiedlich.
Ja.
Genau wie du zum Beispiel ein Spanisch als angenehme Sprache empfinden kannst oder Französisch, weil es halt einfach anders klingt vom Klang her. Deswegen, die deutschen Wrestler können da eigentlich nichts für, selbst wenn die eine super Promo auf Deutsch halten. Wir waren ja zum Beispiel beim WXW, wo eine bombastische Promo gehalten wurde, mit einem Heel-Turn sondergleichen, was da super
Stimmt,
funktioniert
ja.
hat, aber. Ich glaube, das Ding auf Englisch hätte mich komplett weggefetzt, weil es einfach anders klingt. Und auf
Ja.
Deutsch hat das einfach was anderes, weil es einfach dieses Gewohnte für dich ist und es auch anders klingt. Das heißt aber nicht, dass die Promo schlecht war. Im Gegenteil, die
Nein,
war
nein,
richtig
das.
gut. Aber es
Ja.
wirkt trotzdem, wie halt Olaf schon sagt, ein bisschen wie Laientheater. Weil sind die Amis, wenn du einen Roman Reigns und Co. hast oder einen Kevin Owens mit Chris Jericho, theoretisch ist das eigentlich auch Laientheater, was die halt machen auch. Weil das ja so überspitzt und so eigentlich so simpel daher betont ist, aber es klingt halt allein schon durch die Wortwahl anders.
Ja, es ist halt schwierig generell. Ich bin da vollkommen auf eurer Seite. Ich habe auch manchmal, also mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass halt deutsche Promos irgendwie nicht so gut klingen wie Englisch. Aber es ist nun mal einfach so. Deutsch ist einfach eine furchtbare Sprache, um irgendwie was darzustellen. Es klingt einfach häufig sehr viel verschachtelter. Und natürlich haben wir dann noch, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, Kai, das ist natürlich dann immer bei vielen Sachen schlimme Hintergedanken, weil uns das Deutsche einfach näher ist und weil wir halt da auch viel mehr Vorwissen haben. Das ist echt schwierig und Promos auf Deutsch ist eine echt große Herausforderung und das können nicht viele wirklich
Man muss
richtig
da aber auch
gut.
wirklich
Das ist
auch ein
einfach
bisschen
so.
aufpassen. Ich überlege nämlich gerade schon mal vor, von wegen so, ein Deutscher ruft zur Crowd von denen, ja, wollt ihr die totale Party? Alle so, oh mein Gott. Da weißt du, wenn du aber auf Englisch das rufen würde, ja, mit der Total Party, ein bisschen, das ist so ein bisschen lockerer, weißt du? Das ist aber auch einfach
Ja. Ja, gut, aber es gibt
Implizierung
ja
einfach.
auch Sachen in Amerika, die du jetzt nicht zwingend sagen würdest, ne?
Das stimmt. Aber es ist trotzdem, aber ich glaube einfach, dass Wrestling und englische Sprache gehören halt irgendwie dann doch mehr zusammen.
Ich glaube,
Und die deutschen Wrestler haben da halt eben einfach, das ist ein schwieriger
die
Stand, was das
deutsche Sprache ist
angeht.
ja auch einfach eine sachliche Sprache. Haben ja schon Musiker gesagt, die halt
Ja.
sagten, das ist total schwieriger, Emotionen in einem Text, in einem Musiktext rüberzubringen, wenn es auf Deutsch ist. Also auf Englisch, das ist es einfach einfacher, weil das halt eine emotionalere Sprache ist. Ist
Gerade
einfach so.
sitzt irgendwo Goethe
So.
und weint.
Ja, genau. So, mach mal nächste Frage hier. Wir haben noch drei Stück. Zwei davon machen wir jetzt
Okay,
ganz
go.
schnell. Die kommen nämlich alle drei von Manuel. Marius hätte ich fast
Turborunde.
gesagt. Erste Frage. Ja, erste Frage. Welcher Heel-Face-Turn hat euch am meisten geschockt? Kai.
Big Show.
Siehst du? Das ist das deutsche Kommentatoren-Syndrom hier. Kaum bist du on the spot, schon kannst du nicht
Aber
mehr
Entschuldigung,
reden.
aber mit Heel-Face-Turn, da denkt man weniger
Da
dran
gibt's
als
doch
an
so.
Face-Heel-Turn.
Ja, wollte ich jetzt, da gibt's doch Tausende, Alter.
Ja,
Ja.
ich sag jetzt mal, Hogan 96 zur NWO.
Das war doch ein Face-Heel-Turn, nicht ein Heel-Face-Turn.
Ich glaub, das war jetzt nicht so. Es muss kein Heel zum Face-Turn, sondern ich glaube, es ist Hauptsache ein Turn, so in dem Sinne.
Ja, da
Heel
muss es
oder
schon genau
Face-Turn.
sein. Also, da würde ich halt sagen,
Ach.
beim Heel-Turn, einer der schockierendsten war für mich Shawn Michaels. Da weiß ich nur, dass ich als Kind da richtig hing, so, ach du Scheiße.
Als er Marty Jannetty durch die
Ja.
Scheibe vom
Ja, vor allem, wo
Barbershop
der auch noch
geknallt hat.
geblutet hat, was du ja eigentlich nie gesehen hast, weil er sich ja wirklich geschnitten hat. Das war
Und
richtig Bäm. Das war in your face, wortwörtlich.
dass der Kai jetzt nicht gesagt hat, Seth
Nee, der Kai
Rollins.
kann gerade nicht, weil der ist gerade am Googlen.
Ich habe gerade überlegt, ob man
Achso.
CM Punk als Heel Face Turn sehen kann. Und ich weiß nicht, den Angriff auf The Rock, sondern eher das, was halt rund um die Pipebomb-Promo war, wo er halt einfach als Heels automatisch zum Face wurde. Das ist halt die Sache. Wenn man jetzt einfach vom klassischen Heel-Turn ausgehen würde, war eine der letzten Sachen, die mich wirklich richtig geschockt hat, war Kevin Owens gegen Sami Zayn.
Oh.
Ja.
Ja, nächste
Olaf total
Frage.
begeistert von der Antwort zur nächsten Frage.
Ja. Glaubt ihr, dass The Miz in diesem Jahr WWE Champion wird? David.
Nein, aber wäre schön.
Ich wollte auch sagen, leider
Kai.
nein.
Ja, ich hab's dem Manuel auch schon per E-Mail geschrieben. So, ich fände es halt super geil, wenn The Miz
Alle
Champion werden
haben
würde,
mich
aber ich glaube
ausgelacht
irgendwie aktuell
dafür.
nicht
Kann
dran.
ich da im Übrigen
Gesagt,
mal.
dass The Miz geil war.
Da möchte ich mal echt einwerfen, wir müssen uns mal vor Augen halten. Damals, als The Miz WrestleMania geheadlined hat, hat jeder Fan dort da gesessen und so, oh nee, das kann nicht sein. Der Typ
Nein,
hat dann
ich fand
WrestleMania, aber
das geil.
mittlerweile, ja, okay, alle dachten halt so, oder das war halt einfach, dass man ja nicht unbedingt ihn als Super Main-Eventer sah, außer Kai. Aber jetzt
Weil ich
mittlerweile
Ahnung habe.
hofft man sich das eigentlich. Also vor allen Dingen, er hätte es sich wirklich verdient. Also was er abliefert, aber was er abliefert, könnte ihn halt auch zum Verhängnis werden, dass die WWE einfach sieht, mal, der ist in der Midcard, in der Upper Midcard dermaßen stark und präsent und hilft dieser Upper Midcard, da lassen wir den auch. Weil es gibt halt manche, was ja zum Beispiel auch Mr. Perfect, der war halt auch immer so ein Midcarder. Der war richtig gut da drin, den Intercontinental-Titel zu pushen. Aber nie für Höheres bestimmt, weil er einfach darin schon so gut war, dass man den gar nicht mehr brauchte.
Das stimmt. Ja, du brauchst auch einfach so Talent, was dann eben auch gerade die neuen Leute wieder nach oben bringt. Ne? Das macht auch ja, The Miz halt eben auch ganz, ganz hervorragend. Und mit dem kannst du in jeder Midcard halt eine gute Fehde auf die Beine stellen. Vor allem auch eine etwas anders geartete Fehde halt. Durch sein Mic-Work, durch die Art, wie seine Kämpfe aufgebaut sind. Aber ich würde es mir halt nach wie vor wünschen, dass der halt dann irgendwie dieses Jahr nochmal Gürtel um
Außerdem
die
hättest du einen
Hüften
vernünftigen
trägt.
Heel-Champion mal bei SmackDown. Also, weil, klar, das hat halt
Ja.
AJ Styles, aber Baron Corbin ist auch nicht so, wo ich sage, so, boah, geiler Heel. Aber, also, wie gesagt, dem ist es halt einer der besten Heels, wenn nicht sogar der beste Heel im Moment.
Das stimmt. Letzte Frage, da können wir auch ruhig ein bisschen kurz noch drüber quatschen. Wie würdet ihr es finden, wenn es eine neue NXT-Invasion geben würde, die von Triple H angeführt wird? Ich finde die Idee ganz, ganz spannend irgendwie. So eine NXT-Invasion halte ich zwar aktuell für ein bisschen schwierig, weil bei NXT ist ja aktuell nicht so viel los. Aber grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Invasion Angles und fände das schon ganz
Problem ist
lustig.
halt,
Was sagst
dass bei NXT die größten Stars vom Prinzip her sind ja Faces. Und also bei mir setzt halt auch immer Invasion ein bisschen voraus, dass dann auch, dann müssten ja auch die anderen Faces zusammenschlagen. Also weil dann hast du halt irgendwie so einen Shinsuke Nakamura, der noch dabei ist, und dann hast du DIY, die noch dabei ist, und dann wird die dann irgendwie auf andere Leute losgehen. Habe ich jetzt auch kein Problem mehr, wenn irgendwie Shinsuke ein paar Kinshasa verteilt. Aber. So an, also es ist halt dann immer ein bisschen komisch vom Charakterdevelopment her. Aber sonst Invasions immer richtig cool. Ich war auch großer Fan von diesem Nexus Angle, was dann leider sehr krass gescheitert ist. Aber so an sich, wo die da reingekommen sind und wirklich den Ring, also wortwörtlich den Ring auseinandergenommen haben, war das schon sehr geil.
Ja. David, was ist deine Meinung zu einem NXT Invasion
Ich
Angle?
fände es richtig geil, allerdings könnte das nicht mit Triple H funktionieren. Also Triple H muss komplett außen vor genommen sein, dass die quasi gegen die Autorität und gegen die Ordnung halt vorgehen, weil sonst kann Invasion Angle. Ich mag es halt nicht, wenn es von einer Person gesteuert wird. Dann funktioniert das für mich immer nicht so gut. Für mich ist halt, bei Nexus zum Beispiel war einfach cool, die kamen plötzlich rein. Die hatten auch ihren Anführer, klar, aber halt nicht einen Manager oder einen Triple H oder einen Präsident oder sonst irgendwas. Und ich mag das halt eher, gerade weil NXT so klein ist und halt eigentlich halt als Aufbauliga gilt, würde ich halt als Engel es viel passender finden, wenn die halt einfach irgendwann sagen, laut Storyline von wegen so, ey, wir sind eh die Besseren als ihr. Ihr seid zwar auf der größten Bühne, aber wir machen die geileren Matches, wir haben die bessere Stimmung. Wir beweisen uns Tag für Tag, reißen uns den Arsch auf und ihr nehmt uns Spotlight weg, dass sie halt quasi das so rum machen, von wegen, um klarzustellen, dass die eigentlich mehr verdient hätten und dass die halt auch keinen Bock haben, immer jetzt den Diener zu spielen und unten zu bleiben, sondern sich halt jetzt quasi gegen die oberen, Anführungszeichen, ja, so revoltieren. Und ich glaube, das könnte dann auch sehr, sehr gut auch bei der Crowd funktionieren. Dann würde auch ein Shinsuke Nakamura und als Co., die ganzen Faces würden auch trotzdem reinpassen, weil es ja nicht darum geht, wer ist gut und schlecht, sondern nach dem Motto, ja, verdammt nochmal, wir leisten unsere Arbeit und wir kommen nicht in dieses Spotlight, wir haben es aber verdient. Das kann jeder irgendwo nachvollziehen. Das hat auch irgendwas Menschliches an sich. Also so würde ich es gerne sehen, mit Triple H auf keinen Fall.
Problem ist aber auch,
Okay.
wie kommst du dann von sowas wieder zurück? Du musst dann ja auch ein vernünftiges Ende für so ein Angle finden. Und es kann halt nicht
Ja, das
sein, dass
stimmt.
NXT dann irgendwie die Main-Shows übernimmt und dann im Endeffekt hast du dann so NXT sagen so, ja, naja, gut, wir gehen wieder alles zurück. Tschüss.
Ja, das fragst du dich aber beim Angle nie, genauso wie beim NWO-Angle hast du dich auch nicht gefragt, wo kommt das hin? Bei kein Invasion-Angle denkst du so weit, um zu sagen, okay, was ist das Endergebnis, sondern dir geht es erstmal um den Weg. Und dann ist halt die Frage, was man daraus macht, wie die Leute reagieren. in welche Richtung es geht. Du kannst dann ja alles machen. Wenn du die zurückschickst, ist Kacke. Es kann genauso gut sein, dass ein Machtwort gesprochen wird. Ist auch natürlich blöd. Es kann auch sein, dass ein paar sich dadurch da festsetzen. Ich würde das, beim Invasion Angle kannst du und solltest du auch nicht so lange planen, dass du das Ergebnis schon weißt, sondern du musst
Ja, hat
erstmal
man ja
den
bei
Angle
Nexus
machen.
gesehen. Was man,
Ja,
also hat man auch nicht geplant. Und dann kam John Cena an und so, ja gut,
aber
dann
das
haben wir
mit
schon
John
so
Cena, das
beendet.
war halt der super GAU schlechthin. Ein Invasion Angle ist halt irgendwann zu Ende. Das ist normal. Aber du darfst halt jetzt nicht rangehen und sagen, ja, was kommt am Ende jetzt wirklich dabei heraus? Bei NWO hast du es auch nicht gehabt. Und das Ding hat echt jahrelang richtig gut funktioniert und dann wurde es schlecht. Und irgendwann ist es dann halt auch zu Ende. Aber trotzdem, Invasion lebt eigentlich immer von diesem Anfangs-Impact und dann, what the fuck, was passiert denn hier gerade? Und ich will wissen, wie geht das jetzt weiter? Erst einmal. Bei The Walking Dead fragst du dich ja auch nicht, ja, kommen sie jetzt am Ende jetzt da wirklich hin, sondern du willst diese Reise sehen. Und das sind halt meistens die Wege, die halt interessanter sind als das Ziel selber.
Obwohl es ja nur eine Art gibt, wie
Ja,
Walking
das
Dead
stimmt.
enden kann. Müssen wir mal privat drüber reden.
Indem Kai da auftaucht und dann irgendwie alle beißt.
Ja!
Gut, aber dann sind wir, glaube ich, jetzt auch mit der Fragerunde hier durch. Großes Lob an euch da draußen. Ihr seid ja wieder super aktiv gewesen hier. Ihr wisst, Fragen einfach an frage@headlock.de oder über Facebook, Twitter, YouTube, was auch immer. Instagram sind wir auch. Ihr erreicht uns da auf jeden
Aber
Fall. Und
ich muss noch mal ganz ehrlich sagen, als es
ja.
halt aufkam mit den Fragen und sowas, und da kam irgendwie mal alle Jubeljahre eine Frage, dachte ich so, oh Mann, Alter, das ist ja, puh, das ist schwierig. Ne?
Wisst ihr eigentlich noch die erste Frage?
Aber wenn du jetzt siehst, wie viele da kamen, wirklich großes Lob, ich finde das richtig geil. Die erste Frage war, ich hab mal eine geschrieben, aber die hat Olaf nie vorgelesen.
Ich habe dich beim letzten Mal noch gedisst mit deiner doofen Frage vom
Ja,
letzten Mal.
nein, nein, ich hatte.
Und du hast den Podcast nicht
Nein, ich
gehört.
habe mal ganz, ganz am Anfang, als du das allererste Mal Fragen an Headlock, habe ich dir im Podcast eine Frage geschickt.
Das
Die hast du aber
zählt
nie
nicht. Also, ja,
vorgelesen.
das
Die
stimmt.
erste Frage, an die ich mich erinnern
Mist.
kann, war das, warum die Wrestler lange Haare haben.
Oder
Denn,
nasse
ja,
Haare, oder? War es nasse
nee,
Haare?
das war
Nasse
nasse
Haare.
Haare.
Das war
Nasse
richtig,
Haare.
das war eine coole Frage. Ich habe mich so gefreut damals, wenn ich gesagt, oh mein Gott, es kommt wirklich eine Frage, weil du denkst halt, eigentlich
Ja.
kommt ja nichts. Weil du
Das war
denkst
für die
eigentlich,
geile
okay, die Einzigen,
Frage.
die den Podcast hören, bist du, ich und ein paar Freunde, die du dazu zwingst und die eigentlich auch gar keinen Bock dazu haben. Nein, es hören ja wirklich Leute zu. Und man kann sagen, diese Fragen werden jetzt mal mehr. Und das
Ja.
macht so Bock und auch von meiner Seite auch Riesenlob, das macht richtig Laune, weil wir ja auch nicht wissen, außer Olaf natürlich, welche Fragen kommen da überhaupt?
Ja. Und unsere,
Genau, ich sammle die ja vorher und
die
dann,
Hörer haben auch
ja.
richtig geile Twitter-Handles. Da gibt es einen Typ, der ist einfach CM Drunk.
Das ist
Ja, guck
Tobias
mal, die ist
übrigens, aber
Tobias.
sein.
So wie Olaf heute.
Ich bin auch CM
Ja.
Drunk heute, genau. Nee, aber super geil, dass ihr uns da so unterstützt. Und apropos unterstützen, wenn ihr uns auch noch anderswo unterstützen wollt. Also, egal, ob wir jetzt auf Social Media könnt ihr natürlich unsere Sachen teilen, dass Leute das sehen. Ansonsten haben wir auf headlock.de natürlich auch noch einen kleinen eine Support-Us-Seite eingerichtet, wo ihr uns auch unterstützen könnt mit ein bisschen finanziellen Dingen und so. Amazon Affiliate Link und PayPal haben wir da im Angebot. Ja, könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Bei uns gibt's alles free of charge anyway. So, ja, aber ich würde sagen, dann kommen wir auch mal zum eigentlichen Thema. Und ich habe das ja bei uns im ja in unserer Facebook-Gruppe so ein bisschen ja pragmatisch genannt: Fight the Boss, Autoritäten im Wrestling. Wir haben das ja jetzt aktuell, weil durch Raw und SmackDown haben wir das ja ganz prägnant in den Shows, dass du halt immer Autoritätspersonen hast, egal ob es jetzt ein Commissioner ist, ein General Manager oder Vince McMahon, der früher dann als Präsident oder Besitzer des gesamten Ladens aufgetreten ist. Autoritäten spielen im Wrestling immer eine große Rolle. Das hat sich gerade durch die Attitude Era ja so ein bisschen entwickelt und darüber wollen wir heute reden. Sprich, welche Rollen werden eingenommen, welche Charaktere entstehen dabei und wie werden die halt eben für die Storylines genutzt. Und da würde ich mal sagen, blicke ich erstmal ganz, ganz weit zurück, also zu meinen Anfangszeiten, als ich Wrestling geschaut habe. Und wir haben letztes Mal im Attitude-Podcast ja kurz schon Jack Tunney angesprochen. Und das war so für mich, als damals noch ganz kleiner Wrestling-Fan, war das so die erste Autoritätsperson, die man da so gesehen hat. Und obwohl der eigentlich, ja, der war halt wirklich nur ein Onscreen-Präsident sozusagen, weil wir wissen alle, McMahon ist ja der Boss des gesamten Ladens. Aber das war halt schon immer etwas merkwürdig, weil ich konnte damals als Kind diese Rolle überhaupt gar nicht zuordnen und eigentlich hat Jack Tunney damals auch nichts gemacht. So, ich glaube, David hat auch noch Jack Tunney miterlebt, oder?
Ja, das war man noch jung und klein. Bei ihm hat man halt wirklich gedacht, okay, das ist es halt der Big Boss. Der kam auch nur ganz selten zum Ring. Immer nur, wenn es halt wirklich so schlimme Schiedsrichterdiskussionen gab oder sonstiges oder wenn es halt Situationen gab es, wo halt ganz viele Ringrichter in den Ring stürmten, um Leute auseinanderzuziehen. Ansonsten war er meistens in diesem Übertragungswagen und hat dann immer eine Ankündigung gemacht.
Ja.
Dann hieß es immer, ja, Breaking News, Jack Tunney hat jetzt die Ankündigung gemacht, dass das nächste Match ein Titelmatch wird. Und zwar bei einem Royal Rumble und halt sowas. Das war halt eigentlich ein profilloser Typ, der halt aber so authentisch war, dass du zumindest als Kind gedacht hast, das ist wirklich der Big Boss.
Der war übrigens Promoter in seinem vorherigen Leben. Also der hat auch
Hatte
Wrestling-Ligen
der nicht
geleitet und so Kram.
dieses
Also.
ganz, ganz traurige Ende irgendwie, dass der dann gefeuert wurde von der WWF und dass dann, als er verstorben ist, kein einziger WWF-Typ zu einer Beerdigung kam oder sowas? Also dieses ganz, also was kommt, also komplett merkwürdig irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ihr die
Keine
Geschichte
Ahnung.
kennt, ist auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Also der wurde anscheinend damals gefeuert unter irgendwelchen dubiosen Umständen. Das war auch so, dass da nicht genau klar war, was da vorgefallen ist. Aber anscheinend haben die sich dann halt so verstritten, dass halt damals, obwohl der, glaube ich, relativ lange mit der WWF zusammengearbeitet hat, dass halt kein einziger irgendwie zu einer Beerdigung kam oder sowas. Also irgendwie, manchmal sind halt schon echt so kritische Sachen in der Beziehung mit den McMahons vorgefallen mit Leuten.
Ja, ich glaube, die McMahons sind da auch nicht immer nur die einfachsten Menschen, mit denen man
CM Punk,
arbeiten kann.
was?
Ja, aber wie gesagt, er war halt so die erste Autoritätsperson. Dann war lange Zeit lang gar nichts. Dann kam ja Gorilla Monsoon irgendwann. Und der war dann auch tatsächlich mal einer von dieser Sorte. Commissioner war der, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
President. President.
President? President war der auch. Okay, dann streiche den Commissioner. Aber der war dann auch jemand, der sich ja dann auch aktiv in die Storylines eingemischt hat und der dann eben auch tatsächlich auch eine aktive Rolle im Ring gespielt hat. Und da gab es ja dann unter anderem eine Fehde gegen Vader, wo er dann ja zusammengemobbt worden ist und verletzt worden ist von Vader. Und ich glaube, anschließend kam Roddy Piper noch dazu. Aber man hat halt gemerkt, dass so mit der Zeit, also je präsenter WWE oder WWF damals noch so als Unterhaltungsform galt, umso wichtiger wurden dann eben auch diese Autoritätspersonen, die dann sowohl Entscheidungen trafen, aber die dann eben auch eine menschliche Rolle reingespielt haben. Sprich, die haben dann auch eben, wie wir es jetzt heutzutage auch sehen, die haben dann, ja, Wrestler halt eben irgendwie unterschiedlich behandelt oder
Ich
bestraft oder
glaube,
sonst irgendwas.
das ist aber auch diese Sache, die diese Authorities oder GMs oder wie auch immer man sie halt nennen möchte, komplett ausmacht. Weil wenn man jetzt mal, wir werden ja da gleich noch auf viele eingehen, aber der Großteil war ja eigentlich Heel. Also diese an die ganz, ganz ersten kann ich mich natürlich nicht erinnern, da müsst ihr mir jetzt sagen, aber vom Prinzip her waren die meisten ja eigentlich Heel, oder?
Die waren jetzt erstmal neutral. Also Jack Tunney war neutral und Gorilla Monsoon war ein
Okay,
Babyface.
also weil,
Also generell waren das ja auch keine Charaktere. Es waren halt immer
ja, aber.
Autoritätspersonen, die halt wirklich so, ja, wie soll man sagen, so ein Sesselpupser waren. Halt
Also.
immer neutral, sachlich. Das waren diejenigen, die mal für Ruhe sorgten und klaren Kopf hatten und Co.
Okay, also weil halt irgendwie die meisten, die ich halt dann wahrgenommen habe, waren immer eher so die Heels, die die Faces bestraft haben. Ich habe das halt immer so empfunden. Also jetzt, wenn man später darüber nachdenkt, dass es ja auch dann teilweise so war, dass halt der Zuschauer das dann gut nachvollziehen kann. So nach dem Motto, ich meine halt perfekt, wo wir gleich hier nicht drauf eingehen werden, diese Austin McMahon-Fehde, die gleich irgendwann noch kommt, dass halt auch die Leute
Ja.
denken so, ja, weil Austin ist ja der Arbeiter, das bin ja quasi ich, mein Chef ist das Arschloch, das ist ja quasi mein Chef und das ist ja wie bei mir im Privatleben, dass das, glaube ich, auch diese GM-Rolle so krass gepusht hat, weil die Leute einfach sagen, ja klar, das kann ich halt nachvollziehen, das ist ja wie bei mir.
Ja, natürlich. Also das ist ja dann auch die Sache. Wie gesagt, als Unterhaltungsprodukt musst du ja die Leute irgendwie dazu kriegen, dass sie sich mit dir identifizieren können, ne? Und jeder hat ja schon mal einen Boss gehabt, den er nicht leiden kann oder wie auch immer, mit dem er Streitigkeiten gehabt hat. Niemand fühlt sich, glaube ich, ausreichend bezahlt und also außer die Bosse selber oder wertgeschätzt oder was auch immer. Und das ist natürlich dann genau das, was dann in der Wrestling-Welt dann eben auf andere Weise ausgetragen werden muss und dargestellt werden muss. Und damit kommen wir vielleicht auch gleich zu der Austin McMahon-Geschichte, weil ich glaube, das ist ja sowas, muss ich mal ganz, ganz krass zu sagen. Also ich glaube, dass ja McMahon und auch gemeinsam mit Eric Bischoff ja diese Rolle des bösen Bosses ja auch eigentlich perfekt verkörpert haben, oder?
Ja, also.
David. Oder
Nein,
Kai,
also
Entschuldigung.
ja gut, ich kann ja eh nicht viel dazu sagen, aber ich kann sie ja nur aus der Retrospektive betrachten, als wirklich einer der besten Fäden, die es halt jemals gab. Was aber auch wirklich nicht nur an Steve Austin lag, sondern auch einfach, du merkst wirklich, also generell bei den McMahons, aber bei Mr. McMahon noch am meisten, deswegen fand ich es auch immer ziemlich cool, wenn einer der McMahons, besonders halt Mr. McMahon, GM, Commissioner, was auch immer war, weil du merkst halt so, es ist deren Firma und die sind richtig mit Herzblut dabei. Also das ist halt für die nicht nur ein Job, sondern das ist halt wirklich deren Leben. Und das hast du halt auch extrem in dieser Austin McMahon-Fehde gemerkt, wie der einfach, da hat er halt so viel Herzblut auch drin gesteckt. Das ist perfekt einfach.
Er hat ja auch alles mitgemacht. Also da muss man sich auch mal, der war sich ja für keine guten Storylines zu schade, das sowieso nicht, aber auch für ganz viele schlimme Sachen ja auch. Weißt du, was McMahon ja auch so an Demütigungen über die Jahre über sich hat ergehen lassen. Ne? Und da, keine Ahnung, also vom Stinkface über den Beer-Truck bis zum Milch-Truck
und keine Ahnung. Und das irgendwie Handabschneiden, genau. Auf sie niederhagelt und so.
Genau das. Und das ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig, dass halt er war halt eben auch bereit, sich demütigen zu lassen für das Unternehmen. Ne? Und das darf man halt eben nicht unterschätzen. Und dann hast du eben zum Beispiel jemanden wie Eric Bischoff, der das da zwar auch teilweise gemacht hat, aber ich glaube, der sich halt eben auch in seiner Rolle sehr geil gefunden hat. Aber der ist ja dann auch irgendwann aus dieser Ansagerrolle, die er damals gehabt hat bei der WCW, auch in die aktive Rolle gegangen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war im Vorfeld es ist hier Bash at the Beach, war das, wo der gute Eric Bischoff eine Powerbomb durch den Tisch eingesteckt hat. Und das war halt damals dann auch so ein Moment, wo ich dachte so, wow, darf man das? Also da wusste man halt, dass der da
die Grenzen zieht.
Und da bist du halt wirklich, nee, aber da bist du halt in dem Moment, da haben diese Autoritätspersonen halt dann wirklich noch so funktioniert, dass du dir gesagt hast, so, oh, das ist jetzt aber ein Übergriff so. Und das hat dann auch wirklich einen Impact gehabt. Jetzt heutzutage, wäre das nicht mehr ganz so heftig, aber damals war das halt schon so ein Augenblick, wo du gesagt hast, oh, okay, jetzt, da passiert jetzt aber gerade was Echtes, oder?
Heute ist es halt normal, gefragt, ne?
Also irgendwie. Ja, genau, heutzutage ist man dran gewohnt, dass die Autoritäten da eine aktive Rolle spielen. Damals war das was ganz, ganz Spezielles. Na, also, David, wie hast du das damals wahrgenommen? Dieser Übergang, wo du dann von diesem, etwas ruhigeren Raw von den Anfang der 90er und dann eben diese Übergangsphase zur Attitude-Era, wo es ja dann auch die Autoritäten mehr mit den Wrestlern zu tun
hat. Ich finde, das hat halt einen riesen Haufen Realität irgendwie mit reingebracht. Das fing ja damit an, dass halt Bret Hart nach dem Match so sauer war und halt zum Kommentatorentisch ging, dann halt auf Vince drauf, wo man halt erstmals merkte, okay, der ist halt ein bisschen Chef und Co. Das wurde ja dann später mit Austin forciert und die DX und Slaughter und Co., kommen ja gleich alles zu. Und das hatte alles irgendwie was Reales und auch Schockierendes, weil das war halt, ja, wie soll man sagen, es gibt halt viele No-Gos. Man ist ja halt so erzogen, dass man halt vor Autoritätspersonen Respekt haben soll. Und da passiert dann plötzlich genau das Gegenteil, dass halt jemand so wütend wird oder sonst was und dann das dann halt nicht macht. Und das war anfangs ein Riesenschock, weil du es halt einfach null gewohnt warst. Du warst halt gewohnt, dass zum Beispiel auch wenn Ringrichter reinkam, das fing ja schon damit ungefähr an, und dass anfangs halt Ringrichter reinkamen, die haben ja immer zum Beispiel Streithähne getrennt. Und das hat auch immer funktioniert, weil wenn Ringrichter da waren, alles klar. Und dann hattest du aber plötzlich Szenen, wie dann zum Beispiel Bret Hart einen Ringrichter am Kragen packt und den einfach durch den Ring schmeißt. Das war absolutes No-Go, das war auch neu. Und da ist die Halle plötzlich ausgerastet. Und ich als Zuschauer, als Knie, war dann auch richtig so, ach du Scheiße, was macht der denn da? Das darf er doch gar nicht machen. Also dieses, das darf man doch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Das war halt der größte Aspekt, glaube ich, in der Anfangszeit dabei.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich fand's halt dann auch interessant, weil du wie gesagt hast, es ist halt dann irgendwie immer realistischer geworden und man hat aber gleichzeitig dann irgendwie diese Verbindung gehabt, ne? Weil egal, ob du als Kind bist, dann ist halt der Chef ist halt dann irgendwie dein Lehrer und so. Es hat sich ja irgendwie jeder gewünscht, dass man diese Grenze übertreten durfte, so handgreiflich gegenüber dem Boss werden, aber man ist halt dazu erzogen worden, dass man sowas halt nicht tut, selbst bei Streitigkeiten. Und beim Wrestling, da konnte man dann so vor dem Fernseher dieses Gefühl dann halt eben ausleben. Und speziell bei McMahon war es ja auch so, da hat man dann ja auch gedacht, okay, finde ich eigentlich eine geile Idee, aber als er dann wirklich in den Ring gestiegen ist, war man auch erstmal schwer beeindruckt,
oder? Man könnte den ja aber auch so unfassbar gut hassen, ne? Also, das ist ja so ein Mensch, den kannst, also, der lebt ja auch davon, dass der so einen Unsympathen spielen kann. Und also, du merkst ja heutzutage, dass jeder den des Todes respektiert, wenn er reinkommt, weil du einfach weißt, das ist halt nicht nur so ein Strippenzieher, der da hier den GM spielt, sondern der steigt auch mal in den Ring und lässt sich einfach mal von Stone Cold komplett zusammenschlagen.
Ja, aber generell, als er zum Ring kam, erstmals mit freiem Oberkörper, das war schon krank.
Ja, also die Arme.
Ja, aber auch generell die ganze Figur, weil du hast es halt immer bei diesen Anzügen halt nicht richtig gesehen. Da konntest du halt nur ahnen, okay, der ist halt größer gebaut und schlank gebaut und so, und dann kam da plötzlich dann voll das Muskelpaket. Aber generell finde ich halt bei Vince, was da halt immer Stimmt, was heißt nicht immer stimmt? Anfangs, als er Ankündiger war und Kommentator, hatte der halt nichts mit Mimik drauf oder so. Aber was halt merkst, du findest auch im Internet ganz viele Memes oder wie auch immer die heißen,
Memes.
zu Vince, weil er einfach so eine, wie soll man sagen, so eine extreme Mimik hat, die halt fast schon comic-mäßig ist. Aber dadurch wirkt halt alles ein bisschen größer. Wenn er halt so einen fiesen Blick hat, da fehlen eigentlich nur noch diese Teufelshörner, dann denkst du, das ist da gerade der lebende Teufel, der da vor dir
Ja, gut,
steht. Das
das
hat er halt,
legendärste.
oder wenn er, Entschuldigung, wenn er halt irgendwie
Ja.
eine Frau sah oder Twitch zum Beispiel, weißt du, die so halbnackt war oder so und dann dieses Grinsen dabei, wo du einfach dachtest, boah, das ist der notgeilste Bock der ganzen Welt. Also das hat er, diese Extremen, was die Ausstrahlung angeht, hat er einfach total drauf gehabt.
Also die legendärsten sind doch eh dieses It was me, Austin. Wenn halt diese Kapuze abzieht, das Meme gibt es ja
Ach
tausendfach.
so,
Und
ja.
halt, ich glaube das auch, wenn sich Trish so das auszieht oder sowas, wo er dann so mega am Abgehen ist und dann rückwärts vom Stuhl hinfällt. Also, das sind, glaube ich,
Ja,
die
genau.
siehst du ja
Das ist,
überall, auch in Bezug auf alles oder sowas.
das sieht ja auch aus. Kennt ihr doch diese Bugs Bunny Cartoons? Und wenn dann da irgendwo da hier Roger Rabbit irgendwie, wenn dann irgendwie was, irgendwie eine scharfe Frau da aufgetaut ist und dann hat sich der Kopf von dem Protagonisten in so einen Wolfskopf verwandelt
Ja,
und hat
so ist
gejault
er
und
ja
genau.
auch. Also bei Vince, er hat das echt so geil gemacht. Vince war eigentlich die perfekte Mischung aus Realität und Comicfiguren. Deswegen wollte auch, glaube ich, jeder, dass er auf die Fresse kriegt, weil man einfach so, ja, wie Roadrunner mit dem Coyote, weißt du, der Coyote kriegt jedes Mal auf die Fresse. Und trotzdem guckst du es ja immer wieder gerne an und fragst dich halt, wie der einen drauf oder wie man ihn ärgert. Und er hat das auch super gemacht. Er macht auch dieses. Es gibt halt wenig Wrestler, wo mir das gefällt. Shawn Michaels ist einer der wenigen, dieses Overselling. Also wenn was weiß ich, Vince geschlagen wurde, dann lag der erstmal auf dem Boden und beim ersten Stunner zum Beispiel, den allerersten, den er bekommen hat, was eigentlich eine Sensation war, das war, also jetzt ohne Scheiß, vorher gab es halt, war Handgreiflichkeiten und Co., aber der Stunner, der allererste Stunner von Austin, der hat eigentlich alles revolutioniert und alles mit einem Schlag, mit einem Move geändert. Und da war zum Beispiel auch Vince am Oversellen wie sonst was. Der lag auf dem Boden, hat gezuckt, wo du dachtest, okay, der ist irgendwie jetzt unter Strom oder sonst was. Total übertrieben, aber dadurch hat es auch einfach Spaß gemacht.
Ja, aber er hat den Stunner ja auch. War das nicht diesen Stunner, den er halt so ganz
Ja, den
beschissen
ersten hat
genommen
er
hat, wo er dann
super
irgendwie da.
scheiße genommen, den allerersten, weil da hat er sich runtergebeugt, der hat keinen Schwung nach hinten und dann bricht er fast auf die Knie zusammen und dann fällt er komisch nach hinten wie ein, keine Ahnung. Ja,
Wie ein
ja.
nasser Sack rollt er halt irgendwie so
Aber
über
wir müssen
Austin
auch mal
drüber
ganz
und
ehrlich
so, da haben
sein. Ich finde,
sich.
der Stunner ist aber auch einer der schwersten Moves zum Sellen. Also ist mal ganz ehrlich.
Im
Ich finde
Übrigen, wenn
das.
jemand mal sehen möchte, wie man einen Stunner richtig geil zählt,
The Rock.
bei YouTube eingeben, Stunner und dann Razor Ramon oder Scott Hall. Das ist
Scott Hall, das war bei
der
WrestleMania
geilste
18.
Seller aller Zeiten, wo du
So,
denkst, der
das
ist auf
mache ich
dem
jetzt live.
Trampolin.
Warte.
Das,
Gegen
das,
wen? Gegen Scott Hall?
ja, das ist.
Gegen Scott Hall bei WrestleMania 18. Das ist halt wirklich cool, weil der kassiert den Stunner und federt dann quasi zurück und wirft sich eben mit einem riesigen Backbump einfach
Genau, also
wieder
der
nach
fliegt dann
hinten auf
einen
den
Meter
Rücken.
über die Luft, aber das hat er richtig gut gemacht. Also man kann den schon gut verkaufen. Nur Vince ist halt, da hast du gemerkt, da war er nicht gewohnt. Später hat er die Stunners viel geiler verkauft. Aber das war halt wirklich dieses, oh Scheiße, mein Körper macht gerade was anderes, als ich eigentlich vorhatte. Und nein, aber trotzdem, er hat halt super gesellt und ja, diese Mimik, diese extreme Mimik, die ist aber auch notwendig. Jetzt sieht er es gerade.
Wie einfach komplett falsch so in die andere Ecke des Rings springt.
Aber
Aber
sie kann das auch geil zählen.
ja, also doch, das sei jetzt auch nicht scheiße. Also ich mag das auch nicht, wenn die da, so wie ihr das halt schon gerade gesagt habt, das hast du ja auch heute, wenn Luke Harper den RKO zählt, wenn die auf die Knie gehen und wie so ein nasser Sack einfach dann so zur Seite rollen. Aber also
Ja. Wie
nichtsdestotrotz
gesagt,
ist
bei
halt schon
Vince,
ein schwerer
das
Move.
passt auch. Man muss halt noch bedenken, Stone Cold als Gegenpart, der ist ja auch irgendwie so über. Spitz dargestellt, das ist eigentlich auch schon fast eine Comicfigur ist. Und er hat halt auch von der Mimik bzw. von den Gesten her auch alles sehr prägnante Sachen und sehr auffallende, klare Sachen. Das heißt, das Publikum bei der Fehde halt konnte immer genau sehen, was ist gerade Sache, was fühlen die gerade beide. Und ich glaube, das ist auch sehr entscheidend, dass manchmal einfach es so klar kommuniziert wird, dass du halt gar nicht für groß nachfragen musst, sondern die beiden gucken sich an und du konntest anhand von der Mimik von Vince sehen, was ich der schluckt kurz und guckt richtig geschockt, so von wegen, oh nein, ich mach mir echt in die Hose, jetzt habe ich richtig Schiss. Und Stone Cold umgekehrt zum Beispiel guckt von wegen, ich hau dich jetzt kaputt, mir reicht es langsam. Das haben die super gemacht und da muss man halt auch Vince loben, der hat das ja immer weiter ausgebaut und Vince ist zum Beispiel einer, der oversellt dermaßen, aber ich gucke den trotzdem gerne. Ich finde jedes Mal, wenn ich Vince sah in Promos, auch später mit DX und Co., so derbe unterhaltsam, obwohl es absolut unrealistisch ist. Allein schon sein Gang zum Ring und so. Aber er hat sich halt im Laufe der Jahre auch immer weiter gesteigert, immer mehr ausgebaut und er hat einfach den perfekten Bosscharakter.
Ja, also das war ja auch wichtig, also dass du diesen Gegenpart zu Austin damals gehabt hast, weil ansonsten hätte es nicht funktioniert, wie du ja gerade schon ganz richtig gesagt hast. Und was ich da auch interessant fand, ist, wie sich auch der McMahon-Charakter ja so entwickelt hat. Ne? Also jetzt nicht nur am Anfang, bis er dann hinterher zum bösen Boss geworden ist, aber selbst dann innerhalb dieser Fäden, weißt du, wo er dann hinterher erstmal sich die Corporation aufgebaut hat, weißt du, ja ganz klar. Ne? Also als Boss brauchst du Handlanger, die deine Aufgaben für dich oder die Drecksarbeit für dich erledigen. Und auch wenn die Storyline aus heutiger Sicht echt cheesy ist und so, auch diese Verbindung hinterher mit dem Undertaker und mit der Corporate Ministry, die sie dann da aufgebaut haben, was Kai gerade, glaube ich, gesagt hat, mit dem
Ja,
It was
genau.
me, Austin, all the time, ne? Wo er da wirklich den Pakt mit dem Teufel eingeht, um Austin zu schaden. Das ist halt auch, ich finde, es ist auch, muss auch immer klar ersichtlich sein, gerade bei so Autoritätspersonen kommt es halt eben auch auf die Motivation darauf an. Ne? Also da muss auch immer klar verständlich sein, so, warum handelt dieser Charakter da jetzt aktuell so? Das war zum Beispiel bei Eric Bischoff, war das in meinen Augen halt nicht immer so klar ersichtlich.
Der Bischof war viel
Zum Beispiel, da hatte ich.
eindimensionaler. Das ist halt der große Unterschied.
Ja,
Bei
eben.
Bischof war halt einfach nur, ich bin der Geilste, so Charakter abgeschlossen. Und bei Vince war zum Beispiel anfangs, wo er halt mit Stone Cold und mit Mike Tyson das war ja nicht von wegen, okay, ich bin von Anfang an hier der Egoist, sondern ey, das ist gerade meine Company, du Arsch, du machst mir gerade alles kaputt. Das war, die Motivation war da die Firma. Anschließend kam halt die Motivation daraus entstehend, dass ein persönlicher Krieg kam, ein persönlicher Hass, von wegen, ja, du hast mir das kaputt gemacht, ich mach dir das Leben zur Hölle. Und dann später auch von wegen auch mit der Family, wo dann auch Trish dazu kam und Co. Und es gab halt immer eine Motivation, die sich geändert hat bei Vince. Er wurde im Grunde genommen immer diabolischer, also immer böser auch und extremer, aber es halt immer einen anderen Grund und immer den Grund konntest du auch nachvollziehen. Und wenn es Steph war, der Grund war, oder halt was Persönliches, aber es war halt immer eine Motivation, die du nachvollziehen konntest. Und das war halt auch eben der große Pluspunkt gegen Eric Bischoff, der einfach sich nicht diese Mühe gegeben hat, nach einer Motivation zu fragen oder sonst was, sondern einfach nur, ich bin der Geilste. Und das hat sich halt von Anfang bis Ende nie geändert.
Ja, das Problem war selbst bei Bischof, was mich da so, jetzt wenn ich drüber nachdenke, was mir so aufgefallen ist, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass man ihn damals auch einfach zur NWO geturnt hat, einfach nur, um ihn zu turnen. So, weißt du, einfach damit dieser Moment da ist, so, oh mein Gott, jetzt ist er auch
Ich
noch
glaube,
auf der
das war
Seite.
doch,
Aber
war das
danach
nicht
hat
sogar,
man.
dass Bischof das wollte? Ich glaube, der hat das doch, weil er merkte, die NWO ist so viel cooler, dass er sich ja selber reingebuckt hat. Dass er einfach Teil
Ja, nee,
von
klar.
diesen Coolen sein wollte. Ist wie in der Schule, weißt du, da siehst du, ah, die Gruppe, das sind die Coolen. Und dann, ah, da möchte ich auch dabei sein. Und so war das halt bei Bischof auch, also zumindest wirkt es so. Und ich meine, das wäre auch so gewesen.
Ja, das war auch so. Das sagen ja heute noch viele Kritiker, dass er halt einfach Bock daran gehabt hat, mit den großen Jungs abzuhängen und Zigarren zu rauchen und so. Also, ja, also da war halt bei ihm sehr, sehr viel Ego dabei. Ne? Und eben auf der einen Seite hat er natürlich dann auch mit der NWO oder mit dem NWO-Engel wirklich absolut bahnbrechende Geschichte da geschrieben im Wrestling. Und es ist ja bekannt, dass WWE da ja kurz vorm
Aber war
Aus
das
war,
nicht eigentlich bei,
aufgrund.
Entschuldigung, bei Bischof war das so eigentlich Situationskomik, weil wir sagen ja, bei uns geht es ja quasi um das Aufwiegen gegen Autoritäten und der Kampf gegen Autoritäten. Bei Bischof war ja eigentlich das Lustige, dass er das Ding ja eigentlich geleitet hat, das ganze Ding. Und dass
Genau,
er
ja.
eigentlich als Chef ja eigentlich nicht gegen sich selber gestellt hat, sondern einfach nur er gemacht hat, ja, ich mache jetzt selber mein Ding. So, ja, das ist viel cooler. Was aber auch im Nachhinein gar keinen Sinn ergibt, weil weil er einfach. Er hatte die Sendung geführt und auch offiziell, also auch vor der Kamera. Und deswegen war das eigentlich, es ist auch was ganz anderes nochmal, glaube ich.
Ja, aber das ist einem damals halt gar nicht so aufgefallen. Aber dann im Endeffekt ging es einem dann darum, so ja, jetzt ist ja quasi der Boss noch auf der Seite der Bösen. Aber man hat dann, was WWE ja geschafft hat mit Austin, hat man eben bei WCW halt eben nicht geschaffen. Das war nämlich das Kreieren neuer Stars, die glaubwürdig gegen diese Übermacht dann rebellieren konnten. Ich meine, klar, du hast jemanden wie Dallas Page, der das gut verkauft hat, wo es aber auch nicht immer so funktioniert hat. Jemand wie Goldberg, dem hast du dann den Titel gegeben und dann anschließend auf die absurdeste Weise wieder genommen. Sting, da kam das Hogan-Ego mit dazu. Also das ist schon, da sind schon sehr, sehr viele Fehler gemacht worden in der Darstellungsweise, die halt bei WWE, bei der Darstellung von McMahon-Charakter halt eben
Was,
nicht gemacht worden sind.
darf ich noch kurz, wenn wir gerade dabei
Ja.
sind, was Fehler angeht, was auch noch ein Fehler war in der WCW, die haben halt ihre eigenen Titel entwertet. Das hat Vince nie gemacht. Selbst wenn Vince mal einen Titel genommen hat, war das eine große Storyline und dann halt hat ein anderer den wieder abgenommen. Aber es war halt nie, dass einer sich für den anderen hingelegt hat und sich dann alle ablacht und denkt, guck mal, wir haben es euch gezeigt. Wir haben den Titel gewechselt und dadurch total belanglos gemacht. Das heißt, alles, was in der WCW halt wichtig war, wurde irgendwann immer unwichtiger gemacht. Und zwar von ihren eigenen Leuten, dass die eigentlich dargestellt haben, für ihn so, na, der Titel, den können wir ja selber beeinflussen, wer den kriegt. Und ach komm, dann wechselt ihr den ein. Und der bedeutete am Ende niemandem mehr was.
Ja, nee, das war ja dann sowieso so. Da war ja dann der Wanderpokal schlechthin. Und das war ja gerade das, was ich gemeint habe. Weißt du, wenn ein Titel durch den Fingerpoke of Doom wechselt, dann ist es halt ein Problem. Und das sollte eigentlich auch jeder wissen. McMahon weiß das. Ich meine, McMahon war ja auch selber Champion. Das darf man auch nicht vergessen. Der hat den Rumble
Ja, das
gewonnen
hat der
und war
David gerade
Champion.
gesagt, aber dass er es halt immer gemacht hat,
Ja, eben.
weil es halt smart war, weil ich glaube, als er auch den Rumble gewonnen hat, hat er ja doch am Ende auch Austin rausgeschmissen, oder? War das nicht so?
Ja, das war
Das war halt
halt.
auch immer
Ja.
Storyline.
Das
Und dachte
war.
so, was? Es ist ja gerade, also der Rumble war ja auch damals schon groß. Das war ja auch nicht so. Und dann war
Absolut, ja
das,
klar.
Alter, hier hat gerade Vince McMahon den Rumble gewonnen, erstens. Und zweitens hat er das gemacht, indem er Stone Cold Steve Austin rausgeschmissen hat. Und da warst du schon direkt in dem Modus. Okay, das war vorher schon krass, aber jetzt muss ich einfach noch mehr wissen, was jetzt passiert zwischen den beiden.
Ja, vor allen Dingen, da
Ist.
war es auch noch irgendwie logisch, weil Vince hat ja bei dem Rumble quasi all seine Stärken, was halt heißt, ich bin der Boss, ich kann euch quasi pushen, wenn ich möchte, und ich habe Kohle eingesetzt, damit quasi ja diese Zielscheibe auf Stone Colds Kopf war. Das war ja die Story dann. Das ist aber auch nachvollziehbar. Generell, Vince hat ja immer seine Autorität auch richtig ausgenutzt und das auch betont und das auch irgendwo logisch, dass man nachvollziehen kann, okay, das sind seine Stärken und deswegen war er vielleicht hinterhältig, aber halt smart. Und das
Aber
war halt bei Bischof nicht so.
man muss aber auch trotzdem sagen, dass er doch Vince McMahon sehr, 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 sehr viel Unangenehmes gemacht hat, was auch sehr schlecht war. Diese Sache mit Trish Stratus, wo der irgendwie bellend durch den Ring laufen
Wie, das
musste.
fandest du schlecht? Oh, Entschuldigung.
Wie, das fandest du gut?
Nee, aber ich
Also,
meine, du bist Kai, also von daher.
ja, also halt, wie gesagt, das war wirklich, also, der hat halt auch sehr, sehr viel Kacke gemacht, ne? Muss man halt auch so sagen.
Aber
Der hat
das
auch
gab es in
sehr
der
viel einfach ein.
Attitude-Zeit allgemein, aber es gab viel Kacke, auch bei jedem. Selbst bei The Rock und Stone Cold gab es auch immer
Nee,
Kacke
also ich
und
meine,
so.
du hast auch bei ihm gemerkt, dass er auch schon teilweise sich da irgendwie mit irgendwelchen geilen Ollen zusammengebuckt hat, einfach nur, weil er auch Vince McMahon ist. Das hast du halt auch teilweise wirklich gemerkt.
Ja, dann hast du
Was
aber noch
ich.
nicht den Kuss von Eric Bischoff und Stephanie McMahon gesehen.
Ach, Eric Bischoff.
so meine ich doch, Entschuldigung.
Genau, der ist. Ja. Ja, aber der kam ja dann auch noch später zu WWE rüber. Und gerade in der Attitude-Zeit sind ja diese Autoritätspersonen dann auch echt erwachsen. Und da mache ich mal auch so einen kleinen Schlenker rüber zu ECW. Da gab es ja dann, ECW hat ja seit jeher Probleme gehabt mit dem Network, also mit der Sendeanstalt quasi, die ihn nicht aus den Verträgen rausgelassen haben und nicht richtig promoten wollten. Und Paul Heyman war dann dreist genug und hat aus dieser, ja, Grundprämisse eigentlich einen Charakter erschaffen, der dir das böse Network
Da war noch
darstellt.
Paulie Dangerous, oder? Kann das sein?
Da war ja noch Paulie Dangerously, ja. Also bei ECW war es Paulie Dangerously, genau. Und dann wurde dieser Cyrus-Charakter eben von Don Callis gespielt. Den kennt man hinterher als unter anderem als Anführer der Truth Commission, gab es den hinterher auch bei WWE. Und das fand ich auch schon einen ziemlich. Ja, wie soll man sagen, einen ziemlich mutigen Schritt, einfach mal so den Streit so nach außen zu tragen. Also man stellt sich das mal vor, Vince McMahon würde sich hinstellen und würde offen sagen, ja, hör mal, unser USA Network ist ja total scheiße und wir werden nicht richtig gepusht und überhaupt. Und da halt nahm das dann wirklich auch in Form eines Stables Formen an. Und das ist halt auch mal eine Art und Weise mit ja, Business umzugehen, die halt auch dann eben nochmal passend zu diesem gesamten Brand von ECW dann ja aufgebaut worden ist. Aber ECW war halt eben die Rebellenbrand und dann legst du dich dann halt eben mit dem Network an, mit dem du eigentlich zusammenarbeiten willst, aber das dich nicht lässt so. Auch dieses Hindern an etwas, das haben wir ja gerade schon bei Austin und McMahon ja auch gesagt, ne? Der Chef kann dich in den Himmel pushen, der Chef kann dich aber auch kaputt machen und hier in diesem Fall ist das Network mit diversen Personen und Repräsentanten dann halt eben der Gegner, das fand ich auch eine ziemlich clevere Idee eigentlich, auch um diesen ECW-Brand nochmal zu unterstreichen und hervorzuheben.
Aber da merkst du doch
Ähm,
wieder, dass viele
ansonsten.
Ideen einfach sehr mutig waren. Und heutzutage denkst du dir, boah, das ist aber ein Geniestreich. Aber vom Prinzip her, also sehr, sehr viele Sachen im Wrestling, die auch das Business so groß gemacht haben, wie es jetzt ist, waren auch immer nach dem Motto, okay, alles oder nichts. Also es gab halt auch immer, ja. Es gab halt sehr, sehr viele Momente, wo auch einfach mal das ganze Business hätte scheitern können.
Ja, absolut, klar. Also du hast gerade bei solchen großen Geschichten hast du ja immer das Problem, dass du sehr hart am Skandal oder teilweise auch darüber hinweg da entlang balancierst, ne? Also das ist nun mal einfach so. Also ich sag nur diese Sache auch mit der schwarzen Hochzeit von Stephanie McMahon und dem Undertaker oder auch andere Geschichten, dass das Risiko gehört dazu und Risiko wird dann im Zweifelsfall auch belohnt. War zwar bei ECW jetzt nicht so, aber bei WWE war es ja dann auf jeden Fall so. Und bei die WCW, da hat der gute Herr Bischoff ja zu spät erkannt, dass auch sein Charakter sich verändern muss. Und das gab es ja dann ja auch noch die Szenen, wo er sich dann reumütig gegeben hat und solche Sachen. Aber dann hat es halt eben schon keinen mehr interessiert. Und da fehlte dann halt auch irgendwann dieser Bezug. Und zwar ist Eric Bischoff aus heutiger Sicht halt eben echt eine Legende und so. Aber damals war es dann eben so, der war dir halt irgendwann egal. Und das war ein Witz mit
McMahon. Ich finde, man hat aber auch immer gemerkt, also meiner Meinung nach geht auch Paul Heyman in die Richtung von dem, was er leisten kann, immer so in die Richtung von einem Vince McMahon-Charakter, weil er ist auch, also du siehst richtig schon, also heute noch als General Manager, wie perfekt seine Mimik ist. Also er redet halt, aber du musst ihn auch nur sehen und seine Mimik ist so on point und seine Gestik und wie er sich gibt. Also er ist halt auch immer mit jeder Faser seines Körpers dabei. Er hat jetzt halt nie diese Bumps und Moves und Matches genommen. Hätte jetzt aber auch nicht zu ihm gepasst. Jetzt natürlich auch klar von der Statur her. Aber er hat es halt auch immer extrem gelebt. Und das war auch immer das, was halt bis heute noch seinen Charakter so unglaublich gut macht. Und wo du heute immer noch bist, okay, ich skippe jetzt die Hälfte von Raw. Aber wenn Paul Heyman redet, dann sind A, alle leise. Und B, du verfolgst jedes einzelne Wort.
Ganz im Ernst, ich hab ja Paul Heyman zweimal im Interview gehabt jetzt in meinem Leben. Und der Typ ist halt total. Also da kommst du nicht hinterher mit Sprüchen und so. Ne? Also ich hatte so eine Telefonkonferenz ja hier im Rahmen von WWE 2K17 und da waren dann auch alle möglichen anderen Kollegen hier aus weltweit irgendwie. Und wenn dann Paul Heyman losgelegt hat, du hast halt du konntest durch die Telefonhörer quasi fühlen, wie alle Leute im Raum sich kaputt gelacht haben, so innerlich, weil Paul Heyman da eben so viel Leidenschaft und so viel Sprüche da rausgeknallt hat. Ich liebe es einfach, diesem Typen zuzuhören, weil er genau das ist, was du gerade gesagt hast. Er ist halt Wrestling-Leidenschaft pur. Also der liebt das, was er da macht und der hat sich ja da auch auf ganz dubiose Gründe da ja ins Wrestling-Business da reingemogelt fast schon. Der hat sich ja so
ja,
ein bisschen aufgedrängt
und ein Ding mal gemacht. Ich kenne die Geschichte
ja, als her. Jugendlicher hat er ja
Fotos ein Foto gemacht oder so, ne?
Die dann verkauft für $50.
Also es war...
Ja, genau. Und darüber ist er dann hat er dann die ersten Aufträge bekommen, irgendwie bei irgendwelchen Wrestling-Magazinen. Und dann ist er darüber halt eben da.
Auch bei Vince McMahon Senior war das, glaube ich, ne?
Jo.
Damals. Aber die Sache ist ja auch, soweit ich das jetzt mit erlebe, das ist ja auch ein Charakter, der sehr, sehr selten Kayfabe bricht, ne? Also der ist ja auch sehr, sehr häufig trotzdem noch so in seiner Art Paul Heyman-Charakter. Wenn er redet, merkst du halt, dass da nicht die Privatperson spricht, sondern da redet halt auch teilweise immer noch Paul Heyman mit. Und das finde ich halt sehr geil irgendwie. Dass er immer noch so diese... Also, der kann so gut mit Worten umgehen, das kann man gar nicht beschreiben, finde ich. Also es ist...
Also, wie gesagt, es ist halt total geil, wenn du mit ihm quatscht und so. Der ist halt dann wirklich echt super... Der ist halt da wirklich in seiner Rolle drin, ne? Und da hast du auch keine Chance mehr dagegen anzutreten. Und genauso, ganz im Ernst, wenn du mit dem ein Interview machst, du willst auch von dem verarscht werden. Also, du musst, so wie haben wir bei mir, als wir diese Telefonkonferenz da gemacht haben, da musste ich auch lachen, weil ich habe da, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, die Geschichte. Da haben wir ja so eine, musst du halt so eine, Zahlenkombination eingeben, damit du halt irgendwie vom Computer registriert wirst und dann kriegst du halt deinen Sprechslot quasi zugewiesen und ich habe anscheinend auf meinem Telefon das falsch gedrückt. Ne? Und dann war es dann halt so, er hat vorher darüber geredet, dass man ja auch als Mann auch mal Fehler eingestehen muss und sowas. Und dann, ich habe dann irgendwie später diese Tastenkombination eingedrückt und bin dann als allerletzter rangekommen und dann Paul Heyman direkt so, oh, wer war das denn, der jetzt da wieder abgefuckt hat hier, ne? Und ich bin da dran so, ja, es tut mir leid, aber ich übernehme die Verantwortung dafür. Und er auch direkt so prompt drauf reagiert so, oh, that's very good, man, ne? Und hat mich dann dafür gelobt, dass ich dann da eben, ja, dass ich dann gesagt habe, so, war mein Fehler, passiert, sorry, wir Deutschen können nicht mit Telefonen umgehen, so ungefähr. Der ist halt super, aber auch super höflich und zuvorkommend und so, wenn der dann eben nicht in seinem Interviewmodus ist. Das ist ein totaler Profi, und aber der lebt halt dieses Wrestling. Das ist halt geil. Deswegen war ich immer, wenn es darum ging hier, Bischoff oder Heyman, immer Heyman. Ich kann auch Bischoff, da gibt es auch eine coole Doku übrigens auf dem Network. Mittlerweile ist Bischoff erträglicher geworden, aber so in früheren Zeiten konntest du dir halt Interviews mit Bischoff nicht anhören. Weil der strotzte halt so vor Arroganz und so, und das war so, ah, schrecklich, 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 schrecklich. Ja, aber es gab ja noch diverse andere, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wo wir jetzt ja beim Thema Autoritätspersonen sind, ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dann es auch so ein bisschen Overload an Autoritätspersonen
ist. Ich habe mal eine Frage ganz kurz, und zwar, ich habe ja hier die Liste bei Wikipedia auf, und jetzt ist hier nach William Regal 2008 und vor Stephanie McMahon 2008 ist jemand aufgeführt mit dem Namen Mike Demmel, heißt er anscheinend. Oder Mike Demmle.
Mike Demmle, ja.
Der sagt mir ja gar nichts. Also ich habe gerade noch mal das Bild angeguckt.
Kennst du nicht der Farbe?
Gar nichts.
Nee, der war Kommentator und der ist dann halt irgendwie Raw General Manager.
Ja, engagiert, um quasi beim Pay-Per-Views, wie beim Sport halt üblich in Amerika, zwischendrin halt immer ein bisschen heiß zu machen, zwischen den Matches ein bisschen zu labern. Und das war dann halt beim World Rumble, genau. 2008?
Ich glaube 2008. Ja, 2008 muss es gewesen sein.
Also ja, wo er dann ja erstmal seinen ersten Auftritt hatte und da erstmal drei Versprecher hatte. Unter anderem hat er dann Jeff Hardy als Jeff Harvey angekündigt.
Ah, okay.
Was legendär ist, und die WWE musste das, was sie eigentlich vorhatten, sofort cutten, weil da hatte der anschließend in der nächsten Sendung, wo er das wieder ankündigen sollte, wieder Fassbender drin. Und dann haben die halt überlegt, was machen wir? Der GM war zu der Zeit halt nicht wirklich ausgefüllt und auch nicht stark. Dann haben sie den als GM gemacht, wobei in den GM-Promos er sich auch dauernd Fassbender hat. Also es war Katastrophe. Die haben ihn eigentlich überall hingesetzt. Die haben ihn auch kurz mal ans Kommentatorenpult gesetzt. Hat auch nicht geklappt. War halt eine Katastrophe. Musst du dich nicht dran erinnern? Nee.
Ja, das Traurige, ich meine, ich habe diese Woche halt eben gelesen, dass Mike Demmle an einem Gehirntumor erkrankt ist inzwischen. Also der hat wohl da auch eine relativ traurige Geschichte genommen, tatsächlich. Solche Sachen. Und das, ich war keine Ahnung, ob das mit diesen Aussetzern dann zusammenhing, man weiß es nicht, aber er hat auf jeden Fall eine wenig ruhmreiche Rolle da gespielt.
Aber besser als ein Laptop.
Als ich heute... Ja.
Also es gab zwei Zeiten, wo ich echt, was Autoritäten anging, War gehasst habe. Das war einmal, als die Promi-Guest-Host reinkam. Das heißt,
das ist ich mal ganz David machen absolut. Und einmal ganz kurz reingrätschen, denn...
Ja, grätsch mal rein. Du fandest das toll.
Guilty Pleasure, Alter. Okay, komm. Ich weiß auch nicht, ich keine Ahnung, wo da irgendwie mein Kopf war zu der Zeit. Vielleicht lag es daran, dass ich 14 war. Ich habe keine Ahnung. Und im Nachhinein kann ich es auch nicht verstehen. Aber ich fand das damals richtig geil. Und ich schäme mich dafür auch heutzutage so ein bisschen. Weil ich halt wirklich gedacht habe, ich so, boah, mal gucken, wer nächste Woche wieder Guesthost ist. Und ich fand das so cool. Und ich dachte so, boah, geil, jetzt ist das Snoop Dogg. Und
ja, Snoop Dogg war gut. Also das Problem war bei diesen Promi-Sachen, wie auch bei WrestleMania-Matches mit Promis, es gibt halt welche, die haben richtig Bock drauf, die befassen sich mit dem Thema, zum Beispiel Snoop Dogg oder auch andere, auch ein Hugh Jackman war auch richtig gut.
John Stewart mochte ich eigentlich immer
noch. Also es gab halt wirklich auch gute, aber das Problem war einfach, da waren ganz viele Promis, die irgendwie Nebenrollen in irgendwelchen Filmen hatten oder Serien, so eigentlich nicht mal so große Tiere, und die hatten eigentlich nichts mit Wrestling am Hut, die wussten auch nichts, das hast du denen angesehen, die hatten keine Ahnung, die haben nur ihre Sache promotet, dann irgendwie notgedrungen versucht, zwei Promos rauszuhauen, und die dann immer der Fremdschämen-Moment, wenn die dann anfangs rauskamen, so hey, und das ganze Publikum schweig. Und das war halt einfach keine schöne Zeit für mich. Es gab halt wirklich ein paar Ausnahmen, die waren wirklich gut, aber das Konzept war halt dahingehend schlecht, beziehungsweise gut und schlecht. Es fiel halt mit den Guest-Hosts, die halt da waren, mit dem Promi, der ausgewählt wurde. Und das fand ich schrecklich. Und die zweite Zeit war halt einfach mit dem Laptop, wo sie erstmal dieses scheiß Titte-Ding gemacht haben. Was ja auch nicht schlecht gewesen wäre, wenn man das dann irgendwann mal, und zwar zeitnah und nicht irgendwie nach gefühlt 18.000 Jahren, zu einer Storyline hätte führen können, dass halt irgendwie ein richtig fieser Badass Topstar dahinter steckt. Und wenn es ein Stone Cold gewesen wäre oder sonst was, ist egal. Und am Ende war es halt einfach nur scheiße nervig, dass es selbst ja bei WrestleMania das Ding gab. Und selbst bei WrestleMania hat der Laptop unterbrochen. Und
Ja,
boah.
aber das ist, man muss aber auch mal sagen, wer kommt denn auf die Idee, so den Laptop zu irgendeiner
Die,
Autoritätsperson
aber
zu
komm,
machen? Das
die
ist
Idee
doch.
an sich war doch gar nicht so schlecht eigentlich. Also.
Ja, wenn da irgendwie was Cooles hinter
Richtig.
gewesen
Also,
wäre,
Zeit,
aber
man hätte
das war
das
es ja
machen
nicht.
können, was ich, 3, 4 Wochen. Und dann jeder fragt sich, wer steckt denn dahinter? Dann bei Storyline, die Kommentatoren immer so, verdammt, wer schreibt denn da dauernd? Aber irgendwann war der Laptop ein Charakter. Und es wurde auch nicht mehr hinterfragt, wer ist da, steckt da jemand dahinter oder sonst was, sondern es kam einfach, ja, der ist halt da. Und es wurde so lange gezogen, dass es einfach nur noch nervig war. Das war so wie das Bret Hart Vince McMahon Match bei WrestleMania. Die Idee gut, aber irgendwann zieht sich das wie Kaugummi, wenn man das so lange zieht. Und
Aber
so
es
war das
gab
bei dem
halt
Laptop auch.
trotzdem zwei geile Momente. Und zwar einmal, ich weiß noch, was es für einen Mega-Pop gab, als Edge den
Als
Laptop
Edge,
das
ja.
kaputt gemacht hat. Und da spricht auch vielleicht wieder ein bisschen der Fanboy aus mir. Aber ich weiß noch, wo
Nee,
einfach
gar nicht.
CM Punk ein Match gefordert hat, im Ring saß. Ich liebe ja, wenn er mit seinem Schneider im Ring sitzt. Wo dann in diesem Ring saß und gesagt hat: Nö, ich bin jetzt hier so lange im Ring und mach Schneeengel, bis ich mein Match bekomme. Alter, so. Das ist doch genial. Da kannst du mir sagen, was du
Ja, aber
willst.
das hat aber nichts mit dem Laptop an sich zu tun. Und der Laptop war
Nein,
einfach. Das
ich
Problem
sage
ist, du
aber, es war ein
brauchst.
geiler Moment damit, deswegen.
Also generell bei diesen Themen Autoritäten, da brauchst du eigentlich, eine Autorität muss ein guter, ein starker Charakter sein, sonst funktioniert es nicht. Deswegen hat das Guesthouse-Ding nicht funktioniert, weil du keine Verbindung als Fan aufbauen konntest, weil jedes Mal war einfach ein neuer da und du wusstest, der ist ja nächstes Mal eh wieder weg und der promotet eh nur seine Scheiße und der hat gar keinen Bezug zu dem hier. Und bei dem Laptop genauso, das war halt kein Charakter, den du irgendwie jetzt, wo du weißt, wofür steht der, sondern der hat sich einfach nur eingemischt. Und das funktioniert nicht. Und es braucht halt immer jemand Starkes, genauso wie bei der Authority-Storyline. Das funktioniert halt, oder funktionierte anfangs, sagen wir es mal so rum, nur weil halt da starke Charaktere dahinter waren, mit Steph und Triple H, wo du als Zuschauer auch direkt die auch hassen kannst oder mitfiebern kannst und direkt verstehst, wer ist denn das überhaupt? Wobei bei der Storyline ist auch wieder ein Beispiel, was halt nicht funktioniert. Wenn du immer dieselbe Motivation hast. Das war, bei Vince war es halt anders, aber bei der Authority war es ja immer dieselbe Motivation mit ihrem
Ja.
Plan B, mit ihren, ja, das ist ein A-Player und du bist ein B-Player und es
Oder
war
Best for
immer
Business.
dasselbe. Genau, Best for Business und es wurde einfach zu lang gezogen. Es war gut, aber irgendwann hätte halt die Motivation eine andere werden können oder sollen, beispielsweise, keine Ahnung. Stell dir mal vor, wie geil anders das gewesen wäre, wenn die irgendwann geswitcht werden, von wegen so, jetzt haben wir unseren A-Player und Vince kommt da raus, von wegen so, was macht ihr hier überhaupt? Und dann die Motivation eher ist, wir nehmen dir die Sendung weg.
Ja, gut, das haben die ja, das war ja eigentlich das Umgekehrte. Das war ja so, dass das Authority Vince die Sendung weggenommen. Also das war ja so, dass Triple H an Vince gefeuert hat.
Nein, aber das meine ich halt, aber das hätten sie viel mehr ausbauen müssen, dass es halt eigentlich so in Wahrheit ist, dass Vince, dass Triple H und Steph das richtig übernehmen wollen und das wirklich eine richtig fette Storyline ist. Das wäre dann auch eine Motivation gewesen, von wegen so, dass Vince versucht, best für sein Unternehmen, er hat Schiss, er hat sich das aufgebaut und Co. Und dann kommen die daher und wir machen alles kaputt, wir übernehmen den ganzen Laden, wir wollen alles, was wir wollen. Das haben sie halt nur kurz angeschnitten, aber die Motivation, die ist halt immer sehr, sehr wichtig und ein starker Charakter auch. Die beiden Sachen zusammen, dann hast du eine super Konstellation für halt eine Storyline, die halt gegen Autorität ist. Nur eine
Aber
Autorität ist schwierig, das funktioniert ein bisschen wie bei Sergeant Slaughter und DX, weil dann ging es halt um Comedy, aber wenn es ernst sein muss, muss da immer eine Motivation hinter sein. Das ist wie beim Actionfilm auch. Ein Bösewicht ist in dem Moment richtig geil, wenn er eine Motivation hat.
und wenn es nachvollziehbar dabei auch noch ist, weißt du? Also, wenn dir die
Ich
Motivation
sage jetzt
erklären
aber
kann.
auch, was du jetzt wirklich nochmal komplett loben musst, was man halt nicht außen vor lassen darf, ist natürlich mein Liebling CM Punk wieder mal, wo du halt auch gemerkt hast, dass eben nicht nur, was komischerweise, ich verbinde das gar nicht mehr, aber diese Anonymous Raw General Manager Zeit war unglaublich nah an dem, also das Ende davon war unglaublich nah an diesem geilen Money in the Bank Match zwischen John Cena und CM Punk. Irgendwie, das verbinde ich im Kopf gar nicht mehr, diese beiden Sachen miteinander. Aber da war ja auch, wie wir halt schon hatten mit McMahon und Austin, da hattest du auch diese unglaublich gute Chemie, wie du es einfach gemerkt hast, weil das waren einfach zwei. Also McMahon und CM Punk, wenn die Promos gehalten haben, da wurde auch einfach mal auf PG komplett geschissen. Und CM Punk ging immer komplett over the edge und dann hier Vince McMahon so, die ganze Zeit mit. Dieses legendäre Contract Signing, wo dann CM Punk irgendwie
ey, das
sagt,
war so gut.
Ich will ein Jet, CM Punk, ja. The Movie, Ice Cream Bars.
Ice Cream Bars.
Und wo er sich denn entschuldigen soll und sowas. Und wo
warum hat das funktioniert? Das hat ja nur funktioniert.
Warte.
Entschuldigung.
Wo dann noch Vince McMahon dann so ganz, also wo sich das dann so hochgespitzt hat in dieser Promo, wo dann noch Vince McMahon dann am Ende sagt, ja, I apologize, you son of a bitch. Und alle so, was ist hier gerade passiert? Das war ja genial einfach.
Aber das zum Beispiel, erstmal Vince auch super Betonung, dieses son of a bitch, das bringt er so geil rüber. Aber da war wieder, das ist die Motivation entscheidend. Das hat hier funktioniert, weil du einfach ganz klar als Zuschauer, selbst wenn du das zum ersten Mal eingestellt hast, hast du gesehen, da ist einer, der den Big Boss irgendwie in den Fittich hat, der ihn halt irgendwie kontrollieren kann oder erpressen kann. Und das nutzt er gerade schamlos aus. Und auf der anderen Seite ist dann der Boss, der die ganze Zeit nur denkt von mir so, geh nicht zu weit, Junge, geh nicht zu weit. Und das ist halt eben das, was ich meine. Du konntest als Zuschauer diese Motivation komplett nachvollziehen, ohne dass du jetzt groß ein Drehbuch dahingelegt bekommen musst, damit es dir erklärt, ach, das ist so und so gemeint, sondern du hast es direkt gemerkt. Und dann funktioniert das richtig gut. Und das hat so super geklappt. Das war seit Austin gegen Vince eigentlich das Geilste, was so Autoritätsfäden angeht. Und das war auch sowas, das hast du super gerne geguckt. Ich habe mich jedes Mal gefreut und die hättest du auch 2 Stunden in den Ring stellen können und du wärst happy nach Hause gegangen. Ja, ja. Das war einfach so cool, weil das war ein Machtspiel. Da ging es halt wirklich darum, von wegen, wer setzt sich durch, wer kriegt die Macht, wer kann die Macht besser einsetzen und so.
Du hast aber auch da gemerkt, die hatten irgendwelche Stichpunkte, aber das war komplett nicht gescriptet.
Ja, natürlich.
Das war einfach 2 Typen, die am Mic göttlich sind, die beide perfekt aufeinander reagieren können. Also da muss ja auch eine gewisse Chemie stimmen. Das merkt man ja auch einfach, ob 2 zusammen gut agieren können oder nicht. Und die haben sich dann so hochgeschaukelt aneinander. Dann hat der eine was gesagt, der andere ging dann darauf ein und dann ging das hin und her. Also das war unglaublich gut.
Und wirklich. Genau, das ist ja das was du sagst, es ist genau richtig. Dieses Spontane, diese Stichpunkte und dann haben die einfach losgelegt. Und du hast halt gemerkt, die haben sich gegenseitig immer höher geschaukelt. Wahrscheinlich auch von alleine. Die haben gemerkt, ey, komm, jetzt gehen wir noch weiter. Und das ist das Problem, warum das zum Beispiel heutzutage nicht mehr so gut klappte. Oder weshalb zum Beispiel Stephanie McMahon mir einfach nur auf den Sack geht. Dabei hält die super Promos, aber das klingt nicht so, als wenn ein Mensch normal redet. So redest du nicht. Und nicht jede Woche aufs Neue und immer dieselben Formulierungen. Und deswegen, zum Beispiel Roman Reigns wäre halt eigentlich, wenn du den halt reden lassen würdest, wenn er es kann, wäre halt ein guter Gegenpart. Da könnte es eigentlich funktionieren. Geht aber nicht, weil das so durchgeskriptet ist, dass halt.
Aber du merkst es halt auch. Du merkst einfach, es sind Worte drin, die einfach nur dazu gemacht sind, dass die. Also, ich weiß auch nicht, was ich denke, dass daraus auch ein Chant werden soll. Also, so wie bei The Rock irgendwie Cookie Puss oder Sparkle Crotch oder Roman Reigns, das legendäre Suffering Succotash, denkst du einfach, wer schreibt denn sowas? Das sind diese Affen von Mr. Burns.
Ja, das sind halt reine reine Marketing-Aspekte, wo die halt diese Sachen in den Trailern wollen und Co. und denken, ja, das bauen wir jetzt aus, aber das funktioniert nicht. Und wie wir am Anfang gesagt haben, das Wichtigste, warum diese Autoritätsfäden am Anfang geklappt haben, auch generell, wenn die funktionieren, immer klappten, war, weil es sich echt anfühlen musste.
Aber guck mal, sei doch mal ehrlich, der beste Trailer, also meiner Meinung nach, wirklich, das ist mein Lieblings-WWE-Video, ist das Video zu diesem Money in the Bank oder also zu dieser CM Punk John Cena McMahon Promo, die einfach anfängt mit diesem Do I have everybody's attention now? Und wo dann einfach nochmal diese Promo aufgespielt wird und dann noch dieses I apologize to son of a bitch und einfach, wo alles untermalt wird und wenn Vince McMahon so ausrastet mit dem roten Bildschirmeffekt und davon muss nichts irgendwie geskriptet sein von den Äußerungen. Und die waren trotzdem alle so on point. Also klar, wir haben ja schon ganz oft gesagt, das kann halt nicht jeder. Das ist ja auch, also man muss ja auch ein Talent dafür haben. Ich glaube, das ist auch nicht zwingend was du lernen kannst, sondern du musst auch ein bisschen Talent dafür haben. Das haben halt auch Leute wie
absolut, ja.
Paul Heyman, hier Roddy Piper, CM Punk.
Also ja, Owens kann das im Übrigen auch gut.
Die können, also ja. Der leidet aber auch immer noch ein bisschen darunter. Du merkst ja, dass die trotzdem teilweise geskriptet sind, die Promos für den.
Nein, das natürlich,
aber Jericho kann es auch perfekt.
Aber ja, die könnten es halt. Aber genauso wie damals Jericho mit Steph. Das hat auch funktioniert, weil halt man auch ein bisschen spontaner sein kann und Co. Aber wie gesagt, das alles, dieses Spontane oder geskriptet, das führt ja alles zu dieses Echt-Anfühlen. Und das habe ich halt bei dieser Authority null mehr. Ich glaube, auch kein Zuschauer fühlt das oder denkt, das ist echt oder hat irgendwie einen realen Bezug, sondern du merkst einfach nur, es fühlt sich für mich halt eher an, als wenn du halt einen Actionfilm aus den 80ern siehst und da kommt halt der Standard-Bad Guy.
Was ich
Die
aber auch
sagen
noch
immer
mal.
dasselbe.
Nein, aber eine Story, wo es ja dann auch echt geworden ist und wo es sich echt angefühlt hat, zum Beispiel war ja mit Daniel Bryan und The
Genau, und
Miz dieses
warum
Jahr.
funktioniert es?
Oder letztes Jahr. Ne,
Genau,
weil,
weil
weil,
es nicht
weil sich der
geskriptet
Hass echt
ist.
angefühlt hat und die Animositäten zwischen den beiden. Und deswegen, aber lass es doch mal, wie würdet ihr denn aktuell die General Managers und Commissioners und wie sie nicht alle heißen, da einstufen? Was
Die einfach
funktioniert da
mal
und was funktioniert
reden
da
lassen, auch
nicht?
Mick Foley. Mick Foley zum Beispiel, der geht mir nur noch auf die Nüsse. Und das liegt
Alter,
nicht
ich
daran,
hasse
dass.
den so sehr, ne?
Ja, weil es liegt nicht daran, dass Mick Foley schlecht am Mikrofon ist. Das
Nee.
liegt einfach daran, dass er, du merkst, krampfhaft sich versucht, an jede Zeile zu erinnern. Auch oh, Scheiße, das muss ich ja jetzt sagen. Es gibt ja sogar auf YouTube diese lustigen Videos, wo Steph zu ihm sagt, von wegen so: Ey, du musst das mit den, glaube ich, Five Fingers oder so sagen oder so, High Five oder so. Und dann hebt er die Hand so: Ey, High Five. Wo einfach so perfekt durchgeskriptet sein muss, wofür er nicht geschaffen ist. Und ich glaube, auch Steph ist jemand, die kann spontan richtig gut sein. Triple H.
Ja, komplett.
Und diese Skripts, die so extrem vorgegeben sind, die schaden dem Ganzen wie sonst was. Bestes Beispiel halt wirklich mit The Miz. Jetzt mal ehrlich, er hat sich ja während der Promo dermaßen so verhaspelt wie sonst was, ja? Aber scheißegal, das ist was ganz anderes. Wenn Roman Reigns sich verhaspelt, es ist störend, weil du merkst, es ist ein Skript, da muss er jetzt wieder von neu anfangen. Miss hat einfach durchgezogen. Das war die Attitude-Zeit aber auch. Wenn die sich verhaspelt haben, dann so, ey, drauf geschissen, ich labe einfach weiter. Weil ich bin gerade so in Rage. Und diese Emotionen sind halt total weg, weil alles nur geskriptet ist. Du kommst dir halt vor, als wenn die halt einen unsichtbaren Zettel vor sich haben, durchlesen. So, sagen wir zum Beispiel bei der Oscar-Verleihung, wo halt die Witze auch nicht zünden, weil du genau weißt, die lesen gerade von ihren scheiß Teleprompter, wo irgendjemand diese Witze und spontanen, Anführungszeichen, Aufeinanderreaktionen geschrieben hat. Und so.
Ja. Aber was ist denn mit der Motivation? Wir haben gerade gesagt, dass auch Motivation gerade bei Autoritäten besonders wichtig ist. Sind die für euch klar
Also,
erkennbar
wenn ich
oder
da jetzt mal einfach kurz reinhauen darf,
hau
du
rein.
merkst ja bei Daniel Bryan ganz, ganz, ganz besonders bei Talking Smack, dass der einfach redet. Also,
Ja.
ich glaube, wenn der da reden würde, nicht Daniel Bryan wäre, würde das ganz anders aussehen. Also, ich
Auch
glaube,
Winnie Young, auch sehr spontan.
der hat ja auch schon TNA und so einen Scheiß, glaube ich, sogar erwähnt.
Ja,
Also
klar.
irgendwie. Und das ist halt auch. Es ist gewagt, sagen wir mal so. Aber du merkst halt auch, dass er Bock drauf hat. Ich finde die Chemie zwischen Shane und Daniel Bryan nicht ganz so gut, weil das sind halt. Also Shane setzt halt auch sehr häufig auf Cheap Pops und er lebt halt auch davon, bis es klar, so wie Daniel Bryan, dass er halt Shane McMahon ist, so wie Daniel Bryan davon lebt, dass er Daniel Bryan ist. Aber. Ich finde, die Rolle passt jetzt irgendwie. Also, Shane McMahon, finde ich, passt da noch weniger als Daniel Bryan. Daniel Bryan merkst du einfach. Also, das ist halt einfach auch immer sehr schlimm, weil du siehst, da steht gerade jemand, der das jetzt macht, mit vollem Herzen, aber wird halt trotzdem viel, viel lieber einfach auf der anderen Seite stehen. Also, wär jetzt eigentlich gerade viel, viel lieber der gegenüber vom GM stehen würde, aber trotzdem gibt er halt in der Rolle, in der er jetzt ist, 120% und geht darin komplett auf, weil das halt auch einer ist, der Wrestling liebt. Und
Ja,
das sind halt immer die besten GMs.
aber bei Shane ist es auch so. Shane kann auch normal reden, das kann er sehr gut reden. Bei ihm merkst du halt auch diese Cheap Pops. Das ist ja auch alles teilweise Fremdschämen, weil es so gezwungen
Ja.
formuliert ist und so weiter. Und dadurch dieses Skript, also ich würde halt beides zusammenschließen, die Motivation als auch die Skripts bauen aufeinander irgendwie auf, weil diese Skripts, die sind halt immer in dieselbe Richtung momentan. Und die Motivation ist ja bei allen momentan immer gleich. Also, das ist ja halt dieses Kindergartenmäßige, weißt du? Das
Genau,
ist
das wollte ich
meine
mich auch gerade
Sendung
sagen.
und das
Die
ist deine Sendung.
Ernsthaftigkeit fehlt halt aktuell, ne?
Genau, und das ist dann halt auch selbst bei der Draft-Lotterie, also bei der Draft-Show, hast du es ja auch gemerkt. Das war ja wie im Kindergarten. Das war halt nicht wie damals bei der ersten Draft, wo halt wirklich so, da ging es um was und das war richtig ernst. Und jetzt war einfach so, das ist mein Spielzeug und das ist dein Spielzeug. Und es
Ja, ist
geht
wie im
halt nicht mehr um.
Sportunterricht gewesen damals,
Genau, und
so.
es geht halt
Ja,
nicht um
genau.
was Wichtiges. Und es muss immer um irgendwas Wichtiges gehen. Bei Vince und Co. ging es um was Wichtiges, ob gegen CM Punk oder Austin. Da ging es wirklich um was Bedeutsames. Und
Du hast
jetzt
auch ja gerade das schöne Wort Machtspielchen da reingebracht, weil letztlich ist ja das, darum geht es ja dann eigentlich und das wurde halt damals nicht rübergebracht.
Genau, und jetzt ist es halt mittlerweile so, auch bei Triple H halt, als er bei Authority war, bei der Storyline, da war es halt am Ende aber nur noch, es ging nur noch um die Macht. Also nur noch. wir haben die Macht, aber nicht mal dieses, ja, wozu nutzen wir die denn? Also was wollen wir denn wirklich? Da ging es ja nur wegen, wir haben die Macht und wir setzen dann den als Champion ein, den wir möchten. So.
Und halt den
Aber
anderen klein.
genau, aber warum die das machen? Das wurde nie irgendwie jetzt transportiert von wegen, ja, Best for Business ist für mich keine Erklärung. Das ist einfach nur ein Marketing-Satz. Aber die
Aber das
Motivation
funktioniert.
dahinter, was wollen die damit erreichen? Weil du weißt ja auch, Vince ist doch der Chef. Und was wollen die jetzt in langer Sicht? Und wieso machen die es ihnen und wieso sind die gegen den?
Ja gut,
Das
aber was
ist.
wollte denn Vince damals gegen Austin erreichen? Das war ja auch immer so ein bisschen halt diese persönliche Ebene einfach.
Genau, das
Ja,
reicht aber schon.
aber die hast du ja jetzt gar nicht mehr. Jetzt geht es ja nur noch Best for Business.
Nee,
Und
nee, jetzt
das
nicht.
ist
Bei
dann
Daniel
kein.
Bryan aber schon. Also
Ja, aber
damals meine ich jetzt.
da war es, naja, aber schon. Aber ich meine halt, bei diesem Best for Business ist einfach das Problem, das ist halt einfach nur ein Satz, aber der hat halt, wie soll man sagen, der Zuschauer kann damit ja nichts anfangen. Das ist
Ja,
dann,
klar.
wenn du halt sagst, ja, ich gehe über Leichen, ja, okay, dann machst du es halt und nutzt deine Macht aus und das immer und immer wieder. Und halt, das Problem ist, wo du es am meisten siehst, sind diese Stephanie McMahon-Promos am Anfang von jeder War. Weil die
Die
sind
sind auch
halt,
ganz furchtbar.
ja, die sind halt immer gleich und die haben halt keine Weiterentwicklung. Das ist, als wenn du eine Serie guckst und jede Woche spielen sie einfach dieselbe Folge ab.
Das
Das
war ja auch
bringt dir nichts.
das Schlimme, weil jetzt kann ich ja mal den Haken schlagen. Und zwar, diese Triple H hat man jetzt ja wieder gemerkt mit Seth Rollins, göttliche Promos. Einfach, der Mann kann einfach verdammt nochmal reden. Das war auch einer, den ich noch in die Liste hätte aufnehmen müssen, zusammen mit Shawn Michaels, die einfach reden können. Und du hast gemerkt, der war jetzt seit langem mal wieder da, hat eine Promo gehalten. Jeder war leise, jeder hat zugehört, weil einfach, man hat an seinen Lippen geklebt, weil du wolltest wissen, okay, was kommt jetzt, was sagt er? Und bei dieser Authority war immer dieses, oh ja, ich bin halt Triple H und hier, dann ist da Daniel Bryan und der sagt so, ne, das ist so unfair und alles. Und wir sind ja die Coolen und ihr seid alles die dummen Zuschauer und ihr versteht das ja eh nicht, weil ihr seid ja nur kleine Bauern. Und das war einfach richtig langweilig. Aber um nochmal zu schlagen auf eine der absolut besten Promos meiner Meinung nach, die es wirklich gibt, die ich schon sehr, sehr oft gesehen habe, wo wird sie auch, also die geht auch irgendwie 15 Minuten, ist diese CM Punk Triple H Promo, obwohl da auch noch sehr viel Scheiße kam. Weil meiner Meinung nach hat bei Triple H auch immer sehr krasses Ego mitgespielt, weil er hat sich, also ich empfinde das zum Beispiel so, ganz viele sehen das auch anders, aber ich finde, der hat sich immer in die Big Matches gebucht. Der war immer irgendwo als Guest Referee oder sowas. Das war bei CM Punk so, das war bei Daniel Bryan so. Also bei Daniel Bryan hat es noch mehr Sinn gemacht, bei CM Punk habe ich es einfach nur Scheiße gefunden, weil es einfach gar keinen Sinn gemacht hat. Das wurde ja auch damals in dem CM Punk Colt Cabana Podcast angesprochen, dass Triple H halt auch ein wirklich sehr, sehr großes Ego hat und sich dann auch gerne mal selber in welche Stories reinschreibt. Aber nochmal ganz kurz deswegen dazu, diese Promo, die ich meine, ist eben die eine zwischen CM Punk und Triple H, wo der dann sagt, okay, wir haben das jetzt also auf Business-Ebene geklärt, aber du hast das persönlich gemacht. Und er redet jetzt halt nicht mehr irgendwie CM Punk mit Triple H, sondern hier redet jetzt irgendwie Phil Brooks mit Paul Levesque. Und das war dieses, wo du merkst, das sind halt diese Promos, wo du nicht mehr erkennst, ist das jetzt echt, ist das nicht echt, ist das richtiger Hass, ist das nicht richtiger Hass. Und das mochte ich halt. Das war noch dieses, wo du richtig noch mitgefühlt hast, dieses, Alter, ich glaube, die hassen die sich gerade wirklich? Was ist hier jetzt gerade passiert? Und das fand ich
Ich
halt geil.
fand zuletzt zum Beispiel auch sehr geil mit Seth Rollins, wo er halt bei NXT auftauchte. Das war ja auch der Autoritätsfehde im Grunde genommen. Und dann
Genau,
auch
das war jetzt, ja.
bei War. Bei War fand ich zum Beispiel das Wichtige, dass er halt bei Steph unter die Gürtellinie ging. Es wäre sonst eine 0815-Authority-Promo gewesen, aber in dem Moment, als er unter die Gürtellinie ging und halt die Kinder halt erwähnte, von wegen, ja, was machst du denn, wenn ich an der Tür klingel, dann macht dein Kind auf. Und
Das,
dadurch wurde es,
Alter.
ja, aber dadurch war es halt, natürlich war es geskriptet. Er wusste, dass er das sagen musste, aber dadurch kam wieder dieser Realitätsbezug, dieses, ja, es fühlte sich echter an
Das war halt so ein
dazu.
Gänsehautmoment irgendwie.
Genau, und dann kam einfach Triple H dann dazu und dann passte es. Dann war es wirklich von wegen so, okay, jetzt reicht es. Du hast eine Linie überschritten und so war es halt bei Vince damals auch mit Stone Cold, wenn man sich halt bedenkt, es war halt dasselbe Prinzip. Es kam halt der Mike Tyson raus und Co. Und dann hat einfach Stone Cold diese Linie überschritten und Autoritätsfäden funktionieren wirklich dann eigentlich am besten, wenn einfach eine moralische Grenze, die von der Autorität gezogen wurde, überschritten wurde. Auch bei McMahon und CM Punk genauso. Er ging zu weit.
Aber
Und
es
er
darf
muss
auch
immer.
nicht gekünstelt sein. Also es ist halt auch
Nein,
dieser ganz
natürlich
schmale
nicht.
Grat.
Es muss halt echt wirken, aber wo du einfach merkst, so, da ist dann als Zuschauer, da hängst du auch so, oh, was macht der denn? Ja, der ist halt jetzt, oder hat er das wirklich gesagt? Einfach diesen einen einzigen Schritt, es muss nicht viel sein, einfach nur ein kleiner
Eben,
Schritt
genau.
drüber. Und
Dieser
das
eine
reicht dann schon
Satz,
aus.
das ist halt, wie wir das hatten mit diesem I apologize, you son of a bitch, oder dieses Da spricht halt Paul Levesque mit Phil Brooks. Oder halt auch dieses, was machst du, wenn deine Kinder aufmachen? Weil die Promos, die waren halt alle auch gut, auch natürlich sehr gut und hatten ein perfektes Zusammenspiel. Aber jetzt gerade, wie du gesagt hast, bei Seth Rollins hast du gemerkt, die Promo vorher hättest du eigentlich so nehmen können, hätte jede Raw-Folge sein können. Du hättest sie aber auch nach 2 Wochen wieder vergessen. Aber durch diesen einen Satz halt, wusstest du, okay, jetzt ist hier gerade was passiert. Das ist nicht so wie sonst.
Genau, eben diese, es gab keinen Cheap Heat oder sonst was, sondern es war einfach, als wenn die das Publikum ausblenden, sich auf sich konzentrieren. Das funktioniert immer am geilsten.
Aber ich frage dann mal so, damit wir langsam mal so ein bisschen Richtung Finale hier kommen, braucht man heutzutage noch diese Autoritätspersonen im Wrestling? Also, weil das ist ja irgendwie eine ganz große Mode, irgendwie in jeder Liga, egal ob jetzt bei WWE, TNA, was weiß ich was, du hast überall Autoritätspersonen, die halt eben auftauchen. Bei WXW ist es ja aktuell genauso, da hast du dann Carsten Beck und Christian Jacobi. Muss man sowas haben? Ist sowas einfach cool? Ist sowas... Soll das zusätzlich einen Realitätsbezug bringen? Oder,
ich glaube, das gehört zum Wrestling dazu. Das ist so. Wie die Wallets dazugehören und ein Manager bei manchen Wrestlern oder ein typischer Heel-Eingriff. Das sind so, ja, so ungeschriebene Gesetze, das gehört irgendwie zum Wrestling dazu. Das willst du im Alltag, macht das keinen Sinn? Genau, aber es gehört irgendwie dazu, finde ich.
Ja, ich sehe das auch so wie David. Also es ist halt, das zeigt ja auch, okay, das sind auch irgendwie, das sind zwar Superstars, aber die haben halt auch so den Chef, das sind auch irgendwie Angestellte oder so vom Prinzip. Und ich finde auch immer, jetzt Daniel Bryan ist nochmal eine Ausnahme, aber vom Prinzip her finde ich halt auch immer, dass Heel-GMs besser funktionieren als Face-GMs, weil, also ich mag das irgendwie auch mehr, wenn sich die Faces gegen die Heel-GMs auflehnen, als wenn da jetzt ein Face-GM sagt, so, hey, hallo, wir sind alle beste Freunde und guck mal, da ist der doofe AJ Styles, den machen wir jetzt in noch ein Match und noch ein Match und noch ein Match
aber
und noch ein
das
Match.
Das ist aber auch logisch, das ist ja nur menschlich, das will eben auch der klar. Mensch eigentlich, der Pöbel, das ist so als, was weiß ich, bei VW ist ein Skandal oder so weiter, da möchtest du auch die Chefs hassen. Generell ist ja immer, weil du nach oben gucken musst, in Anführungszeichen bildhaft gesprochen, ist einfach, ja, du guckst nach oben, dann hast du magst deinen Chef eigentlich nicht. Das ist eigentlich, du wirst auch nicht oft erleben von so, hey, mein Chef, der arbeitet immer viel mehr als ich oder sonst was, sondern es ist eher halt die Stimmung von so, ja, mein Chef, weißt du, der macht an sich einen Launen, während ich halt knüppeln muss. Und das ist ja die Grundstimmung. Darauf baut ja die ganzen Autoritätssachen ja auch irgendwie auf, dass du halt einfach jemanden siehst, der macht das, was ich vielleicht unterbewusst manchmal auch gerne machen würde.
Das appelliert halt an die niedersten Instinkte. Und das eine ist halt zum Beispiel Neid. War so ganz, ganz blöd. Also ich meine, jeder ist ja ein bisschen neidisch auf seinen Chef, weil er wahrscheinlich mehr Geld verdient und klar auch mehr Verantwortung trägt. Aber in erster Linie denkt man da ja einfach so ans Geld. Und natürlich, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ne, dieses nach oben blicken und auch dieses nicht wertgeschätzt werden und soll ich sagen, falsch behandelt werden und sowas. Ne? Also dafür sind die Autoritätspersonen dann, glaube ich, auch ganz gut. Letzte Frage zum Abschluss. Glaubt ihr, dass bei WWE es irgendwie zum Wechsel an den der Autoritätsperson
die kommen Frage wird? Wollte ich eigentlich auch gerade schon mal stellen, aber ich wollte mich extra für den Schluss aufheben. Das wollte ich nämlich euch auch fragen. Und zwar, es ist jetzt ja sehr auffällig, dass es bei Raw zum Wechsel kommen wird, dass halt Mick Foley gehen wird als Commissioner. Was ich persönlich auch sehr gut finde und ich glaube David auch. Und da wollte ich nämlich gerade die Frage stellen, was glaubt ihr denn, wer Mick Foley ersetzt? Und wer das, also er, okay, ich würde sagen so, was würdet ihr euch wünschen? Und was glaubt ihr, was passieren wird?
Es darf keiner den ersetzen. Das finde ich das Schlimmste an der aktuellen Zeit, dass halt zwei zusammen GM sind und dazu, jeder Charakter ist ja verschieden. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du machst das mit Steph und Triple H, verstehst du es, weil das sind Eheleute. Und die harmonieren auch von der Art her und die verkörpern denselben Charakter. Was sie aber momentan machen, sind halt einfach zwei irgendwo verschiedene Charaktere, egal ob SmackDown oder Raw, die halt zusammen das machen. Ob die sich halt gut verstehen wie bei SmackDown oder halt weniger gut verstehen wie bei Raw, ist was anderes. Aber ich finde halt, ein GM, es ist einfacher, eine Person zu hassen, als mehrere. Gerade wenn die unterschiedlich sind. Also ich hoffe, dass es wegfällt, dass Steph alleine das macht. Ich hoffe, dass bei SmackDown Daniel Bryan wegfällt und Shane das alleine macht.
Nein, Alter, Daniel Bryan macht das 20 Mal besser als Shane McMahon.
Ja, Shane McMahon ist ziemlich langweilig. Ich wollte aber noch hinzufügen, dann die Skripts, also das wäre das Schönste, dann die Skripts ein bisschen lockern und dann halt eine richtige Fehde gegeneinander. Und was daraus entsteht, das ist was anderes. Da kann halt auch Daniel Bryan oder sonst wer involviert werden. Aber ich will halt einfach, dass dieses aktuelle Konstrukt nicht quasi weitergeführt wird, indem man eine Person austauscht, weil austauschen möchte ich nicht, sondern dass man dieses Konstrukt beendet.
Ja, ich finde es Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn Foley weg wäre und wenn er ersetzt würde. Wunschkandidat, ich habe es heute schon gesagt, ich bin alter Paul Heyman-Fan. Ich fände Paul Heyman
Habe ich
geil.
nämlich auch. Ich sehe es nämlich genauso wie du. Aber das ist halt auch das, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie die zusammenspielen sollen, weil Paul Heyman,
Was,
also
Stephanie und Paul? Das passt doch
ich,
super.
nein, aber ich will Paul Heyman nicht in der Rolle sehen, dann sage so, Stephanie, ha, guck mal, du bist Paul Heyman, du bist fett, ha, das ist mega witzig. Habe ich schon gesagt, dass du so fett bist. Hey Paul Heyman, Fettsack, komm mal her. Hey Fettsack, mach mal ein Match, haha, guck mal, du bist fett. Das ist jedes Mal, wenn Stephanie McMahon mit Paul Heyman da ist, irgendwie so, ja, okay, das ist mega witzig. Dumme Nutte. So,
Hallo?
das mag ich
Sorry.
voll nicht.
Weißt du, ich habe schon gedacht, wir beenden den Podcast, ohne dass irgendwie Keimer richtig assi ist. Nein.
Ja,
Nein.
okay, weil Nutte auch das Mega-Schimpfwort ist, ne?
Stimmt, das sagt man ja zu Frauen generell so.
Ja, generell, der macht das ja auch an der Kasse immer so für mich
Ja.
so. Kann ich mein Wechselgeld haben, die Nutte?
Ja. Nein, aber ohne. Nein, ich finde das richtig scheiße, immer dieses Polle. Du hast nie irgendeine Promo zwischen den beiden, wo nicht einmal kommt so, hey Paul Heyman, ja, Fettsack. Haha, lustig. Ich hasse das richtig. Ich will Paul Heyman als geilen Typ haben. Als einer, der halt auch Macht hat und der sagt so, okay, wir machen jetzt das und das Match. Und wir wissen halt alle, dass wenn die beiden zusammen sind, ist er immer dieser Untergeordnete, der viel, viel weniger wert ist und immer so ein bisschen
Deswegen frage ich
rumdrucksen
dich,
muss.
warum willst du dann überhaupt ersetzen? Weil es ist egal, wen du neben Steph stellst, außer Triple H oder Vince, er wird untergeordnet sein. Er ist der Stichwortgeber und es wird dieselbe Storyline im Grunde genommen sein wie jetzt, dass halt der was festlegt. Steph ist irgendwann unzufrieden, setzt sich drüber. Es ist halt einfach für mich dasselbe im Grün. Nur egal, wer das jetzt macht, da kannst du auch
Wer
irgendwie Heinz Doof hinstellen. Das wäre
könnte der
derselbe
Stone
Effekt.
Cold?
Ja, aber
Stone Cold
Stone
wäre
Cold
halt auch ein
geht nicht, weil Stone
Kandidat.
Cold ist ein Einzelgänger.
Ja, eigentlich nicht. Also es wird ja gemunkelt, dass eventuell Kurt Angle so eine Rolle einnehmen sollte. Habe ich gehört.
Wäre auch
Ich,
ganz witzig.
ja, aber ich will da Kurt Angle eigentlich auch nicht in so einer Rolle sehen. Aber naja,
Ich
ich
meine
weiß
so
nicht.
Frage. Wollt ihr wirklich bei den beiden Shows lieber zwei GMs haben oder wenn ihr die Wahl hättet, einen? Es ist egal, jetzt
Lieber.
wer, sondern es geht nur um die Frage zwei oder ein. Weil mich stört dieser Aspekt dieser zwei Leute total. Also das wirkt für mich total gekünstelt und vorgeskriptet und Co.
Also ich hätte lieber, also ich finde das Zweierkonstrukt gut, wenn sie es so nehmen würden, wie es auch halt gesagt war, dass der Commissioner eben nicht jeden Tag da ist, sondern dass der Commissioner einfach, so, der ist halt vielleicht einmal im Monat da oder sowas, weil der ist irgendwie immer auf Businessreisen oder so. Und der GM kümmert sich eben darum, so wie es ja auch eigentlich angedacht war, wo dann gesagt wurde, der Commissioner kann ja nicht immer vor Ort sein, deswegen gibt es den GM. Und wenn es dann jetzt irgendwie zum Beispiel wirklich Paul Heyman geben würde und Stephanie McMahon wäre irgendwie einmal im Monat da, wäre das okay. Genauso wie wenn Daniel Bryan SmackDown machen würde, den ich lieber alleine bei SmackDown sehen würde, als Shane McMahon alleine. Wenn jetzt Daniel Bryan, also bei jeder SmackDown-Folge anwesend wäre
Ja,
und
aber so
dann
läuft es ja
Shane
nicht.
McMahon einmal
Nee.
nicht. Ja, nein, aber ich meine, du hast da gefragt, wie wir das System gerne
Ja,
hätten.
also ich meine das mit den zwei Leuten so wie jetzt, also permanent zwei oder permanent einer.
Ja, so wie das jetzt ist, dann lieber permanent einer.
Ich finde, es müssen, also ich finde zwei okay, aber ich finde, es müssen ja zwei sein, die vernünftig ja, aufgebaut sind und die auch vernünftig miteinander interagieren. Ich finde zum Beispiel, was ich auch gerade auch schon gesagt habe, das Duo da aus Shane McMahon und Daniel Bryan ist mir zu casual und zu locker irgendwie, die sind zu kumpelhaft. Ich würde mir da ja, ein bisschen mehr Reibereien wünschen, genauso wie ich mir bei Stephanie gegen oder Stephanie und Mick Foley halt eher wünschen würde, dass ja, da ein gleichwertigerer Gegenpart kommt, dass die sich dann wirklich in die Haare kommen können. Also ich finde, das Zusammenspiel Mick Foley wirkt halt immer so ein bisschen wie der kleine dumme Junge, der obendrein auch noch der Chefin irgendwie Bericht erstatten muss. Und das sollte es halt eigentlich so nicht sein. Aber ja, das ist so mein Punkt dazu. Aber ich finde, zwei finde ich eigentlich okay. Allein weil du dadurch mehr Dynamik und so in die Promos reinbringen kannst. Aber würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf auf das Ding? Was meint ihr?
War gut, ne?
Machen wir Deckel drauf, ne? Ich bedanke mich bei euch beiden hier für ganz viel, ja, vor allem ganz viel Reden, weil ich heute ja ein bisschen maulvoll war aus diversen Gründen. Und wir hören uns
Du
aber
weißt,
nächste.
Moment, Moment, Olaf, du kennst ja die Regelung, ne? Du solltest eigentlich am nächsten Tag damit weiter anfangen zu trinken, was du am Vortag zuletzt getrunken hast, ne? Dann ist
Ja,
es nicht so schlimm.
Konterbier, ne?
Ja, genau, Konterbier.
Also in
Ja,
diesem Sinne, Olaf, hau dir eine rein heute.
ich hau mir gleich erstmal eine Konterpizza rein. Das ist schon mal was Gutes. Nee, wir sind ja nächste Woche, sind wir dann auch schon wieder in der gleichen Runde hier übrigens, ne? Also sage ich ja dann schon mal, wieder zusammen und sprechen dann über den guten Triple H, auch passend zu unserer Authority Podcast heute. Und ja, ihr wisst ja, ne? Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns irgendwie erreichen wollt, frage@headlock.de, Facebook, Twitter, YouTube, überall, schaut da mal vorbei. Und ich würde sagen, mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.